Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns heute hier zusammengetroffen und zwar in einer friedlichen Mission. Wir angesichts der Situation, die sich im Osten verschärft, die Kriegstreiberei, das Säbelrasseln, läuft ja zu diplomatischen Aktivitäten zurückkehren oder diese überhaupt erstmal aufnehmen. Und wir wollen hier wir haben eine Webseite auch aufgesetzt die heißt I Veto War. Das ist auch hier das Label, unter dem wir uns hier zusammengefunden haben. Und es ist wirklich wichtig, dass wir ein Veto einlegen gegen die kriegerischen Bestrebungen. Weil, wenn wir uns das mal genauer anschauen, es ist ja doch so, wer will denn hier eigentlich den Krieg? Ich denke, die Menschen sind es nicht. Ich will mit meinen Nachbarn in Frieden leben und die allermeisten Menschen auf der Welt wollen das auch. Wir wollen uns um die Dinge kümmern, die uns am Herzen liegen, um unsere Familienangehörigen, unsere Freunde, unsere Tiere, die Dinge, für die wir vielleicht auch ein ganzes Leben bislang gearbeitet haben. Und wir wollen auch an die künftigen Generationen Vernünftiges weitergeben und eben nicht eine zerstörte Landschaft, ein zerstörtes Europa, eine Welt in Schutt und Asche. Ja, und vor dem Hintergrund haben wir die Idee entwickelt, dass wir uns hier auch in Online-Kundgebungen zusammenfinden sollten, weil es ja im Moment auch sehr schwierig ist. Viele Menschen haben gar nicht mehr so viel Geld, eben demonstrieren zu können und sich eben gegen Krieg auszusprechen. Und da ist auch immer noch die Schwierigkeit, dass es sich ja so abstrakt anfühlt. Und wir wollen uns heute eben auch mal angucken, wie abstrakt ist das denn oder ist das nicht eben was, was ganz, ganz nah vor unserer Tür sitzt und wie wir uns tatsächlich auch dagegen wehren wollen. Deshalb soll eine Diplomatie-Offensive hier werden und wir werden natürlich auch den Stream, unsere Erkenntnisse werden wir auch den entsprechenden Parteien zur Verfügung stellen und eben auch zeigen, dass aus der Bevölkerung, anders als im Moment von oben, der Wunsch nach Frieden kommt. Und ich denke, der ist global und international. Ja, ich will das Wort dann eigentlich auch gleich weitergeben. Wir haben eine ganze Reihe Gäste, die jetzt eben uns was sagen werden. Erkenntnisse teilweise ganz praktischer Natur, auch also was das Kriegsgeschehen anbelangt und auch Hintergründe zu dem Geschehen und auch zur Kriegspropaganda, wie wir ja mitgenommen werden sollen auf diesem abschüssigen Hang in das ja zu erwartende Elend, wollen wir uns jedenfalls unter verschiedenen Aspekten mit der Thematik auseinandersetzen. Und wir haben als ersten Gast den Rainer Braun, ein sehr bekannter und sehr aktiver Friedensaktivist seit vielen Jahren. Herr Braun, ich begrüße Sie.
Herzlichen Dank für die Einladung und auch die Entschuldigung, dass ich nur kurz da sein kann, aber ich muss zu einer weiteren Friedensaktion, weil diese Initiative ist toll und begrüßenswert, weil es kann gar nicht genug gemacht werden, jetzt online und auf den Straßen, um gegen den Wahnsinn der Vorbereitung des großen Krieges zu protestieren. Ich glaube, die Einschätzung, die der General Kujat, der oberste NATO-General, für viele Jahre von sich gegeben hat, wir sind in einer Situation, die in Dramatik zumindest vergleichbar ist mit der Kuba-Krise von 1962. Die Älteren werden sich erinnern, welches gespenstische Bilder wir als Kinder damals erleben mussten, die Angst, die unsere Eltern umging, die Sorge, dass es wieder zu einem Atomkrieg kommt oder zu einem Einsatz von Atomwaffen. Und diese Sorge muss uns heute in der ganzen Dramatik wieder umtreiben. Und ich kann nur sagen, wer russische atomare Frühwarnsysteme zerstören will, was die Ukraine versucht, und das nicht ohne amerikanische Deckung, Satellitenaufklärung und Infrastruktureinsätze, logistische Hilfe und Kodierungshilfe geht, wer dieses versucht, spielt mit dem Dritten Weltkrieg. Russland blind zu machen, heißt die Zweitschlagsfähigkeit Russland zu minimieren. Und nicht nur in der russischen Atomwaffenstrategie, sondern auch in der Amerikaner steht, wer die Zweitschlagsfähigkeit zerstört, riskiert den Einsatz von Atomwaffen. Das ist Usus in Atomwaffeneinsatzplänen, so brutal das klingen mag. Und dieses Spiel mit dem Wahnsinn wird von den westlichen Politikern inklusive unseres Bundeskanzlers Scholz vorangetrieben. Verstärkt dadurch, dass man jetzt glaubt, massive Schläge auf russisches Territorium vorzunehmen. Russisches Territorium anzugreifen heißt, mehr noch als jetzt, die NATO in den Krieg hineinzuziehen. Für mich ist Deutschland und die NATO schon jetzt Kriegspartei. Wer Soldaten ausbildet, wer Waffen in der Dimension liefert und wer eine russische, ukrainische Soldaten ausbildet, ist Kriegspartei. Da kann man juristisch drüber streiten. Politisch ist das für mich ganz offensichtlich. Und jetzt auf russische Schläge zu gehen, heißt, dieses dramatisch auszuweiten und uns zum Ziel des Gegenangriffes zu machen. Es ist doch wohl offensichtlich, wo die ersten russischen Schläge hingehen würden. Und wir wollen nächste Woche in Ramstein das große Friedenscamp machen. Ramstein wird eines der ersten Ziele sein, weil von Ramstein auch die Logistik für die Kriegseinsätze auf russischem Boden organisiert, vorbereitet und durchgeführt werden. Diese Schläge, die der Westen jetzt plant, diese Raketeneinsatzpläne sind wiederum undenkbar ohne logistische Hilfe der NATO-Staaten. Von daher ist das das zweite zur Dramatik führende Situation. Und das dritte, was vielleicht ein i-Tüpfelchen der Brutalität des Wahnsinns draufsetzt, ist der direkte Einsatz von NATO-Truppen in der Ukraine. Schon jetzt sind Söldner aus NATO-Ländern in der Ukraine vertreten. Schon jetzt sind Ausbilder in der Ukraine vertreten. Wir kommen aber das, was ich mal als Vietnam-Syndrom bezeichnen würde, immer näher. Erst waren es einige wenige Ausbilder, die helfen, dann waren es viele Ausbilder, die die Soldaten und andere ausbilden und dann geht's weiter und weiter und am Ende waren es in Vietnam über 500.000 und die Zinkserge kamen zurück. Dieses wird auch genau so geschehen, nur mit dem Gegenteil, dass auch die Schläge uns treffen werden. Die Vietnamesen konnten ja damals die USA nicht direkt angreifen. Von daher kann man nur sagen, wir sind in einer höchsten Alarmstufe. Und jede Initiative, so wie diese Zoom-Konferenz, sind mehr als notwendig und sinnvoll und willkommen und müssen gemacht werden. Wir müssen auf die Straße. Wir müssen die Verunsicherung, die meiner Meinung nach große Teile der Bevölkerung ergriffen hat, das nicht wissen, was ist denn jetzt eigentlich? Da ist ja der böse Putin, aber Krieg wollen wir doch auch nicht. Und wie gefährlich ist das denn? Und dieses ganze verharmlosen und kriegstreibende Geschwätz, das wir tagtäglich über uns ergehen lassen müssen. Ich erinnere an diese Wahlsendung von gestern Abend. Das war ja teilweise unausstehlich. Entgegensetzen den Willen zum Frieden. Und deswegen müssen die, die die Einsicht, die Mut und die Courage haben, jetzt gemeinsam auf die Straße gehen, um die zu überzeugen, die möglich, die genauso denken wie wir, aber noch zögern und zaudern. Wir sind die Avantgarde des Protestes und müssen das jetzt tagtäglich vorleben und machen. Deswegen bin ich auch gerne so schnell dazugekommen. Deswegen freue ich mich, bei euch zu sein. Ich kann nur sagen, alle, die können, kommt nach Ramstein zu den Protestaktionen. Und wo ihr steht und seid, bereitet Aktionen des Protestes und des Widerstandes vor. Wir werden selber als Initiative Stopp das Töten und Stopp das Waffen eine große Unterschriftensammlung beginnen. Wir werden zu Protestaktionen aufrufen. Wir brauchen mehr Straße. Wir müssen die Menschen bewegen, mobilisieren, aufklären, um den Wahnsinn noch zu stoppen, bevor er uns alle über den Jordan hilft. Weil einen Atomkrieg werden wir in Europa nicht überleben. Also lasst uns gemeinsam kämpfen. Es ist selten so ernst, vielleicht nie so ernst gewesen wie jetzt. Alles dafür tun, diesen Wahnsinn noch zu stoppen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Braun. Also das ist ganz richtig. Wir müssen uns auch dieses, das ist auch ein Hintergrund dieser Aktivität, wir müssen uns auch die verschiedenen Initiativen, die ja im Moment teilweise auch nebeneinander laufen, müssen sich auch bündeln. Die Menschen müssen sich kennen. Und auch jetzt hier an die Zuschauer draußen, wer zuschaut, Sie können in den Teilnehmer-Zoom reinkommen und es wird nach Ende dieser kleinen Kundgebung wird es eine Möglichkeit geben, miteinander noch hinter den Kulissen offline quasi oder jedenfalls nicht mehr im Stream zu diskutieren und sich zu vernetzen und eben weitere Dinge zu planen und vielleicht noch die Ideen zu entwickeln. Ja, ich würde jetzt als ganz herzlichen Dank, Herr Braun, und vielleicht sehen wir uns in Ramstein. Vielen Dank.
Hoffentlich.
Jetzt begrüße ich Wolfgang Effenberger. Herr Effenberger, ich würde Sie bitten, sich vielleicht mit ein paar Worten ganz kurz vorzustellen und uns dann eine Einschätzung der Situation durch Sie zu geben.
Also ich bin ja 1946 zur Welt gekommen, knappe 8 Wochen nach der Vertreibung meiner Eltern aus Schlesien. Und deswegen habe ich doch eine besondere auch eine Affinität noch zum Ende des Zweiten Weltkrieges, weil ich bis zum 4. Lebensjahr in so einer vertriebenen Baracke gelebt habe und dann anschließend 4 Jahre über einem Schweinestall. Also das hat mich schon geprägt und deswegen bin ich überzeugt, dass so etwas nie wieder passieren darf. Und deswegen war ich auch als Schüler schon und damals als 16-Jähriger, als die Kuba-Krise war, sehr hellhörig. Ich wusste, damals bewegte sich die Welt an der atomaren Apokalypse. Aber wie gesagt, und dann bin ich Soldat geworden mit 18 Jahren, hatte dann auch im Studium als junger Hauptmann einen Einblick in das atomare Gefechtsfeld, wo meine Verwendung im Kriegsfall wäre die gewesen eines atomaren Sperrzugführers, also 35 Bundeswehrsoldaten und ein Trupp Amerikaner mit den Atomsprengköpfen. Also ich habe es ewig verfolgt und ich schreibe seit 25 Jahren dagegen an. Ich habe erlebt in meiner Verwendung, was hier damals 73, 74 an Vernichtung geplant war. Und das hat mich nicht ruhen lassen, mich nicht schlafen lassen. Und es wurde billigend in Kauf genommen. Es wäre also damals um die maximale Zerstörung Mitteleuropas gegangen. Das ist aber nie publik geworden. Sie haben das auch nicht mitbekommen. Sie fahren vielleicht über viele Straßensprengschächte. Die hätten auch atomar bestückt werden können und erwarten. Das ganze Land war wirklich vollgespickt mit ähnlichen Vorbereitungen, die Gottlob ja nicht zur Ausführung gekommen sind. Aber jetzt bewegen wir uns in einer Phase, die meiner Ansicht nach noch dramatischer ist als der Kalte Krieg in den 70er, 80er Jahren. Was jetzt, und das ist der Unterschied auch zur Kuba-Krise. Die Kuba-Krise hatte sich entwickelt, indem da die Sowjets ihre Atomraketen in Kuba aufgestellt haben, nachdem die Amerikaner 1955 ihre Jupiter-C-Raketen in der Türkei aufgestellt haben. Also Khrushchev wollte nur mit gleicher Münze heimzahlen. Und dann waren ja, wie gesagt, die Atombombergeschwader der USA in der Luft bereits. Wie gesagt, das konnte damals noch umgebogen werden. Aber die Dimension, was heute ist, ist eine ganz andere Dimension. Und der Herr Braun hat recht, wenn er sagt, wir bewegen uns wirklich auf eine Katastrophe zu. Aber es ist kein Wahnsinn. Es ist überhaupt kein Wahnsinn. Ich meine, das ist Wahnsinn. Es steht außer Zweifel. Aber die das geplant haben, kein Wahnsinn. Es ist alles geplant. Und wir haben das geplant, kann ich das sagen, seit 1994. Wurde das geplant mit der amerikanischen Langzeitstrategie 525-5. Da ging es darum, die Welt in Transition. Es ging darum, in zwei Dekaden, also von 1994 bis 2014, eine neue Ära zu schaffen, die Welt eine Transition durchzuführen, und zwar mittels der Schritte Aufruhr, Krise, Konflikt, Krieg. Und das haben wir dann in allen Ländern sehen können, bis hin zum Maidan. Das war eine Vorschrift, eine Strategievorschrift der USA, die Gesetzesrang hatte quasi. Es wurde so umgesetzt. Und dann kam 2014, halbes Jahr nach dem Maidan, eine neue Vorschrift, die dann überschrieben war, Win in a Complex World 2020 bis 2014. Und der Krieg in dieser komplexen Welt, da geht es darum, und das ist unter 2.4 in dieser Vorschrift aufgeführt, es geht darum, die Bedrohung durch Russland und China zu eliminieren. Und das ist der Auftrag an die amerikanischen Streitkräfte, der Luftwaffe, Marine und dem Allkommando. Also das ist ein Auftrag, der Gesetz ist. Das ist kein Wahnsinn. Natürlich, die es gemacht haben, das sind Wahnsinnige, gar keine Frage. Aber es ist akribisch geplant. Und was wir jetzt erleben in der Ukraine im Osten, das ist nur ein Vorspiel von dem, was wirklich geplant ist. Also darüber muss man sich, wenn wir jetzt über Friedenswege sprechen und diplomatische Wege, da müssen wir wissen, da steckt hinten ein ganz klares Kalkül fest. Und von dieser, bisher kann ich nur sagen, ich habe alle amerikanischen Strategievorschriften verfolgt und ich kann Ihnen sagen, die sind alle mit Punkt und Komma umgesetzt worden. Und jetzt gehe ich davon aus, dass die aktuelle auch mit Punkt und Komma umgesetzt wird. Und die Bestätigung dazu ist, dass Präsident Biden am 27. Oktober 2022 eine neue Verteidigungsstrategie verabschiedet hat, in der die Punkte, die hier unter 2.4 in dem Trade-Off 525-3-1 stehen, er nochmal wiederholt hat. Nämlich die Bedrohung durch Russland und China abzuschaffen. Das ist der Auftrag, den die US-Streitkräfte haben. So, und wie gesagt, ich hatte eigentlich was anderes vorbereitet. Die Frau Fischer hat mich ja gebeten, einen 10-minütigen Vortrag zu machen. Und da bin ich jetzt aber natürlich jetzt schon, danke Herrn Braun, ein bisschen aus dem Tritt geraten. Aber ich wollte noch einmal sagen, dass diese Friedenskonferenz hier eine ganz wichtige Friedensinitiative ist, aber die kann nur funktionieren, wenn wir uns tatsächlich der historischen Hintergründe stellen. Sonst wird das keine Lösung geben. Also nur zu sagen, wir müssen den Krieg in der Ukraine beenden, das ist einfach viel zu kurz gesprungen. Wir müssen erkennen, was steht dahinter, welche Kräfte. Und es geht nicht um diese Kriege zu beenden, sondern es geht darum, diese geopolitischen Langzeitstrategien, die müssen vom Tisch. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das gehört nicht mehr in diese Welt. Es geht eigentlich ja nur um, wie seit Kolumbus eigentlich, um Ausplünderung und Unterwerfung und mehr eigentlich nicht. So, also, und ich möchte in diesem Zusammenhang auch mal an Willy Wimmer erinnern, ohne Frieden ist alles andere nichts. Und das müsste eigentlich, das muss zunächst einmal klar werden. Und dann müssen wir sehen, was sagt die Geschichte, was sind die Hintergründe und wie können wir uns in diesem Rahmen friedenspolitisch aktivieren. Also, da meine ich, das müssen wir uns, und das hat, deswegen komme ich jetzt auch drauf. Gestern hat Macron bei den Feierlichkeiten in der Normandie wieder die Gründung der UN angesprochen und die großartig gefeiert als ein großer Schritt für die Menschheit. Da muss ich sagen, und da muss ich, deswegen muss ich da jetzt noch mal dran erinnern, natürlich hat er viel Beifall bekommen, im Prinzip ja auch zu Recht, wenn es so gemacht worden wäre. Also im April 1945 war in der Einladung zur Gründungskonferenz der UN das Ziel dieser zu schaffenden Organisation fest umrissen. Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Da steht das seit April 1945. Und dann schauen wir uns die Welt heute einmal an. Es ist nichts umgesetzt. Da frage ich mich, wie sollte etwas aufrechterhalten werden, was es bis dahin gar nicht gegeben hat? Für Weltfrieden und internationale Sicherheit musste erst ein neuer Rahmen geschaffen werden, 1945, und das war dann die Charta der Vereinten Nationen. Das Beste wirklich, was die Welt bisher gehabt hat. Auf jede Gewaltmaßnahme gegen die Unversehrtheit und die Unabhängigkeit anderer Staaten sollte künftig verzichtet werden. Auch das wurde natürlich ständig mit Füßen getreten. Und in der Präambel der Charta der Vereinten Nationen wurde festgehalten, wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Also es ist ja alles da, es ist alles in Stein gehauen, aber es wird missachtet. Und da müssen wir zurück. Das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt. So, und dann zur Realität, was hier passiert ist. Und wie gesagt, Macron hat das gestern wieder aufgebracht und hat das natürlich entsprechend positiv dargestellt, aber er hat die Folgen komplett ausgeklammert. Was waren die Folgen? Nur zwei Monate später, am 1. Juli 1945, sollte mit dem von Winston Churchill in Auftrag gegebenen Kriegsplan Operation Unsinkable die damalige Sowjetunion mit Hilfe deutscher Division zurückgeworfen und ein unabhängiges Polen wiederhergestellt werden. Dieser Kriegsplan wird aktuell in einem polnischen Geschichtsmagazin behandelt, ein Geschichtsmagazin, das ich im April in Polen erstanden habe. Also ganz ausführlich dieser Kriegsplan mit den strategischen Zielen. Also das ist virulent, das wird in Polen, wird das behandelt. Das ist ein Thema in Polen. So am 4. April 1949 wurde die NATO offiziell als Verteidigungsbündnis gegen die Sowjetunion gegründet und im Bündnisvertrag wurde festgehalten, und jetzt sind wir wieder dabei, wirtschaftlicher Wiederaufbau und wirtschaftliche Stabilität, wichtige Elemente der Sicherheit sind. Und daher auch der Marshallplan und zu nichts anderem. Und nur acht Monate später verabschiedeten die USA den Kriegsplan Dropshot. Und in der Grundannahme zu diesem Plan heißt es wörtlich, am oder um den 1. Januar 1957 ist den Vereinigten Staaten durch einen Aggressionsakt der UdSSR und oder ihre Satelliten ein Krieg aufgezwungen worden. 85% der industriellen Kapazität der Sowjetunion sollte mit einem einzigen Schlag vernichtet werden. So, also nur der Sputnik hat das dann 1957 verhindert und musste der Plan zunächst einmal verschoben werden. Nachdem die USA 1999 ohne UN-Mandat Restjugoslawien, also Serbien und Montenegro, angegriffen und sich seither die Interventionen selbst mandatieren, und zwar alle, Syrien, Libyen, alle bisher, steht in der westlichen Politik die Phrase der regelbasierten internationalen Ordnung hoch im Kurs. Die wird von der restlichen Welt, wird die negiert. Es geht letztendlich nur um die Hegemonie der USA. Im US-Strategiepapier vom 27. Oktober 2022 benannte US-Präsident Biden als Hauptziele der USA Abbau der wachsenden multidisziplinären Bedrohung durch China, Abschreckung der von Russland ausgehenden Herausforderungen in Europa, Ausschluss jedes Verzichts auf einen nuklearen Erstschlag, die USA, Strategie der USA. Zur Umsetzung dieser Prioritäten gehören integrierte Abschreckung, dann Kampagnenführung. Das heißt, Sie haben 2014, haben Sie mit diesem neuen Papier, Langzeitstrategiepapier, weltweit die Faktenchecker eingeführt. Das sind diejenigen, die Kampagne führen. Dann weiterhin Aufbau, wird verlangt der Aufbau eines dauerhaften Vorteils für die USA weltweit. Und hier schimmert der unersättliche Hegemon wieder durch. Und da macht die restliche Welt nicht mehr mit. In den Handreichungen des Wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses vom 15. November 2022 ist zu lesen, und zwar der war nur 14 Tage nach diesem nationalen Verteidigungspapier von Biden, um regionale Hegemonie in Eurasien zu verhindern, sind anscheinend viele militärische Operationen der USA im Ersten und Zweiten Weltkrieg und zahlreiche militärische Kriegseinsätze und alltägliche Operationen der USA seit dem Zweiten Weltkrieg zu einem nicht geringen Teil zur Unterstützung dieses Ziels durchgeführt. Das schreiben die ungeniert als Handreichung für die Senatoren und für die Kongressmitglieder. Wenn wir heute auf den Globus und die aktuellen Kriege und Konflikte wahrnehmen, so sind die Verwerfungslinien rund um den Ersten Weltkrieg zu erkennen. Ein Krieg, der laut dem deutschen Philosophen Oswald Spengler bereits 1911 begonnen hat, mit der Besetzung der marokkanischen Städte Fes und Rabat durch Frankreich, die Kriege Italiens gegen das Osmanische Reich in Tripolitanien, den britischen Aktivitäten in Ägypten und Persien und der Besetzung Koreas durch Japan und so weiter. Und 1912 bis 13 folgten die beiden Balkankriege. Heute befindet sich die aufstrebende Macht China im Visier der absteigenden Großmacht USA. Die Parallelen zu Deutschland vom 14. sind unübersehbar. Und im September 2014 wurde das bereits von mir angesprochene Papier der UN in der Complex World verabschiedet. So. Und ohne Aufklärung über die Global Player und die Motive werden wir einen dritten Weltkrieg kaum ausweichen. Schon Kant, Immanuel Kant, dämpfte die Friedenshoffnung mit der Einsicht, dass die Macht des Geldes immer wieder für Krieg und Zerstörung sorgen wird, dass unter der Heeresmacht, der Bundesmacht und der Geldmacht die letztere wohl das zuverlässigste Kriegswerkzeug sein dürfte. So, angesichts der Tatsache, dass in den etwa 200 größeren zwischenstaatlichen Kriegen und Bürgerkriegen, Befreiungskriege, Revolution, Konterrevolution, Staatsstreichen, Guerilla-Aktionen seit 1945 unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwischen 15 und 32 Millionen Menschen ihr Leben müssen, scheint ein globaler Frieden im Sinne Kants ferner denn je. Und wir müssen das im Zusammenhang, wir dürfen wirklich auch im Blick auf die gesamte Welt, dürfen wir nicht nur den Krieg jetzt hier in der Ukraine sehen, der uns direkt bedroht. Wir müssen das in einem gesamten Kontext. Die gesamte Welt ist durch diese Kriege seit 1945 bedroht. Und das muss endlich aufhören. So, wir brauchen nach dem gescheiterten Völkerbund und der korrumpierten UN, beide gezeugt im Geiste des Krieges, eine im Geist des Friedens gebildete Völkergemeinschaft, die nicht im Dienst unipolarer Macht ist. Und natürlich auch nicht im Interesse des Geldes. Die UN-Charta muss endlich umgesetzt werden. Es müssen internationale Verfahren eingeführt werden, die gewährleisten, dass Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird und internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker und Nationen zu fördern. Auf nationaler Ebene.
Entschuldigung, wir sind jetzt ein bisschen also über der Zeit, oder weil wir haben noch.
Wenn ich noch darf, bin ich soweit auch durch. Der französische Colonel Jacques Bogard, der gerne hier heute gesprochen hätte, der ist heute leider verhindert und hat mich gebeten, seinen Part hier vorzutragen. Mhm. Ich bin mit meinem Teil so durch. Wenn ich das noch darf.
Ja, das wäre schön. Wenn der.
Also, genau. Dieser, bei den Gedenkfeiern zum 25. Jahrestag des Angriffs auf Jugoslawien lernte ich in Belgrad den ehemaligen französischen Colonel Jacques Bogard kennen. Er war 99 Kommandeur der französischen Spezialtruppen im Kosovo und in Metochia und sprach zum Thema die NATO, ein Kriegstreiber in Europa und der Welt. Er ist leider verhindert und hat mich gebeten, sein Statement vorzutragen. Und jetzt zitiere ich ihn. Ich unterstütze jeden öffentlichen Ansatz zugunsten der Vernunft und der Wahrung des Friedens in Europa. Die kriegerische Haltung der französischen Regierung entbehrt meiner Meinung nach jeder ernsthaften Grundlage. Es entspringt einer tödlichen Ideologie, die heute in Europa keinen Platz mehr hat. Dieser Krieg in der Ukraine wurde ab 1991 schrittweise von den Vereinigten Staaten von Amerika und ihrem bewaffneten Flügel der NATO konzipiert. Es ist an der Zeit, dass sich die europäischen Länder vom hegemonialen Einfluss der USA befreien und sich wieder dem authentischen Wunsch nach europäischer Konsultation anschließen und dabei die Identitäten und grundlegenden Interessen jeder Nation auf diesem Kontinent respektieren. Es liegt an uns, den diplomatischen Dialog auf dieser Grundlage wiederherzustellen und zwischen den europäischen Ländern das gemeinsame Sicherheitssystem unseres Kontinentes festzulegen, ohne Einmischung von jenseits des Atlantiks oder anderswo. Dieses Programm ist ehrgeizig, aber realistisch und vernünftig. Es geht um Frieden und Entwicklung für unsere Kinder und Enkel. Diplomatie ist besser als Krieg, und das sagt einem ein Soldat. Mit ganz herzlichen Grüßen, Colonel Jack Hogar.
Danke. Herzlichen Dank. Ja, es ist ja sehr gut, dass das auch in der Armee sich inzwischen jedenfalls in bestimmten Kreisen auch die Überzeugung sich breit macht, dass das auf jeden Fall nicht der richtige Weg ist. Ich möchte da noch eine kleine Anmerkung machen. Ich glaube, es ist zwar schon richtig, die ganzen, die ganzen Interessen so zu berücksichtigen oder die, sagen wir mal, gedanklich mit reinzusetzen, um zu überlegen, wie kann denn überhaupt eine friedliche Lösung aussehen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es für uns als Bürger, als Menschen auch wichtig ist, wirklich zu überlegen, eigentlich sein, dass andere über uns bestimmen, dass wir in einem solchen Kriegsgeschehen drin sind. Und da ist doch wirklich die Forderung, dass man nicht an unser Leben geht und das gefährdet, jetzt eben auch zum Beispiel durch solch kriegstreiberische Aktivitäten. Also eigentlich ist das viel basaler, dass man eigentlich sagen muss, das geht so nicht. So kann man nicht umgehen mit den Menschen. Wir sind keine Schachfiguren. Ich habe hier jetzt bei uns im Studio Angela Mahl, und ich würde Sie bitten, auch vielleicht ein paar Sachen zum Geschehen zu sagen.
Ja, hallo, ich bin Angela Mahl, ich bin Journalistin, und ich möchte mich als erstes an Rainer Braun anschließen, der ja gesagt hat, die Stopp-Rammstein-Friedenswoche findet wieder statt im Juni. Kommt alle, ich werde auch dort sein, ich werde dort spielen. Es ist ein sehr schöner, sehr friedlicher Protest, kreativer Protest. Es gibt sehr viel Musik dort und tolle Gespräche, und ich werde auch dort sein. Genau, das denke ich mal vorab. Mhm. Um für den Frieden zu sein, das ist meine wichtigste Aussage heute in der Kürze, um den Frieden zu sein, brauche ich mich und niemand sich zu rechtfertigen. Und das läuft gegenwärtig schief. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, ich rede mit sehr vielen Leuten, ich mache Musik, spiele mit ganz unterschiedlichen Leuten. Viele vermitteln mir das Gefühl, ja, ich weiß ja nicht so genau. Ich weiß ja nicht so genau. Und der eine sagt geopolitisch dies, der andere das. Ich komme gleich drauf. Dann sage ich, aber um für den Frieden zu sein, um zu sagen, dass wir nicht Kriegspartei sein möchten und dass wir nicht unsere Söhne, Brüder, sonst was sterben sehen wollen und dass wir keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, dafür muss ich nichts wissen. Das ist meine wichtigste Aussage heute. So. Und dann würde ich gerne mich darauf beziehen, was ich anfangs gehört habe von Thomas Effenberger. Diese Plünderung muss aufhören, dieses Ausplündern von Nationen. Und er hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja auch gesagt, müssen den Gesamtzusammenhang sehen und nicht ausschließlich diesen einen Krieg beenden. Und da würde ich gerne sagen, wichtig ist es, dass wir alle miteinander sprechen hier im Land, weil ich merke, dass wir in unterschiedlichen Narrativen oder Deutungsrahmen leben. Und das kommt natürlich durch die Medien. Und ich würde es mal so benennen, es gibt eine geostrategische Analyse. Das wäre beispielsweise, wenn ich sage, der Maidan-Putsch ist ein Putsch. Ja klar, was sonst, wenn da das Regime gewechselt hat, also wenn der gestürzt wird und Poroschenko drankommt, ist natürlich ein Putsch. Und dieser Putsch, da war eine dritte Partei, da haben Scharfschützen geschossen und die haben von mehreren Seiten geschossen und die haben sowohl Demonstranten als auch Polizisten getroffen 2014 bei diesem Putsch. Dann ist das eine, ja, dann gehört das in diese geopolitische Analyse. Wer war das? Das war von den USA orchestriert natürlich. Also der Beweis ist dann Victoria Nuland am Telefon, die abgehört wurde und nicht nur gesagt hat, fuck die EU, sondern halt auch gesagt hat, wer soll die Ukraine dann künftig regieren? Jazenjuk ist geeignet, Klitschko nicht. Der wird dann Bürgermeister und kriegt ganz viel Geld, damit er auch zufrieden ist. So, alles das plus die Vorgeschichte davon und dieser ewig lange Plan, einfach in Europa die Kontrolle zu haben, das ist die geostrategische Betrachtung. Aber wir hier haben, wenn wir miteinander reden im Land, haben wir eine emotionalisierte Erzählung, eine moralisierende Erzählung. Und die unterscheidet in Schwarz und Weiß und Gut und Böse. Und es gibt nur Schwarz und Weiß. In dieser Erzählung gibt es keine Grauzonen. Da gibt es nicht den Donbass und die Probleme dieser ethnischen Russen dort, sondern da gibt es einfach nur, mit wem mache ich mich gemein? Und wenn ich dann die Politik kritisiere, dann mache ich mich gemein mit der anderen Seite. Oder das ist doch gar nicht wahr. Ich bin für Frieden. So, und das gilt es zu durchbrechen. Das wäre einfach meine Inspiration, wirklich zu gucken, wenn wir miteinander reden, in welchem Narrativ befindet sich eigentlich mein Gegenüber gerade und dann dieses Moralisieren, dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese Kriegspropaganda, das zu benennen und zu durchbrechen. Und solche Videos, wie ich habe auf ZDF geguckt, wie die dann versucht haben, uns zu verkaufen. Warum sollen wir jetzt Ziele erlauben mit unseren Waffen, dass Ziele in Russland getroffen werden? Was für ein Wahnsinn. Dann ist da ein Zweiminüter und der fängt an mit einem Teil, da sieht man in Kharkiv, ich weiß nicht mal, ob das Footage stimmt, ja, das Videomaterial, aber sagen wir, das stimmt, dann steht da ein Mann im Kriegsgeschehen und weint. Und dann wird er übersetzt, auch das konnte ich jetzt nicht prüfen. Und der sagt, das ist furchtbar, da kommen irgendwie Bomben vom Himmel und so. Und dann kommt, und das hat verursacht, dass wir jetzt und so weiter das erlauben. Was für ein Wahnsinn. Haben die ethnisch-russische Bevölkerung interviewt im Donbass, wie es denen ging? Vor 2 Jahren, letztes Jahr, dieses Jahr. Also, da wird irgendwas rausgepickt. Es gibt in jedem Krieg grässliche Dinge. Das wird aufgeblasen, dann wird das emotionalisiert bei uns, es wird Hass geschürt, ja. Und dann kommt, und deswegen müssen wir jetzt das machen, sonst sind wir nicht solidarisch. Und dann sind wir in diesem emotionalen Narrativ. Und das müssen wir benennen. Sind wir in einem geostrategischen, in einer Analyse, die Ursachen klärt, dann kommen wir weiter. Wenn wir in einem Schwarz-Weiß-Denken stecken, dann müssen wir da erst raus. Oh
Gott, Kinder. Können wir uns bitte kurz fassen, sonst ja, sitzen wir um 2 Uhr heute Nacht noch hier. Das geht so nicht.
Okay, und Ulrich, du kannst auch, also ich weiß also nicht, ob du noch einen Satz noch zu Ende sagen wollten, oder?
Ich würde eigentlich abschließend nur sagen, dass es wichtig ist, miteinander zu sprechen und nicht in die Falle zu tappen, dass wir uns noch im Land streiten, sondern dass wir lieber Brücken bauen und diese Differenzen benennen. Aber ja, ich war schon fertig.
Soweit. Also die Schwierigkeit ist ja, das ist schon ganz richtig der Punkt, weil wir natürlich auf die Art und Weise auch wir sehen ja, ich habe jetzt auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, auch aus dem Ausland, und man sieht ja, es geht überall eine Propaganda jeweils gegen die anderen Länder ab. Das ist ja jetzt nicht nur bei uns der Fall. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, diese Geschichte zu analysieren und sich klarzumachen. Ulrich, ich übergebe dir das Wort. Du kannst direkt deine Gedanken anschließen.
Ich möchte mich versuchen, kurz zu fassen. Ihr könnt bitte jederzeit intervenieren, wenn das zu lang wird, weil ich selbstverständlich Rücksicht nehmen muss auf die anderen, ist doch völlig klar. Ich will ganz kurz den großen Hintergrund noch einmal ausleuchten. Der Freund Effenberger, Wolfgang, ist ja schon massiv darauf eingegangen. Ich leg los. Ich sage, die herrschende Politik der Berliner Koalition ist auf Eskalation programmiert, wissen wir alles. Sie dient dem Kriege, nicht der Entspannung oder dem Frieden. Und dieses Politestablishment in Berlin schreckt offensichtlich überhaupt gar nicht davor zurück, sich an einem potenziellen Dritten Weltkrieg zu beteiligen. Ich gehe so weit zu sagen, wir werden vom organisierten Verbrechen regiert. Der Hintergrund der aktuellen massiven geopolitischen Spannung liegt in erster Linie, und das kann man gar nicht immer wieder deutlich genug sagen, in dem Weltbeherrschungsanspruch der USA, die diesen mit militärischen Mitteln, Wolfgang ist darauf eingegangen, über die NATO zu ihren Gunsten lösen wollen. Die neokonservativen, ich sage faschistischen Kräfte der USA sind fest entschlossen, die Idee der unipolaren Weltordnung unter ihrer Führerschaft mit allen Mitteln sicherzustellen. Dazu bedienen sie sich des Pentagon-dominierten militärisch-industriellen NATO-Komplexes, der die westlichen Länder zur Geisel nimmt, aber nicht nur diese. Der militärisch-industrielle Komplex der USA wollte vor allen Dingen nach der Wende 1990 alles tun, um die Welt, eine potenzielle Weltfriedensordnung zu verhindern. Die Idee war, eine Weltfriedensordnung zu schaffen von Vancouver bis Vladivostok. Das wäre zumindest theoretisch möglich gewesen. Aber diese Weltfriedensordnung hätte das Ende des militärisch-industriellen Komplexes, der die USA auch innerstaatlich dominiert, hätte also dazu geführt, dass dieser liquidiert worden wäre. Ja, die Situation ist völlig klar aktuell. Die europäischen Länder sollen die Hauptlasten nun stemmen im Rahmen ihrer geopolitischen Ideen. Und die weitere Idee ist, dass sich die USA dann gegen ihren weiteren Hauptfeind China werfen können. Das wurde natürlich unter dem früheren US-Präsidenten Obama dann in Szene gesetzt 2012 mit dem Pivot to Asia. Die Grundlage der USA ist Full Spectrum Dominance auf allen Ebenen, und sobald sie sich in irgendeiner Weise angegriffen fühlen, und das ist jeder Staat, der in irgendeiner Weise ihnen querkommt im Hinblick auf ihren Weltführungsanspruch, muss gestört werden, muss liquidiert werden. Alles dies kann man in allen sicherheits- und geheimdienstlichen Papieren, Wolfgang ist darauf eingegangen, nachlesen. Ich möchte mich jetzt hier nicht weiter darauf kaprizieren. Ganz kurz, das ging 1992 schon los. Und dort haben die USA den No Rivals Plan in Szene gesetzt. Dieser wurde von den Neokonservativen unter Dick Cheney entworfen. Und dieser No Rivals Plan ist eigentlich das Kernstück aller weiteren Papiere, die dann ersonnen wurden. Und dieser No Rivals Plan besagt, jeder potenzielle Rivale für die US-Weltherrschaft stellt nach eben der eigenen Wahrnehmung eine Gefahr für das globale US-Sicherheitsinteresse dar. Und damit haben sie dann auch weiter, wir kennen die ganzen blöden Sprüche, dann wurde das alte gegen das neue Europa ausgespielt. Und in demselben Jahr haben sie dann den No Rivals Plan als Defense Planning Guidance 1994 bis 99 als offizielles Papier des Verteidigungsministeriums in Szene gesetzt. Und dann 1994, damit die Menschen einfach mal sehen, da ist ein gigantischer Plan dahinter, wie Wolfgang es ja auch gesagt hat, ab 94 kam dann NATO Expansion Act und NATO Revitalization Act. Und das war dann das Vorspiel für die NATO und EU-Osterweiterung. Und wie wir alle wissen, gab es dann das Buch 1996 in englischer Sprache, 97 dann in Deutsch erschienen, von Zbigniew Brzezinski, Die einzige Weltmacht. Das ist im Grunde genommen das Handbuch und Standardwerk der US-amerikanischen Außen- und Aggressionspolitik und nichts anderes. Und da steht bereits ja drin, wie die vorgehen wollten. 2005 bis 2015 sollte die Integration der Ukraine in den westlichen Block bereits realisiert sein. Da haben sie jetzt ein bisschen länger Zeit für gebraucht. Und dann weiter, Schweden und Finnland sollten bis 2010 den USA unterstellt werden. Haben sie auch ein bisschen länger gebraucht. Aber alles das wird Step by Step immer weiter durchgezogen. Und ich muss nicht auf 1999 Bombardierung Belgrads eingehen, aber völlig klar war, der sozialistische Fremdkörper Ex-Jugoslawien musste entfernt werden aus Europa, musste von der Landkarte getilgt werden. Und so haben sie immer weiter das Feld aufgerollt bis über mehrere NATO- und EU-Osterweiterungen bis zum heutigen Tag. Die Sprüche von George Friedman kennt ihr alle. Das heißt, Deutschland und Russland mussten voneinander getrennt werden. Und die Energieader haben sie ja nun auch weggesprengt. Und diese saudummen Behauptungen, die dann immer in der Propagandaindustrie hier gesagt werden, ja, Russland hätte sich das ja selber weggesprengt. Da kann man nur noch fragen, wie bescheuert müsste Russland sein? Im Jahr 2000 dann Project for a New American Century,
aber Ulrich, Rebuilding America. Lass uns, weißt du, das sind sehr viele Details jetzt auch. Ich glaube, wir sollten uns jetzt eigentlich, also ich finde das sehr, sehr wichtig.
Greif ein.
Und wir sollten uns das auch nochmal, ich würde gerne noch sozusagen nachfolgende Analysen, detailreichere Analysen zu den einzelnen Punkten machen.
Gut.
Aber ich glaube, für uns ist jetzt hier wirklich einmal wichtig, nur eine Kurzanalyse und dann, also im Prinzip, du sagst ja auch, da stecken diese geopolitischen Aspekte hinter und die dominieren das Ganze. Aber ich frage mich halt, ich meine, wir müssen das ja auch nicht akzeptieren. Also wir, da ist ja immer so ein gewisses, ich will jetzt nicht sagen Verständnis, aber es ist ein analytisches Verständnis, ein Nachvollziehen von dem, was sich da abspielt. Aber im Prinzip bleibt es ja dabei, in dieser ganzen Geschichte sind wir die Spielbälle, die Schachfiguren auf dem Spielfeld von eben diesen geopolitischen Bestrebungen. Und wenn wir uns darauf besinnen, was jetzt auch Angela Mahl gerade gesagt hat, eigentlich geht es doch wirklich darum, für Frieden zu sein, muss doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, was nicht weiter zu analysieren ist, weil wir auch nicht das Recht haben. Niemand hat das Recht, auch aus geopolitischen Plänen heraus mit dem Leben von Menschen zu spielen, so wie er das möchte. Und wenn wir diese Forderung erheben, dass eben genau das nicht passieren darf, braucht es uns im, also vielleicht vor dem Hintergrund, wie kann man das alles auflösen, schon zu interessieren oder wie ist es dazu gekommen oder wer sind die Player, die man irgendwie in den Griff bekommen muss oder ansprechen muss. Aber ansonsten brauchen uns ja die ganzen, wie will man sagen, Träume von Großmacht und immer weiterer Großmacht, die eigentlich zerschmelzen, die in gewisser Weise jedenfalls vor dem moralischen Anspruch wie Schnee in der Sonne, wenn wir uns auf das Urrecht, unser Urrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit besinnen.
Also da müssten wir ja tatsächlich dazu übergehen, dass sich die herrschende Politik also durch absolutes Politikversagen auszeichnet, nicht zuletzt in Deutschland, müssten wir eigentlich dazu übergehen, eine Volksdiplomatie hier auf die Schiene zu bringen, um diesen bösartigen und bornierten Kriegstreibern in den Arm zu fallen. Und da kann man nur noch sagen, wir sind die Bevölkerung, wir wollen keinen Krieg und wir wollen alles in unseren Möglichkeiten liegende unternehmen, diesen Krieg soweit möglich abzuwenden und der Diplomatie eine Chance zu geben.
Du sprichst mir aus der Seele.
Und da kann ich nur sagen, nochmal, die Herrschenden sind zur Friedenssicherung im Sinne einer vernunftbasierten Diplomatie unfähig und darum müssen wir die Diplomatie in die eigene Hände nehmen und das ist das Gebot der Stunde. Wir müssen die Diplomatie nach außen tragen, wir müssen die Völkerfreundschaft untereinander stärken. Die herrschenden Regierungen sind dazu unwillig und unfähig. Wir müssen es machen, es tut niemand für uns.
Das ist genau, warum wir uns heute hier versammelt haben. Du hast das wunderbar zusammengefasst. Ich würde jetzt ganz gerne, ich danke dir, Ulrich, ich würde gerne das Wort übergeben an Dr. Marz. Ich habe gesehen, er ist auch hier bei uns und er hat ja ein tieferes Verständnis auch nochmal von den, sagen wir mal, den Psychostrukturen, die hier am Werke sind oder vielleicht auch Ideen, wie man sich herauswinden kann aus dieser Umklammerung und eben nicht der Kriegspropaganda auf den Leim geht, die uns ja auch den Blick verstellt auf das, was wir vielleicht wirklich tun müssen. Herr Dr. Marz, können Sie uns oder sind Sie da? Ist er da? Ich weiß nicht genau. Er hatte mir geschrieben, dass er da ist. Kann er?
Dann ist er dabei?
Ja, also er sagte gerade, er sei dabei. Okay, aber dann warten wir das noch kurz ab. Vielleicht darf ich in der Zwischenzeit Wolfgang Wodak, vielleicht wärst du, was möchtest du anmerken zu dieser Problematik?
Ja, hallo. Ich freue mich, dass du das organisiert hast und denke, das ist die Brutalität, mit der seit Jahrzehnten von den USA aus Politik gemacht wird. Ich sage extra von den USA aus, weil das, was mir nicht gefällt in der Diskussion bisher, das ist, dass wenn wir so tun, als wenn der Staat, USA, das heißt die Menschen und ja auch wahrscheinlich auch viele, die in der Politik sind, das Ganze veranstalten. Ich glaube vielmehr, dass die USA ein Land sind, in dem das inzwischen verkauft wurde, dass nicht mehr ein staatliches Gebilde ist, sondern was von gierigen Wirtschaftsleuten und Bankern geleitet wird, schon seit vielen Jahren, sodass da die demokratische Willensbildung, also dass man sagen könnte, der Staat macht das, schon längst nicht mehr gegeben ist. Ich denke, da sind Marionetten an der Spitze, genau wie bei uns. Und die gesteuert wird von einer ganz anderen Stelle. Und auch das Militär wird benutzt, weil man natürlich mit dem Militär dann seine wirtschaftlichen Interessen am besten durchsetzen kann. Und deshalb diese Public-Private Partnership ist nichts weiter als eine systemische Korruption des Staates, eine Unterwanderung und eine Übernahme der staatlichen Gewalt durch private Interessen. Und ich sehe, dass wir jetzt auch in Europa in einer ähnlichen Entwicklung sind, dass wir bei uns ebenso die Regierung keine Rolle mehr spielen, dass bei uns ebenso diese wirtschaftlichen Interessen, die aus den USA bis zu uns hinüberreichen, dass die Politik gestalten und dass die Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Und wenn die wollen, dass es hier Krieg gibt, dann, wenn die das für opportun halten, weil ihre Geschäfte dann besser laufen oder weil sie langfristig ihre Macht stabilisieren können, dann werden sie das möglicherweise versuchen. Mein Appell, ich möchte das einfach nutzen, dass diese Gelegenheit jetzt, das daran zu erinnern. Es gibt in Deutschland nach Grundgesetz Artikel 4 Absatz 3 gibt es das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und wir haben jetzt diese Bemühungen, dass man die Reservisten wieder mobilisieren will und dass man die Leute wieder zum Militär holen will. Dies ist jetzt der Punkt, wo alle, die sich für Frieden einsetzen wollen und die irgendwie die Möglichkeit haben, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, dass sie das tun sollten, dass sie sich an ihre, das heißt ja jetzt nicht mehr Kreiswehrersatzamt, sondern das heißt jetzt irgendwie Karrierecenter der Bundeswehr, ganz euphemistisch, Karrierecenter der Bundeswehr. Und an die soll man, da gibt es 16 im Bundesgebiet, an die soll man sich wenden und soll einen Antrag stellen. Und dann, wenn das Tausende sind, dann ist das wunderbar. Dann ist das etwas, woran man nicht vorbeischauen kann. Dann ist diese Behörde überfordert. Aber dadurch, dass man den Antrag gestellt hat, hat man erstmal schon Rechte erworben. Und ich finde, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Das gilt auch für Reservisten, das gilt für aktive Soldaten und für alle, die irgendwie bisher für das Militär gearbeitet haben. Also von daher mein Aufruf, verweigert den Kriegsdienst. Dies ist jetzt der Zeitpunkt, wo das geschehen soll in breiter Front. Ein ganz wichtiger Aufruf. Besser kann man nicht demonstrieren.
Ja, danke dir, Wolfgang. Dr. Marz ist irgendwie jetzt gerade raus. Ich weiß nicht, ich hoffe, er kommt nochmal wieder rein. Ich würde gerne jetzt nochmal zu einem nochmal sehr erfahrenen Aktivisten, und zwar Ansgar und Helene Klein, nochmal bitten, etwas zu der Sache zu sagen, wie Sie sie vielleicht auch wahrnehmen, insbesondere Sie sind seit 40 Jahren, seid ihr aktiv im Frieden und wie betrachtet ihr gerade vor diesem Hintergrund die aktuelle Situation?
Ja, also wenn ich da das Wort ergreifen darf, wir beide sind Jahrgang 37, das heißt, wir haben den Zweiten Weltkrieg hautnah erlebt. Meine Frau Helene hat im Graben gelegen, als die Geschosse über sie hinwegfegten. Und ganz nah an meinem Elternhaus fielen die ersten Bomben auf unser Dorf. Dieser Hintergrund scheint wirklich vollkommen vergessen worden zu sein, was Krieg bedeutet. Und deswegen finde ich diese Initiative, Viviane, ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenfinden zu einem Protest gegen das, was im Moment geschieht. Ich möchte auf einen ganz speziellen Punkt zu sprechen kommen, der wahrhaftig zu dieser Situation ungemein beiträgt, wenn wir das wirklich so sehen, wie es im Vertrag drinsteht. Es geht um den Vertrag, den Bundeskanzler Scholz am 16. Februar 2024 unterzeichnet hat. Ein Abkommen mit der Ukraine, das eine Gültigkeit von 10 Jahren hat. In dieser sogenannten Vereinbarung über Sicherheitszusammenarbeit und langfristige Unterstützung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine steht wörtlich, ich zitiere: Deutschland ist unerschütterlich in seiner Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine innerhalb der Grenzen von 1991. Zitat Ende. Meine Frau und ich haben wegen dieser absolut unverantwortlichen Unterzeichnung dieses Vertrages Olaf Scholz wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges bei der Bundesanwaltschaft angezeigt. Denn, ich zitiere nochmal, die unerschütterliche Unterstützung Deutschlands für die Unabhängigkeit und Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine innerhalb der Grenzen von 1991 bedeutet doch, dass zum Beispiel die Rückeroberung der Krim, die eindeutig zur Russischen Föderation gehört, das wäre nach all den schon mit NATO-Billigung und mit NATO-Waffen durchgeführten ukrainischen Angriffen auf Ziele in Russland unweigerlich der Beginn des Dritten Weltkriegs. Dass in deutschen Medien ein durchaus möglicher russischer Gegenanschlag mit Atomwaffen als Bluff heruntergespielt wird, ist ebenfalls unverantwortlich. Aber immerhin gibt es in Deutschland auch gewichtige Stimmen, die die gegenwärtige Situation realistischer sehen, wie zum Beispiel General AD Harald Kujat. Der war immerhin ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Ein Insider. Der hat kürzlich gesagt, Zitat: Ich befürchte, der Ukraine-Krieg könnte zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts führen.
Ja.
Diese Katastrophe abzuwenden, meine Damen und Herren, ist jede Initiative zur Deeskalation wie diese von Viviane Fischer initiierte Diplomatieoffensive dringend nötig. Danke allen Beteiligten und besonders an Viviane. Danke.
Vielen Dank, Ansgar und Helene, dass ihr da auch hier teilnehmt und wichtige Punkte da beigetragen worden sind. Ich würde jetzt gerne noch mal den, wir haben ja noch einen weiteren, ich weiß nicht, Soldaten, ob Herr Krüger, ist Herr Krüger da? Noch nicht offenbar. Gut, dann würde ich Stefanie Mahl bitten. Du hast ja auch eine, bist ja sozusagen auch familiär schon aus einer, kommst ja aus einer Friedenshistorie quasi, Friedensaktivismus-Historie. Genau, darf ich dich bitten, etwas zu sagen?
Herzlich gerne. Wir haben jetzt am Anfang viel gehört über das Warum, Weshalb und Wie Krieg, aber was bedeutet eigentlich Krieg? Und meiner Überzeugung nach können wir Leute nur für den Frieden einstehen bewegen, wenn wir ihnen vor Augen führen, was Krieg eigentlich bedeutet. Ja? Was ist die persönliche Geschichte von Menschen im Krieg? Und da kann ich jetzt sozusagen reinspringen. Poppt hier irgendwas Komisches auf am Bildschirm, aber egal, glaube ich. Also ich bin ja, ich habe es ja geschrieben, Friedensaktivistin in zweiter Generation. Das heißt, mein Vater hat sich schon in den Ostermärschen dafür eingesetzt. Der ist einer der Begründer der Ostermarschbewegung bei uns hier in der Gegend. Meine Eltern sind Jahrgang 1924, meine Mutter, die schon verstorben ist. Mein Vater ist eben 1929. Und meine Mutter hat erlebt, dass sie, ich halte jetzt mal die Kamera, das hier aufgesammelt hat. Das ist ein Splitter eines Geschosses, den Tiefflieger auf sie als junges Mädchen abgefeuert haben, während sie mit ihren Eltern und ihrem Vater dazu verdonnert, so an irgendeiner Wand stand, dass sie ja nichts trifft. Das hat keinen was getroffen. Da waren warm, sie hat es aufgesammelt und in die Tasche gesteckt. Und das Teil hat sie immer auf ihrem Nachttisch liegen gehabt. Also ich bin damit aufgewachsen, wie Krieg ist, wie Krieg sich auswirkt. Ich bin mit traumatisierten Eltern aufgewachsen. Mein Vater, seine Geschichte kondensiert in einem Punkt. Ihn hat die SS, also der Kriegsende war noch nicht 16 und die waren komischerweise korrekt. Und sie wollten aber doch noch ein paar junge Leute schnappen. Und die haben also ihn mitsamt seinen Gleichaltrigen ins Nachbardorf gebracht, in die Turnhalle eingesperrt und gesagt, unterschreibt hier und zieht in den Krieg. Und die Jungs haben sich standhaft geweigert, bis auf zwei, die dann auch später abgeholt wurden und nie wiederkamen. Der Rest von diesen vielleicht 8 Jungs oder so, er wusste nicht mehr so genau, hat sich geweigert. Und es ist nichts passiert. Sie sind weder verdroschen worden, noch verschleppt worden, noch sonst irgendwas. Abends durften sie wieder nach Hause gehen, Sache erledigt. Aber das hat ihn so tief geprägt, dass das immer wieder hochgepoppt ist und er immer wieder erzählt hat davon. Er hat auch von allen anderen Erlebnissen erzählt. Er hat auch, obwohl er eben jetzt nicht Soldat war, die Beschissenheit des Kriegs erlebt. Das kann man auch zu Hause ganz gut. Also ich bin aus der Gegend Mannheim, er auch und meine Mutter auch. Also da war ja dann auch genügend zu erleben. Und mit diesen Dingen bin ich aufgewachsen. Nicht wissend, dass das was mit mir macht. Weil wenn Eltern im Krieg sind, macht das was mit den Kindern. Und es gibt ja diese Kriegsenkel-Thematik. Und irgendwann bin ich dann da drauf gekommen und habe festgestellt, dass das was mit mir gemacht hat, dass es an mich was weitergegeben hat und mein Leben beeinflusst hat. Und dann habe ich versucht, mit den Dingen klarzukommen und die zu bearbeiten. Aber das werden wir weiterhin haben, weil es gibt genügend Kriege. Und im Moment, ich habe eine ukrainische Familie im Haus und die sind eben geflohen. Da konnte der Vater zum Glück mit, weil er einen Herzfehler hat. Eigentlich wollte ich hier oder hatte ich eingeladen, eine andere ukrainische junge Frau hier zu sprechen jetzt, die ebenfalls mit ihrem Sohn geflohen ist. Jetzt ist blöderweise der Sohn erkrankt, so konnte sie das jetzt nicht machen, nicht daran teilnehmen. Die Dinge müssen wir bedenken und die Dinge müssen wir rüberbringen. Wir müssen den Leuten vermitteln, das ist Krieg. Krieg ist nicht nur die erste Generation, Krieg ist auch noch die zweite Generation, die dadurch Schäden erleidet. Ich deute es jetzt nur mal an, Traumata geben sich weiter. Sie können sich alle ausrechnen mit Ängsten und mit Sachen, die man dann in seiner Kindheit oder sogar auch noch als Erwachsener hat. Ja? Und was wir brauchen eigentlich ist, dass wir den Leuten das vermitteln, dass wir den Leuten das nahe bringen. Was ist Krieg? Was bedeutet Krieg? Und mir ist es halt nahegebracht worden und ich würde jetzt gerne das mehr Leuten nahe bringen, weil es ja gerade so akut wird. Mein Vater hat immer mir rübergebracht, es waren nur wenige Leute damals, es waren Häufchen, ganz kleine Gruppe von Leuten, die ersten Ostermärsche gemacht haben. Die Bewegung ist gewachsen und gewachsen und irgendwann in den 80er gab es dann die großen Friedensdemonstrationen. Und davon bräuchten wir eigentlich ein Revival. Wir bräuchten, dass die Menschen kapieren, da bedroht sie was. Also ich kann mich noch erinnern, wie bedroht wir uns von dem Atomkriegsgefahr gefühlt haben. Ganz ehrlich, gegen das, wie ich mich jetzt bedroht fühle, war das damals ein Witz. Und die Dinge, die ich jetzt sehe, sind genau die, die meine Mutter mir erzählt hat. Die Kriegspropaganda, das Hochfahren dieser Kriegswirtschaft. All das kenne ich aus erster Hand. Ich kann einfach nur sagen, das passiert jetzt heute gerade, Leute. Genau das passiert, was meine Mutter damals erlebt hat, bevor ihr das Ding um die Ohren geflogen ist. Und das, glaube ich, müssen wir den Leuten vermitteln, dass wir wieder da ein Revival kriegen. Und wir müssen uns alle zusammentun. Es gibt ja in der Friedensbewegung so die Tendenz, das sind die Guten und das sind die Schlechten und so. Das muss aufhören. Wir müssen uns alle zusammentun. Dann haben wir eine Chance. Alle zusammen für nie wieder Krieg.
Vielen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob Isi Reichert da ist.
Ja, ich bin da.
Hallo, das ist schön.
Hallo.
Vielleicht passt es ganz gut oder magst du dich sozusagen von der Thematik anschließen oder deine Äußerung dazu?
Ja, das passt sehr gut. Erstmal vielen Dank für die Veranstaltung. Ich finde das sehr gut. Ich bin Musikerin und Pädagogin und zweifache Mutter und komme auch aus einem Elternhaus, wo beide Elternteile von Kriegsfolgen geprägt waren und Traumata weitergegeben wurden. Und das ist eine große Bürde. Das geht nicht nur in die zweite Generation, sondern das wirkt sich weiter fort. Also das Thema Trauma ist ein epidemisches Problem, was nicht nur in Deutschland, sondern in allen Gegenden, wo es Kriege gab, Thema ist und wo es wichtig ist, dass Menschen sich damit näher informieren, wie wirkt Trauma, wie wirkt es in einem selber und was kann man da tun. Denn das ist etwas, wenn wir Frieden wollen, dann kommen wir um das Thema nicht drum herum. Ich war 2012 für 2-3 Monate in Palästina und Israel und bin dort gereist und habe sehr viel Kontakt gehabt mit Menschen aus der dortigen Friedensbewegung und war sehr berührt von dem Engagement und dem Herzblut, mit dem auch Menschen, die zum Beispiel ihre Kinder verloren haben aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen und dann aber nicht in Rachefantasien gegangen sind, sondern erkannt haben, dass trotz des großen Schmerzes, den sie haben, kein Weg an Frieden vorbeiführt. Also wenn ich jetzt mit Propagandabildern arbeite und so dramatische kleine Einzelschicksale aufblase, um weiteres Morden zu rechtfertigen, gehe ich genau den falschen Weg. Denn genau das führt nur zu mehr Leid, das ist eigentlich sonnenklar. Und dort waren halt Menschen, die haben sich verweigert, in die Feindschaft zu gehen. Und das hat mich sehr berührt. Und es ist aber notwendig dafür, das Herz nicht zu verschließen. Also ich muss die Gefühle zulassen und als Musikerin arbeite ich sehr viel mit Gefühl. Musik ist auch eine sehr große Macht. Also die Musikindustrie ist ja auch nicht gerade frei, würde ich mal behaupten. Da wird sehr viel instrumentalisiert, um Menschen in bestimmte Richtung zu beeinflussen, moralisch zu verunsichern oder ja, auch da wird Kriegspropaganda getrieben. Und als Musikerin, wenn ich Musik mache, also Musik ist für mich per se Völkerverständigung, wenn ich die verschiedenen Einflüsse verwende aus den verschiedenen Kulturen. Ich habe viel World Music gemacht, da geht es um die eigene Identität, aber auch die anderen Kulturen zu achten und ja eine Freundschaft der Völker zu kultivieren und in einem friedlichen Austausch zu sehen, was für ein Reichtum wir haben eigentlich hier als Menschheitsfamilie. Das ist ein Begriff, den ich sehr schätze. Und genau, dafür ist es sehr wichtig, dass ich zu mir komme, dass ich präsent bin im Hier und Jetzt, dass ich meinen Körper wahrnehme und meine Gefühle, mein ganzes Wesen, wie ich gerade hier bin. Und da brauche ich Zugang zu mir und Trauma erschwert sowas. Es gibt aber Möglichkeiten, das zu heilen. Und wenn ich mich frei mache und wenn ich in die Heilung komme und wenn ich bei mir selber ankomme, dann komme ich zur Eigenverantwortung. Und dann komme ich in die Freiheit, dann steige ich aus den Rollen des Opfers oder der Rolle der Retterin oder der Rolle des Täters. Und dann steige ich aus diesem Spiel. Und ich glaube, dass es gewünscht ist von welchen, die sehr gerne Herrschaft ausüben, dass viele Menschen traumatisiert sind, dass auch da sehr viel für getan wird, dass das weiter stattfindet auf verschiedensten Ebenen, sei es jetzt von der schlechten Versorgung unter Geburten in Krankenhäusern, also es ist ein sehr breites Feld. Und Menschen, die heile sind und frei, die eignen sich nicht gut, um sich beherrschen zu lassen. Die sind ein bisschen klarer bei Verstand. Und die stellen dann vielleicht auch kritische Fragen zum Wirtschaftssystem, denn das Thema wurde ganz am Anfang erwähnt. Da wurde Kant zitiert, dass die Macht des Geldes die Macht ist, die da im Hintergrund ganz massiv wirkt. Und ich will jetzt Geld an sich als Werkzeug gar nicht verteufeln. Ich denke, das ist ein sehr gutes Werkzeug, was den Menschen dienen könnte, sie zu befreien, wenn es unter anderen Bedingungen genutzt werden würde, wenn andere Spielregeln gelten würden. Und da, finde ich, hat Michael Ende uns mit der Geschichte von Momo ein ganz wunderbares, inspirierendes Werk überliefert, wo er einen Ausblick gibt auf eine andere Welt, die möglich ist, auch in Zeiten wie diesen.
Ja. Tja, vielen Dank dir, Isi. Ich finde, das ist tatsächlich auch nochmal ein ganz großer Punkt. Wir haben ja unter ganz vielen Aspekten eine große Verantwortung. Ich denke, also wir Menschen in Europa und vielleicht auch in Deutschland ganz besonders, ich glaube, und überhaupt alle Menschen im Sinne von, dass wir uns eben wirklich vor das Leben stellen müssen, was wir hier ja eben jetzt doch was in massiver Weise bedroht ist, ja, und ich bin ehrlich gesagt auch wirklich überhaupt nicht bereit, meine, also jetzt mal ganz egoistisch gesprochen, finde ich, ist der Krieg auch, ich möchte nicht, dass hier eingegriffen wird in meine Lebenszusammenhänge durch so etwas, weil eben Leute vielleicht wegen Geld oder wegen sonstigen Dingen da auf die Idee kommen, dass sie uns da hin und her schieben können. Und es sind ja wirklich noch über den Verlust des Lebens hinaus ganz andere eben gesellschaftliche Umwälzungen, wie du es gerade gesagt hast, das spricht ja auch Professor Professor Ruppert von, dass wenn wir hier also so hochgradig traumatisierte Menschen haben, und wir haben ja jetzt 4 Jahre hinter uns, die ja auch für viele Menschen sehr schwierig war, weil sie eben vielleicht Angst vor dem Virus hatten oder Angst vor der Demokratiekrise. Da ist ja doch ganz, ganz viel gelaufen, und eigentlich müssten wir jetzt unsere Wunden lecken und uns da mal wieder irgendwie zueinander raufen. Die Kinder müssten irgendwie auch über die ganzen Sachen hinwegkommen, und jetzt wird die nächste Kiste aufgemacht. Und ich finde, das ist einfach was, was man so nicht hinnehmen kann. Und warum sollen wir auch die Traumatisierung so vieler Menschen, uns nahestehender Menschen, hinnehmen? Und auch in anderen Ländern spielt sich ja das Gleiche ab. Ich meine, die Menschen in der Ukraine, in Russland erleiden ja auch Schlimmes und sind fürchterlich traumatisiert. Und auch da gilt es eigentlich erstmal, das zu überwinden und nicht eben weitere Problemzonen hier aufzumachen, ja, die sich ja fürchterlich auswirken werden.
Ja. Ich würde gerne noch eine Sache nachtragen. Und zwar glaube ich, dass diejenigen, die da so viel Herrschaft ausüben, süchtig sind. Also diese Kontrolle, da ist ja ganz viel Angst im Spiel. Also wenn ich eine unipolare Weltmacht mir wünsche und die Vorstellung, dass andere autonome Wesen außerhalb meiner Kontrolle ein Leben führen, ein eigenständiges Leben führen, wenn das mir eine so unerträgliche Angst bereitet, dass ich mit aller Gewalt und aller militärischen Macht und industriellen Macht und allen Mitteln da Kontrolle ausüben muss, um mich sicher zu fühlen, dann ist auch das mit Sicherheit ein Trauma-Hintergrund. Und ich halte diese Menschen für ganz, ganz schwer süchtig.
Nach Macht und Durchsetzung von Macht in jeglicher Form oder eben auch mit uns, mit allen Mitteln, die man sich vorstellen kann. Ja, Isi, ganz herzlichen Dank für diese Gedanken zum Thema. Ich würde jetzt gern Ronja bitten, mit uns zu sprechen.
Ja, danke für die Einladung, Viviane. Ich bin Ronja, Mutter von 8 Kindern, 3 Töchtern und 5 Söhnen. Ich weiß, was es bedeutet, ein Kind zu gebären, habe selbst 7 Schwangerschaften und Geburten erlebt und als Doula Frauen auf ihrer Geburtsreise begleitet. Leben zu schenken ist unsere naturgegebene Aufgabe als Frauen. Wir Mütter wissen, was es bedeutet, Kinder in Liebe zu empfangen, zu gebären und sie auf ihrem Weg hinaus in die Welt gut zu begleiten. Diese Aufgabe, für die ich mich bewusst entschieden habe, mit ganzem Herzen erfülle ich jetzt seit 37 Jahren. Meine Zwillinge sind 17 Jahre und noch zu Hause. Im Januar 2019 ist mein jüngstes Kind gestorben, ein kleiner Junge. Er war mein Sonnenschein. Diesen Schmerz trage ich jeden Moment in mir. Er ist Teil meines Lebens. Niemand kann ihn mir nehmen. Dies ist mein Schicksal. Lasst uns das Trauma, das ein Krieg verursacht, verhindern. Seit 2020 bin ich als Aktivistin in der Demokratiebewegung mit meiner Love Wins-Fahne auf der Straße, auf vielen Demonstrationen für Freiheit und Frieden, Wahrheit und Liebe. Frieden beginnt im eigenen Herzen. Frieden kann es nur in Freiheit geben. Freiheit wird aus Mut gemacht, sagte Julian Assange. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit eines Menschen ist unverletzlich. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So ist es im Grundgesetz und in den UN-Menschenrechten festgeschrieben und gilt ohne Wenn und Aber. Ich weigere mich, die Pharmaindustrie zu unterstützen. Ich weigere mich, die Waffenindustrie zu unterstützen. Und ich weigere mich, die Machenschaften dieser Lobbyisten zu unterstützen. Ich weigere mich, den Mainstream-Medien zu folgen und ihren Lügen zuzuhören. Ich verweigere mich gegenüber Hass und Hetze,
der Kriegstreiber unter den Politikern der Altparteien. Es reicht. Ich bin keine Schachfigur geopolitischer und finanzieller Interessen. An alle Männer appelliere ich, legt eure Masken der Herrschaft und Macht ab. Öffnet euer Herz und zerlegt eure Waffen. Pflanzt Bäume und zeugt Kinder. Kinder der Freiheit und des Friedens. Ihnen gehört das Leben und die Zukunft. Mütter, steht auf zusammen mit mir und stellt euch schützend vor eure Kinder. Das Blutvergießen in der Ukraine und in Russland muss sofort beendet werden. Niemals werden meine Söhne eine Waffe in die Hand nehmen gegen unsere russischen Brüder. Eher werden wir fliehen wie Diebe in der Nacht. Schluss mit der Kriegspropaganda der Politiker hier im Land. Noch nie wurde ein Krieg mit Waffen beendet, sondern durch Friedensverträge. Dafür braucht es diplomatische Gespräche, jetzt. Wir sind eine Menschheitsfamilie und wollen in Frieden und Freiheit zusammenleben. Ich werde weiterhin alles mir Mögliche für die Einhaltung der Menschenrechte und die individuelle Freiheit tun. Ich lege hiermit mein Veto ein gegen den Krieg. Lasst uns einen Marsch für den Frieden organisieren, wie es bereits in anderen europäischen Ländern geschehen ist. Kommt dafür alle am 3. August nach Berlin. Ich werde dort sein. Ich werde auch im Friedenscamp Stopp Rammstein dabei sein am 21. Juni. Der Frieden in Europa sowie Stabilität und Freiheit in der Welt sind nur möglich, wenn unsere Hände und Herzen verbunden sind mit unseren russischen Schwestern und Brüdern. Love wins. Liebe gewinnt. Danke.
Danke dir, Ronja. Das ist wirklich sehr, sehr anrührend, was du gesagt hast. Vielen Dank. Ja, tatsächlich, das ist der Weg. Das ist auch die Forderung, die ist ganz richtig. Hadi, bist du bei uns?
Ja.
Dann würde ich dich ganz gerne auch, du bist ja auch von den Mutigmachern. Und irgendwie, es geht ja auch darum, den Mut zu finden, sich der Sache entgegenzustellen und genau hinzugucken und sich auch nicht irgendwie in der Blauäugigkeit zu bewegen, dass das vielleicht das Schwert oder wie will man sagen, der Kelch doch diesmal auch wieder irgendwie an uns vorbeigeht und auch bei uns nichts auslösen wird. Was sind deine Gedanken dazu?
Also erstmal danke, Viviane, für die Initiative. Und ich denke, wir brauchen genau das, ganz, ganz viele solche Initiativen, die sich klar für Frieden und eben gegen den Krieg aussprechen. Ich bin jetzt auch noch echt ergriffen von den Worten von Ronja. Wir kennen uns ja auch. Und das ging ans Herz. Also ein Gedanke, ich will das hier nicht so lange machen, weil ja noch viele Redner kommen, den ich gerne mal Leuten sage. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Hinweis nochmal, weil man spricht ja mit Leuten, die sagen, nein, wir müssen unbedingt diesen Krieg weitermachen und die Ukraine muss ja auf jeden Fall gewinnen. Was heißt das denn? Im Zweifel, vielleicht in letzter Konsequenz, die Ukraine muss gewinnen. Also die Ukraine kämpft gegen Russland, einer der größten militärischen Mächte auf diesem Planeten, die größte Atommacht auf diesem Planeten. Und ich stelle mir jetzt einfach mal vor, die Ukraine gewinnt diesen Krieg. Das heißt aber, vielleicht ist noch ein Ukrainer am Leben. Und der hat dann gewonnen. Was ist dann? Jubeln dann alle und sagen, ach, das ist ja super, die Ukraine hat gewonnen. Aber es hat nur ein einziger Ukrainer überlebt. Und das ist dann das, was wir gewollt haben. Und ich glaube, das muss den Leuten klar werden, dass bei diesem Krieg, wenn wir jetzt nur auf diesen Krieg mal schauen, also es wird so lange gekämpft, bis dann gar kein Mensch mehr da ist. Oder vielleicht eben dieser eine. Aber ist das dann der Sieg, den die Politiker im Westen wollen? Und da frage ich mich immer, da mal den Verstand einschalten, was das bedeutet, wenn man immer weiter eskaliert, immer mehr Waffen liefert, immer gefährlichere Waffen liefert, wo das hingehen kann, hat ja schon Wolfgang Effenberger deutlich gesagt und auch Ulrich Mies. Das muss man nicht noch weiter forcieren. Aber dass man sich dieses Bild mal klar macht, wo der Krieg sozusagen dann hinführt und was denn ein Sieg dann bedeuten könnte. Und vielleicht einfach nochmal auch zum Hintergrund, weil ich glaube, das ist wichtig. Es gibt ja eine bekannte Rede, schon, ich glaube, vor 10 Jahren war die etwa von dem George Friedman von Stratfor. Das ist eine Strategieberatung, Think Tank, sehr eng mit der amerikanischen Regierung und der Außenpolitik verzahnt, der eben ganz klar und offen und in aller Öffentlichkeit sagt, dass größte und wichtigste Interesse der US-amerikanischen Außenpolitik seit über 100 Jahren ist das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, also da einen Keil zwischenzutreiben, zwischen diese beiden Länder, weil das, was die US-amerikanische Vorherrschaft am meisten gefährden könnte, wäre, wenn sich russische Rohstoffe und deutsches Know-how miteinander verbinden. Also da stecken komplett strategische Interessen einfach dahinter. Das hat ja Ulrich Mies sehr deutlich gesagt. Diese Vorherrschaft der USA, wer da versucht, was dran zu machen, der kriegt sofort mit der Militärmacht USA zu tun. Und ja, das, wie gesagt, vor diesem Hintergrund kann ich natürlich auch nur Daniele Ganser empfehlen mit seinen Vorträgen über die Ukraine, NATO-Osterweiterung und so weiter, was alles zu diesem Konflikt geführt hat, um auch dort mit Leuten nochmal zu sprechen, die sagen, ja, aber die arme Ukraine ist ja einfach über Nacht überfallen worden und man muss doch denen jetzt irgendwie helfen. Da steckt ja sehr viel mehr dahinter. Und ansonsten, ja, dieser Spruch, ich dachte, alle Menschen sind für Frieden, bis ich herausgefunden habe, dass es Menschen gibt, die am Krieg vom Krieg profitieren. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Es gibt halt Leute, die wollen Krieg. Die wollen Krieg aus finanziellen Gründen oder aus Machtinteressen. Das haben wir auch gerade schon gehört. Ich glaube, Macht ist tatsächlich was, wenn man so viel Macht hat, wie manche Menschen auf diesem Planeten haben. Die sind dann süchtig nach dieser Macht. Die wollen das ausweiten. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man den weiß. Und deswegen diese Initiative, sich dagegen zu stellen mit einer großen Anzahl von Menschen. Ich hoffe, das findet viele Nachahmer, dass viele solcher Online-Konferenz gemacht haben. Ich finde, dass viele auf der Straße, dass da viel passieren sollte. Ich bin auch bei Stopp Rammstein natürlich im Camp dabei, auch am 3. August in Berlin, auch beim Pax Terra Musica und so weiter. Ich glaube, also dieses Vernetzen auch untereinander offline ist ganz, ganz wichtig. Ja, und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ganz wichtig, genau, vielleicht, weil ja hier auch gesagt wird oder diese Gefahren auch dargestellt werden. Wir sollten natürlich nicht in Angst verfallen und schon gar nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern natürlich mutig bleiben, auch hoffnungsvoll bleiben. Solche Initiativen geben ja auch Hoffnung. Wir sind viel, viel mehr. Wir müssen schauen, dass wir Menschen erreichen, die von den Mainstream-Medien einfach eingelullt werden und auf diesen Krieg immer mehr vorbereitet werden. Das ist halt eins der wichtigsten militärischen strategischen Interessen, die Heimatfront, die sogenannte Heimatfront, eben auch zu beackern, also die Menschen in den Ländern immer mehr für Kriege zu begeistern, dass wir da einfach dagegen steuern mit diesen Dingen, mit dem Wissen, was wir haben, was eben dort wirklich passiert ist mit Hintergründen. Ja, damit bin ich durch. Vielen Dank nochmal und wie gesagt an jeden, der hier dabei ist. Gerne weitermachen, mutig bleiben und ich hoffe, es gibt, wie gesagt, noch ganz, ganz viele solche Initiativen.
Danke dir, Hadi. Ich glaube, der Punkt ist ja auch, wir haben ja von Klaus Schwab gehört, dass das WEF sieht ja ganz besonders kritisch für die Demokratie, der Hauptfeind der Demokratie ist ja irgendwie die Desinformation im Netz. Ja. Darf man sich ja mal fragen, warum das so ist, dass wenn alles die Wahrheit so, also ich denke, es ist eher die Wahrheit im Netz, die Angst macht, ja, oder sagen wir mal die andersartige Meinung, die andersartige Information, die da eben doch Ängste macht. Und ich glaube, weil da liegt natürlich genau, wie du gesagt hast, die Heimatfront muss intakt bleiben, damit die jungen Leute sich dann auch tatsächlich zum Kriegsdienst im Zweifel melden. Ich habe das jetzt auch gehört von Leuten in der Schule. Die 17-Jährigen, 18-Jährigen sind teilweise auch gewinnbar, vielleicht mit dieser Aussicht auf Freiheit und Abenteuer, als was Krieg dann ja auch verkauft wird. Aber auch da muss man eben wirklich mal auch genauer hingucken und auch mal mit Veteranen sprechen, die eben das alles mal mitgemacht haben und die dann plötzlich aus dem Krieg zurückkommen und eben nicht mehr irgendwie der Kriegsheld sind, sondern die vielleicht ein Bein im Krieg gelassen haben oder schwer traumatisiert zurückkommen, vielleicht arbeitsunfähig sind und wo dann auch ganz viele zivile Träume zerplatzen. Also auch das muss man den Jugendlichen beispielsweise jetzt klar machen. Ich meine, Also das ist definitiv unsere Aufgabe. Man darf sich da nicht diesen Sand da in die Augen streuen lassen, den die Regierung da im Moment parat hat. Ja, jetzt würde ich ganz gern mal Ulrich Heiden ansprechen. Hallo? Ich glaube, Sie sind noch nicht zu hören. Oder Sie müssten etwas sagen, vielleicht, dass Sie dann auch im Bild erscheinen. Hallo. Ja, das ist schön, dass
Sie.
Ja, wir hören Sie. Genau. Sie sind ja Journalist in Moskau. Und mich würde einmal auch sehr stark interessieren, also von dem abgesehen, was Sie vielleicht uns jetzt ohnehin sagen wollen, also wie Sie vielleicht auch die Propaganda oder die, sagen wir mal, die Narrativen, die da so in Bezug auf die unterschiedlichen Länder im Umlauf sind, ob Sie da etwas sehen können. Also wir haben ja früher auch immer gesehen, dann hieß es irgendwie, die Deutschen sind die Barbaren und schlagen den Kindern die Köpfe ab mit ihren Bajonetten oder wer auch immer das dann war. Und von den anderen sagt man, die werfen die Babys aus den Inkubatoren auf den Fußboden, ja, hieß es dann ja auch mal, berühmt geworden. Und was ist denn da so im Moment vielleicht auch aus Ihrer Warte im Umlauf und läuft die Propaganda überall gleich, eben im Sinne, die anderen sind ganz, ganz schlimm und da muss man unbedingt oder da darf man draufhauen, weil das sind eigentlich Unmenschen.
Ja, also ich meine, ich sehe einfach, dass das, was Annalena Baerbock sagt, ist praktisch, das erinnert mich schon auch an diese Propaganda eben. Und die ganze Reaktion auf Butscha, wo also bis heute behauptet wird, und felsenfeste Überzeugung, also diese 200 Menschen und wie viel da auf der Straße lagen, das wären also Opfer von Russen. Das wurde ja bis heute nicht bewiesen, aber es wird immer wieder wiederholt. Und es gibt ja immer so Punkte, wo man meint, also die Unmenschlichkeit der russischen Kriegsführung nachweisen zu können, das war dieses Butscha. Und bis heute haben wir keine einzige Namensliste der Opfer gesehen. Wir wissen gar nicht, wer in diesen schwarzen Säcken lag. Und bis heute ist nicht klar, warum einen Tag nach dem Abzug der russischen Truppen der Bürgermeister der Stadt Butscha noch nichts darüber erzählt hat in einem Interview. Und erst später auf einmal lagen diese Leichen da. Und ich meine, unsere Aufgabe als Journalisten, als Aktivisten ist es eigentlich in solchen Punkten immer wieder ganz, sag ich mal, analytisch, ganz sauber zu analysieren, was sagen die verschiedenen Medien, auch aus verschiedenen politischen Richtungen, auch russische Medien, deutsche Medien, alternative Medien. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit und die muss aber geleistet werden, weil sonst, wenn wir diese Arbeit nicht leisten, dann rutscht die Bevölkerung immer mehr ab in diese Kriegsvorbereitung, die läuft. Dann wird sie Opfer aller möglichen Geschichten, die uns seit 9 Jahren aufgetischt werden, dass eben der Maidan die Freiheitsbewegung war und dass die Ukraine auf dem Weg ist nach Europa. Und es ist zum Beispiel nicht bekannt, dass bei vielen Deutschen ja nicht bekannt, dass alle Oppositionsparteien in der Ukraine verboten sind, dass alle oppositionellen Fernsehkanäle 2022 verboten wurden und dass die einzige Stimme der Ukraine ist praktisch Zelensky, der größte Kriegstreiber zurzeit. Er war ja auch mal er wurde ja gewählt, eigentlich mit einem Friedensversprechen. Das muss man sich mal vorstellen, 2018. Und jetzt ist er also völlig unter der Lenkung seiner US- und englischen Berater. Und die Bevölkerung denkt, also das ist die Ukraine. Nein, die Ukraine, das sind eben auch 30% russischsprachige Menschen, die von denen viele eben, von denen viele auch in Interviews, die ich im russischen Fernsehen sehe, wenn russische Truppen kommen, dann sind sie froh. Das will ich jetzt nicht. Ich will nicht sagen, dass es auch viele Ukrainer gibt, auch russischsprachige, die vielleicht gegen die russischen Truppen sind. Aber also nur ein völliges Schwarz-Weiß-Bild zu malen, alle Ukrainer seien also gegen Russland, das ist also absolut falsch. Und ich meine, jeder, der sich mal historisch die Karten
anguckt, der letzten 15 Jahre Wahlergebnisse in der Ukraine, Sprachen in der Ukraine, da sieht man, der ganze Südosten ist mehrheitlich russischsprachig, also mindestens 40-45%. In der Südosten der Ukraine wurden immer die Kandidaten gewählt, die mit Frieden und gute Beziehungen zu Russland eintraten. Und das ist bis heute so. Aber das wird ausgeblendet. Und das müssen wir durchbrechen. Und wir müssen auch versuchen, die Themen, die der Kriegsvorbereitung im Wege stehen, das ist nämlich unser deutsches historisches Gewissen und unsere Vergangenheit, dass wir das immer wieder thematisieren. Zum Beispiel jetzt am 22. Juni ist der Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. In Russland wird das gefeiert oder wird gedacht, also mit Kerzen und mit Kranzniederlegung. Und natürlich wäre das auch ein guter Anlass auch für Journalisten und Aktivisten am 22. Juni auch vielleicht Zeitzeugen zu befragen, Interviews zu veröffentlichen und überhaupt das nochmal zurückzurufen in die Erinnerung, dass wir mit Millionen deutschen Soldaten dieses Land überfallen haben, also die Ukraine, Weißrussland, Russland, und da ein grausames Gemetzel angerichtet haben. Da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen dieses Thema wachhalten, wie auch die Blockade von Leningrad, wo eine Million Menschen gestorben sind. Und wir merken ja, wie sehr der Bundesregierung das missfällt, wenn diese historischen Themen, wo Deutschland ja massiv gezeigt hat, was es eigentlich in Russland vorhat. Es will Raum gewinnen, es will Rohstoffe haben. Und ich meine, das ist das gleiche Interesse wie heute. Raum gewinnen und Rohstoffe und möglicherweise Russland entkolonisieren, Russland in fünf Teile auftauchen, teilen. Solche Pläne gibt es ja in der US-Administration, und die werden ja auch, ist jetzt ein Slogan, der auch in sogar linken Medien in Deutschland immer wieder hochgehalten wird, Entkolonisierung von Russland. Ich meine, es ist ein solcher Wahnsinn. Ich reise seit über 30 Jahren durch Russland. Ich habe viele kleine Völker besucht, die Evenken, die Kaukasier. Und immer habe ich gemerkt, dass ein Großteil der Leute, also natürlich generell für die Russische Föderation sind. Es gab Krisen im Tschetschenienkrieg. Das ist aber auch geschürt worden, also von bestimmten Kräften, die einfach hinter den Kulissen versucht haben, da einen inneren russischen Konflikt zu konstruieren.
Das ist der neue Faschismus, der keiner sein will.
Ja, so kann man es sagen. Also,
wie sehen Sie denn die Bereitschaft, oder wie würden Sie denn sehen, die Bereitschaft der Russen nach all dem, was jetzt geschehen ist, oder überhaupt mit den Parteien, den Kriegsparteien oder auch NATO, USA oder so, wie sehen Sie, aber jetzt speziell eben mit Blick auf Russland interessiert mich das, zum Beispiel den Gedanken zu nehmen, dass eben die Bevölkerung natürlich etwas anderes denkt oder viele aus der Bevölkerung auch was anderes denken, als unsere Regierung signalisiert. Oder auch eben vielleicht von anderer Seite signalisiert wird, die Narrative, dass die Deutschen hier irgendwie nur Übles wollen oder so. Wie sehen Sie das?
Also generell ist es so, dass immer wenn ich auf der Straße bin, wenn ich mit irgendwelchen Leuten zusammenkomme, die mich das erste Mal sehen, alle sagen, oh toll, ein Ausländer, ein Deutscher. Und also es wundert mich wirklich, also dass die Russen, obwohl Russland praktisch jetzt gegen schon deutsche Panzer kämpft, oder die Deutschen mit ihren Waffen gegen Russen kämpfen, also dass die Russen doch immer noch großherzig sind und sich eigentlich, man hat das Gefühl, absolut, es gibt auch keine Propaganda, die irgendwie in den Medien, wo gesagt wird, alle Deutschen sind irgendwie Faschisten oder alle Deutschen sind Kriegstreiber. Nein, das gibt es nicht. Und natürlich gibt es russische Fernsehmoderatoren oder sogar der Medvedev stellvertretende Präsident des russischen Sicherheitsrates, die mit Atomschlägen drohen oder die sagen, wenn ihr uns weiter angreift, dann werden euch Städte so aussehen wie in Wolschanka oder in der Ukraine, wo schon, also ich war selbst auch in der Ostukraine, das ist wirklich schlimm, wie man diese, wenn man diese Ruinen da sieht, das, da wird also mit gedroht, aber das ist einfach, sag ich mal, ein, ja, ein, wenn ihr uns angreift, dann schlagen wir zurück. Es ist aber kein, es ist kein Hass auf die Deutschen. Also es ist eine große Abneigung gegen deutsche Politiker, die diesen Krieg also antreiben, also wie Baerbock und Scholz. Aber man merkt in den russischen Nachrichtenagenturen, wird sehr sachlich berichtet, wenn mal aus Deutschland eine Friedensstimme kommt. Zum Beispiel vor zwei Tagen haben die russischen Nachrichtenagenturen berichtet über diese Anfrage von Sarah Wagenknecht, wo sie den Scholz aufgefordert hat, doch mal zu begründen, warum denn jetzt ausgerechnet auf einmal auch russisches Territorium mit deutschen Waffen beschossen werden kann. Und aber solche Stimmen aus Deutschland, die, sag ich mal, von bekannten Leuten, die eine Stimme haben aus dem, ja, sag ich mal, aus der deutschen geistigen Elite oder wie auch immer, findet man viel zu selten in deutschen Medien. Also gut, in deutschen Talkshows, in russischen Talkshows kommen manchmal, werden solche Leute vorgestellt und werden auch Ausschnitte aus dem deutschen Fernsehen gezeigt und so weiter. Aber ich habe, mein Eindruck ist, dass die positiven Stimmen aus dem Westen sind eigentlich vor allen Dingen kritische amerikanische ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, also wie Scott Ritter oder der Tucker Carlson, also waschechte Amerikaner, die sich irgendwie viel freier äußern als die Deutschen. Und das bringt bei mir den Gedanken, dass die Deutschen, Entschuldigung, ich habe nie so gesprochen, aber heute sage ich es so. Es ist einfach, man hat das Gefühl, Deutschland bildet sich wie eine Kolonie. Es ist artig und nochmal artig. Und wobei der, sag ich mal, große Bruder in den USA, der hat eben, der leistet sich sogar Oppositionelle, die sogar massenweise Interviews geben im russischen Fernsehen. Und ich meine, das ist eigentlich eine Schande, dass wir in Deutschland es nicht schaffen, dass auch unsere, mal sagen, Oppositionellen besser zu hören sind, lauter zu hören sind. Und dass sie einfach es schaffen, eine klare Sprache zu sprechen. Und also uns und nicht in der eigenen Blase zu versauern, sondern immer bei jeder Aktion, die wir machen, müssen wir uns überlegen, erreichen wir damit Leute, die außerhalb unserer Blase sind oder nicht? Wenn wir die damit nicht erreichen, dann sollten wir das einfach einsparen und eine bessere Aktion uns überlegen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Also ich finde das sehr interessant. Letztlich zeigt es ja, dass wir vielleicht mit so einer, also mit der Initiative, ja, das muss ja, ist ja jetzt nicht auf diese Geschichte beschränkt, aber auch generell, dass Leute auch dieses Thema ergreifen und sich einfach viel mehr einbringen, auch in anderen Ländern und eben sagen, dass die Meinung, die da von oben kommt, eben nicht die von allen aus Deutschland ist, eben aus meiner Sicht ist das eine verschwindend kleine, laute Gruppe, die irgendwie hier letztlich eine Welle macht und versucht, dieses Kriegstreiberische oder dieses Abwertende da auch zu bestärken. Ich meine, ich finde, hier ist ja auch diese wirklich schlimme Aktion passiert, dass das, ich weiß nicht, das glaube ich inzwischen auch ein bisschen abgeebbt wieder, aber was doch da mit den Russlanddeutschen oder den vielen Russen, die hier in Deutschland auch viele, viele Jahre schon etabliert waren, da gab es ja auch diese Kampagne, ja, dass man, die verlassen ja teilweise auch das Land, also ich finde das auch schockierend, ja, dass man da aus dem Nichts heraus seinen langjährigen Nachbarn, ganz normalen, tüchtigen Leuten, die hier gelebt haben oder vielleicht auch teilweise immer noch leben, aber dass man denen plötzlich da irgendwie ja alles übel unterstellt, das ist doch auch also so etwas derart Unmögliches, ja, dass das überhaupt passieren konnte hier, ist ja auch irgendwie kaum zu begreifen. Aber es spielt natürlich auch in die Richtung, dass es auch nämlich auch eine Tabuzone ist, wie vieles andere, sich überhaupt einem Russen irgendwie freundlich anzunähern. Also jedenfalls das wollen, will man erreichen, dass das eben einfach gar nicht mehr okay ist, überhaupt irgendwie was in Richtung Russland Erfreuliches zu denken. Und sei es auch nur, dass die Russen auch fantastische Literatur hervorgebracht haben. Ja. Aber ich denke, wir dürfen uns da nicht einschüchtern lassen. Ich würde jetzt gerne als Nächsten Gerin Meyer, der hat gerade den Platz verlassen. Ich weiß nicht, ob er uns hört, ob er hier ist. Wollte mich ganz kurz auch nochmal erkundigen, ob Herr Krüger inzwischen da ist oder nicht. Im Moment nicht anscheinend. Gut, dann warten wir vielleicht ganz kurz auf den Herrn Meyer. Wir sind ja jetzt auch schon ziemlich am Ende der Zeit. Ich denke, die mögliche weitere Diskussion müssen wir auf ein andermal dann auch vertagen. Ich würde sonst vielleicht noch mal Ralf Böß bitten, uns zu sagen, wir können ja warten, wenn Gary Meyer wieder zurück ist, ob er dann dazu mal was sagen kann. Ralf Böß, ich würde dich bitten, noch mal kurz vielleicht auch eine möglichen Auswegstrategie oder eine noch mal über eine Diplomatieoffensive hinausgehende strategische Gedanken hier vielleicht vorzustellen. Weil es ist ja eben genau das, was wir hier festgestellt haben. Es wird uns hier übergeholfen mit einer Politik, die aber eben doch einfach unseren Wünschen und auch dem Anspruch, den Anspruch, dass wir eben als Menschen, denke ich, anderen Menschen auch nicht schaden wollen, nicht so ganz gerecht wird. Ralf, vielleicht magst du dich dazu äußern.
Also wir haben in Deutschland aus meiner Sicht ein ganz besonderes Problem, dass egal was wir wollen, wir die Politiker nicht mehr erreichen. Wir haben eine Art von Vasallenstatus auch gegenüber den Amerikanern, der unglaublich ist. Unsere Politiker, sobald sie in die Machtsphäre kommen, fangen an, ganz anders zu agieren und zu reden, als sie geredet haben, wenn sie noch nicht gewählt sind oder wenn sie in Parteien sind, wo sie noch nicht viel zu sagen haben oder sowas. Da ist eine ganz interessante Geschichte. Und das ist das eine. Der Vasallenstatus, der so aussieht, als wären wir absolut bedeutungslos in der ganzen Geschichte. Was jetzt läuft zwischen Amerika und Russland, ob wir das wollen oder nicht. So in der Art kann man sich das vorstellen. Aber in Wirklichkeit haben wir eine außerordentlich hohe Bedeutung. Wenn wir aus dem Vasallenstatus aufwachen würden und ich will mal sagen, als unsere Sozietät übernehmen, dann hätten die Amerikaner hier keine Chance mehr. Einfach weil zum Beispiel Rammstein eine vollständig amerikanische Geschichte und dann kommt die NATO und so weiter. Wenn wir uns dagegen stellen könnten oder würden, dann wäre in der Weltpolitik wirklich ein Punkt geändert. Da wir das nicht tun, werden wir im Allgemeinen sehr jetzt auch verachtet von außen. Annalena Baerbock fliegt nach Saudi-Arabien und wird da vom Flugzeug nicht empfangen, genauso unser Bundespräsident und so weiter und so fort. Also da ist in der Außenpolitik ist was, die Brasilianer lachen über die Deutschen, die ganze Welt lacht über die Deutschen und kann es nicht fassen, was hier passiert. Und wenn man da genau hinguckt, dann muss man sagen, das Besondere an dem, was hier nicht passiert oder was hier ist, dass man sich an die Verfassung hält. Wir haben eine Verfassung, unsere Politiker sind Glieder dieser Verfassung, haben im Sinne dieser Verfassung zu agieren und sie gehen überhaupt nicht mehr im Rahmen dieser Verfassung, dass sie irgendwas tun. Und das sieht man zum Baerbock daran, wenn Annalena Baerbock sich hinstellt und sagt, es geht darum, die Russen zu ruinieren, dann ist das was etwas anderes, als wenn man für den Konfliktfeld, was da entstanden ist, zwischen Russland und der Ukraine, wenn man da eine vermittelnde Position einnimmt. Das ist was völlig anderes, das ist eine parteiische Position. Genauso ist es eine außerordentlich, ich will mal sagen, konfliktreich parteiische Position, wenn man gegenüber Israel sagt, die Unterstützung Israels ist deutsche Staatsräson. Im Sinne des Grundgesetzes ist das nicht erlaubt. Im Sinne des Grundgesetzes geht es darum, die Menschenwürde zu unterstützen, im Sinne der Menschenwürde tätig zu sein. Und wenn man im Sinne der Menschenwürde tätig ist, dann geht man in keinerlei Weise in irgendwelche, ich würde mal sagen, machtpolitischen Dinge ein, sondern man unterstützt von unten. Israel wäre die Sache, wenn ich dafür die Menschenwürde eintrete und nicht für parteipolitische, nicht sage, die Unterstützung Israels ist deutsche Staatsräson, in dem Moment bin ich Vermittler zwischen beiden und nicht parteiisch und mache und übersehe alles, was da dann auch von Seiten Israels als problematische Taten davon vollzogen wird und sowas. Es gibt in unserer gesamten Politik überhaupt keine Anbindung mehr an das Grundgesetz, sondern und vor allen Dingen nicht an die Demokratie. Wir werden nicht gefragt. Also wir wurden ja gefragt, ob wir zustimmen, dass als Annalena Baerbock sich hat wählen lassen, stand überall drauf, keine Waffen in Kriegsgebiete. Da wurden wir gefragt und haben unser Ja gesetzt. Und kaum war sie gewählt, ist das Umgekehrte passiert. Wir werden bei den wichtigen Dingen nicht gefragt. Und da ist eine unglaubliche Ohnmacht. Wir sind einfach nur dazu, entweder wir sind stille Zuschauer oder wir sind Zuschauer, die Ja sagen. Und dann werden wir belohnt wie mit einer Bratwurst oder wir sind Zuschauer, die Nein sagen und dann werden wir bestraft, diskreditiert und sind schlecht geframed und weiß der Kuckuck was und kriegen die Polizei auf den Hals gesetzt. Also das ist heute noch Demokratie. Entweder man stimmt zu oder man hält die Klappe oder und wehe, du sagst was, dann kriegst du Ärger. So in der Art, dass es hat mit Demokratie nichts zu tun. Und es gibt einen Weg, da rauszukommen. Und das ist, ich sag mal, ich finde Demonstrationen und alles finde ich unglaublich wichtig, weil die Menschen miteinander in Verbindung kommen. Aber machtpolitisch haben Demonstrationen zum Beispiel gar keine Bedeutung mehr. Die Presse, alle Demonstrationen werden niedergeschrieben, die Leute werden fertig gemacht und so weiter und so fort. Machtpolitisch hat es keine Bedeutung, weil das bei den Polizeiproblem, wie man das regeln kann, dass man die Politiker wieder in den Zustand bringt, wo sie laut Grundgesetz hingehören, so muss man das sagen. Laut Grundgesetz sind unsere Politiker verfasste Gewalt und Personal des deutschen Volkes. Und laut Grundgesetz heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nicht von den Politikern. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und sie wird durch Wahlen, da macht man die Politiker, setzt man die Höhe und durch Volksabstimmungen aus und durch Abstimmungen ausgeübt. Und das Element der Abstimmung hat im Grundgesetz kein einziges weiteres Wort gefunden. Es fehlt vollständig, dass man überhaupt Abstimmungen über irgendwas machen kann. Bei dem großen Thema Krieg jetzt mit Russland, da wäre eine Abstimmung notwendig gewesen. Schon bei der Aufrüstung Russlands, ob man das wichtige Thema, ob man überhaupt Waffen in Kriegsgebiete schickt, ob man da mitmacht, das wäre eine Volksabstimmung. Das sind Dinge, die sind so fundamental und es geht unglaublich tief. Ich frage in die Sicherheit und in das Lebensgefüge des Volkes, dass da unbedingt eine Volksabstimmung nötig gewesen wäre. Und ich sage jetzt eine Art von Lösung, die möglich wäre. Das Grundgesetz ist eine Verfassung, das wird ja inzwischen selbst von unseren Politikern zugegeben.
Also ich wollte mal ganz kurz sagen,
dass unsere Politiker sagen,
muss man kurz
das Grundgesetz, Verfassung, AfD ja. Und diese ganzen Ossi-Daten schweigen.
Ja. Darf ich kurz mal daran erinnern, da sind jetzt sehr, sehr viele, sind schon Wortmeldungen, die warten sehr, sehr lange. Und ich glaube, das ist frustrierend, wenn man die ganze Zeit wartet und darauf hofft, dass man auch mal was sagen kann.
Wolfgang, ich möchte ganz kurz, darf ich ganz kurz zum Organisatorischen noch was sagen?
Eine Abstimmung?
Darf ich ganz kurz zum Organisatorischen was sagen? Also wir können jetzt nicht wir haben eigentlich jetzt ein Zeitlimit gehabt für diese Sitzung, das wir auch schon überschritten haben. Und es ist die Schwierigkeit, dass wir jetzt sozusagen online oder live im Livestream können wir jetzt dieses Gespräch nicht mehr sehr lange fortsetzen. Und es ist ja so vorgesehen, dass eben die ganzen Teilnehmer, die jetzt dabei sind, können jetzt noch miteinander in dem internen Zoom weiter kommunizieren und ich möchte das gerne fortsetzen und ich würde bitten, dass die Rednerliste, die sich jetzt gebildet hat, dass die Menschen sich bei uns melden und dass wir dann in einer nächsten Sitzung diese ganzen Stimmen nochmal hören, weil wir können es sonst nicht, es ist einfach unhandlich, es ist ja klar durch die Vielzahl der Menschen und da möchte ich auch ein bisschen um Verständnis bitten und ich würde gerne dann eben da noch mal eine andere Form noch finden, wo wir einen noch stärker in den Dialog gehen können und eben dass diejenigen, die jetzt noch was sagen wollten, dass die sich wirklich ganz konkret melden und wir das bei einer Wiederholung, die dann auch drankommen und dort dann was sagen können. Ich weiß nicht, Ralf, ob du das jetzt gerade noch zu Ende führen könntest, vielleicht mit wenigen Sätzen?
Genau. Das Grundgesetz ist keine Verfassung. Und es gibt einen Artikel im Grundgesetz, der heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Die Idee ist, oder der Weg ist, als Souverän den politischen Apparat zu bändigen, dass man sagt, wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung. Da haben die Politiker nichts dabei zu sagen, weil die Politiker nur Personal sind und die verfassungsgebende Gewalt ist das Volk. Das ist der erste Schritt. Wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung. Und der zweite Satz heißt, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und der dritte heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Das ist ein Dreipakt, das sind drei Fragen, die an einem Stück bearbeitet werden können. Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Das eröffnet die Möglichkeit zu einer verfassungsklärenden Versammlung, weil das Ganze über Artikel 146 läuft, haben unsere Politiker da nichts zu sagen. Das heißt, man kann über den Artikel 146 verbunden mit den dass man Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung verankert und die Inhalte der Verfassung die Souveränität hat, da kann man die Politiker vollständig bannen und das ganze System auf eine Ebene bringen, nach oben bringen, so wie es die Mütter und Väter des Grundgesetzes ursprünglich wollten. So, und da gibt es eine Abstimmung, die läuft auf der Webseite unsere-verfassung.de. Das kann man sich anschauen. Man braucht da nicht immer, mein Wort heißt immer, der Souverän braucht sich nicht aufregen. Wenn irgendwas schief läuft, dann muss das regeln. Und wir sind der Souverän in dem Moment, wo wir das ergreifen. Und das ist eine ganz einfache Abstimmung, wenn genügend Stimmen da sind, dann fängt das ganze System an, ich will mal sagen, seine unabdingbare Macht zu verlieren.
Danke dir, Ralf. Ich möchte jetzt noch den als allerletzten hier, den auf der als allererster seine Hand gehoben hat, Karl-Heinz Hinrichs, und er hatte gerade noch einen Zettel in die Kamera gehalten, dass er irgendwie noch einen konkreten Vorschlag macht. Und für alle anderen, wir werden das wiederholen und dann kommen die auch dran. Weil wir haben jetzt, ich meine, wie spät haben wir es? Wir haben jetzt eben noch eine anschließende, geht es nochmal weiter? Wie spät ist es? Moment. Ich habe jetzt leider meine Uhr.
Bei mir ist 16 Uhr.
16 Uhr, okay. Also dann ganz kurz, Herr Hinrichs, und ich weiß nicht, ob die anderen, die eben vielleicht nur noch mit ein, zwei Sätzen irgendwas sagen können, aber wir können jetzt leider, zeitlich ist das limitiert. Das tut mir leid. Also dann hätte man das eben noch mal viel länger ansetzen sollen. Aber ja, genau, Herr Hinrichs, können Sie
ganz kurz... Recht schönen Dank. Frau Dr. Fischer, was habe ich denn, 5 Minuten oder 4 Minuten?
Ja, einfach ein kurzes Statement vielleicht, einfach weil Sie einen konkreten Vorschlag ansprechen wollten.
Ja, also ganz kurz zu mir. Ich bin Hamburger-Berliner, habe mich seit 37 Jahren in Österreich in Bergen verkrochen, südlich von Salzburg. Ich habe in 30 Jahren versucht, in Österreich die Zivilgesellschaft zusammenzubringen, um gemeinsame Dinge voranzutreiben, ist mir nicht gelungen. Ich versuche jetzt seit einiger Zeit, da ich sehr gute Kontakte nach Deutschland habe und einige Leute heute Abend sind ja auch anwesend, die mich kennen. Ich habe versucht, mit dem Schiller-Institut zusammenzukommen. Ich habe versucht, den Daniel Danskeck sehr persönlich sehr gut, wir sind fast befreundet. Die Nachdenkseiten, Herr Kujat und. Wir müssen endlich, meine lieben Gäste, zu einer, wie habe ich das genannt, zu einem Informationsbündnis kommen. Dieses Rumwein über Frieden hilft nichts. Ich kenne keinen einzigen Menschen. Und selbst der Herr Hofreiter und die Frau Strack-Zimmermann und der Herr Kiesewetter von der CDU, die wollen alle Frieden. Kein Mensch will den Krieg wirklich, von einem ganz, ganz wenigen abgesehen. Wir müssen zu einem Bündnis der Zivilgesellschaft kommen und haben das große Ziel. Wir haben ja demnächst die Bundestagswahl vor der Tür im nächsten Jahr. Dass die politischen Entscheidungsträger unter Druck gesetzt werden und zu Dialogen auf Augenhöhe bereit sind. Zu dem Zweck müssten wir aber ein starkes Bündnis sein und nicht ein wilder Haufen von Zwergen. Entschuldigt bitte, wir sind ein wilder Haufen von Zwergen. Was heute hier super Leute vertreten sind und super Organisationen. Jetzt lasst uns doch mal ein gemeinsames Bündnis organisieren. Ich arbeite für die EWA-Bewegung 50 Stunden in der Woche seit 30 Jahren ehrenamtlich. Ich bin bereit, von diesen 50 Stunden 20 abzuzweigen, ehrenamtlich, und das beim Aufbau zu helfen. Und dieses Bündnis, Informationsbündnis, von mir aus kann das IVETOVOR heißen oder wie auch immer, da müssen wir jetzt möglichst viel Personen und NGOs hineinbekommen, und wir wollen jetzt Dialoge auf Augenhöhe mit diesen Typen da oben, mit dem Herrn Hofreiter, mit der Frau Strack-Zimmermann, mit dem Herrn Kiesewetter und all den anderen. Wir werden Ihnen sehr, sehr dezidierte Fragen stellen. Aber bitte schön nicht im Talkshow-Niveau, sondern in einem Niveau, was ich in der Praxis in Österreich schon durchgezogen habe. 1 bis 2 Stunden faire, sachliche Debatten, aber knallharte Dokumente vor die Nase halten. Und ein letztes noch ganz kurz. Ich arbeite seit 3 Jahren. Ich habe 130 Berater in der EWA-Bewegung. Ich kann euch versprechen, in den nächsten 2 Monaten kommt die Evaluierung Ukraine-Konflikt raus. Eine einmalige Dokumentation. Alles, was heute gesagt worden ist, ist dort alles aufgeführt, systematisch verlinkt. Und da kann sich in Zukunft jeder Bürger eine Meinung bilden, wie wir verschaukelt werden von dem militärindustriellen Komplex der USA. Ich würde den nicht so nennen, sondern militärindustriellen medialen Komplex. Was die Medien steuern, ist erschütternd. Das war mein Vorschlag. Und mein letzter Vorschlag wäre jetzt bitte noch, Frau Fischer, vielleicht könnten Sie, wenn Interesse besteht, die E-Mail-Adressen alle weitergeben, dass wir uns ganz konkret in den nächsten Wochen vernetzen können. Ich wäre bereit, mich da reinzuhängen und das zu unterstützen. Danke vielmals. Danke.
So, wir haben jetzt gerade noch mal ein klein bisschen umdisponiert. Also wir hören jetzt noch, ich glaube, es sind noch drei Beitragende quasi, weil wir das eigentlich so auch vorgesehen haben. Wir überziehen jetzt ein klein bisschen und dann gehen wir eben in die nächste Angelegenheit ein klein bisschen später. Und dann ist es eben so, wenn das, und ich finde diesen Punkt, Herr Hinrichs, ich finde den gut. Ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass wir sozusagen ein ganz großes Netzwerk unter einem ganz einheitlichen Dach, weil sowas auch wieder dazu einlädt, dass da irgendwelche, wie will man sagen, zu großen Einflussnahmen dann auch möglicherweise passieren können. Ich finde dieser ganze Sack voll Zwerge, die aber miteinander vernetzt sind, das finde ich eine sehr sinnvolle Angelegenheit, so wie auch ja der Gedanke von Wolfgang Wodak, sich auf lokaler Ebene eben zu organisieren, aber miteinander in Kontakt zu stehen. Und ich glaube, dass wir da unter Umständen vielleicht sogar mehr bewirken können, als wenn wir uns jetzt unter einer Dachorganisation vereinen. Eine Sekunde, ich bin gleich fertig. Ja. Und es ist weiterhin natürlich angedacht, also ich möchte nicht jetzt E-Mails von allen rausgeben, das ist ja klar, aber ich lade eben ein, sobald wir dann hier aus dieser öffentlichen Sitzung raus sind, dass dann eben der Zoom bleibt weiter offen für all die da jetzt drin sind. Man kann sich auch vielleicht noch einklinken, wer jetzt eben noch möchte. Der Link ist auf Telegram zu finden, da kann man auch noch reinkommen und dann eben weiter diskutieren oder eben sich auch vernetzen. Aber der Vernetzungsaspekt ist natürlich zentral. Bitte.
Ganz kurz zum Thema, wir werden von den Medien verschaukelt. Einfach ein Hinweis, Leuchtturm ARD ist eine Initiative. Ich habe mit den Leuten gesprochen, Interview gemacht. Das ist spannend. Die fordern diesen Dialog ein. Friedlich, aber mit so nachhaltig. Mit den Medienschaffenden im Mainstream. Und das ist spannend. Genau, danke.
Ja, da gibt es viele Ansätze. So, dann würde ich jetzt nochmal hier schalten zu Sarah-Luisa Hassel-Reusing. Genau, und Herrn Reusing. Ich glaube, ihr seid noch stumm geschaltet. Aber ich bitte jetzt alle, die noch was sagen wollen, eben sich wirklich auch vielleicht an jetzt den zeitlichen, dass wir sind teilweise so ein bisschen natürlich, ist dann doch immer viel zu sagen und ein bisschen aus der Zeit geraten bei einigen, aber vielleicht, dass Sie sich dann auch wirklich jetzt nochmal auf den Punkt kommen.
Das wäre gut. Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, man hat vielleicht gesehen, dass ich hier auf Glühen und Kohlen sitze, aber ich habe hier ein paar wichtige Sachen und ich finde, es ist wichtig, das rechtzeitig zu sagen. Ich fasse mich auch kurz, obwohl es 3 Punkte sind. Einmal, Wolfgang Effenberger, 4.6. nur Flix wurde er gebracht. Da hat er eine Liste gebracht mit den russischen Forderungen vom 15.12. Die Russen sind durch diese Operation Dropshot, die geplant war, traumatisiert und die wollen, die müssen, um ihre Nation zu schützen, ihre Abschreckung aufrechterhalten, glaubwürdig erhalten. Und das Wichtigste ist, dass die Reaktionszeit gegenüber möglicher atomarer Bedrohung durch den Westen erhalten bleibt, dass niemand überraschend Moskau mit Atomraketen angreifen kann. Das findet man auch in den Punkten 1 und Punkt 6 dieser russischen Briefes an die NATO vom 15.12., dass die Ukraine nicht in die NATO kommt, damit man nicht legal mit den westlichen Atomraketen zu nah ranrücken kann. Und auch Mittel- und Kurzstreckenraketen müssen weit genug weg stationiert bleiben. Und wenn wir den Konflikt beenden wollten, das Wichtigste ist, diesem Punkt entgegenzukommen. Das kostet die Ukraine gar nichts. Und dann werden die Russen in anderen Dingen verhandlungsbereiter sein. Da können wir russische und ukrainische Leben retten. Diesen Punkt müssen wir bewusst machen. Und damit es auch gleichheitsgerecht ist, das muss natürlich für alle anderen Nationen gelten. Den anderen Atommächten müssen auch wiederum russische Raketen und so weiter weit genug weg von den Hauptstädten dieser Nationen sein. Den Punkt aufgreifen, damit können wir relativ schnell in Richtung der Deeskalation kommen. Ein ganz wichtiger rechtlicher Punkt ist mein zweiter, Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Das ist eine ganz mächtige Vorschrift im Grundgesetz und die ist mit dem verbunden mit der Menschenwürde jedes einzelnen Deutschen. Es lautet, darum bekennt sich das deutsche Volk zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Der rechtliche Gehalt davon ergibt sich bei historischer Auslegung. Rede des US-amerikanischen Außenministers James F. Burns, 6.9.46, der wollte, dass von Deutschland nie wieder Krieg ausgeht und dass wir nichts beitragen zur Erhöhung der Weltkriegsgefahr. Und das ist gekoppelt. Das ist gekoppelt mit der Menschenwürde jedes einzelnen Deutschen. Und es steht in Artikel 1 Grundgesetz, also im unantastbaren Bereich des Grundgesetzes. Und wenn es darum geht, ob deutsche Truppen in die Ukraine kommen, dann wäre das ja kein Angriff auf die Ukraine. Das heißt, es schützt uns nicht das Angriffskriegsverbot, wohl aber das Friedensgebot. Und der hohe rechtliche Rang des Friedensgebotes ist im Lissabon-Urteil schon bestätigt worden. Denn die Ewigkeitsgarantie schützt ja den ganzen Artikel 1. Und wie man aus Randnummer 217, 218 und Leitsatz 4 des Lissabon-Urteils entnehmen kann, ist das höchste Recht in Deutschland Grundsätze und Strukturprinzip. Danach kommen aber die Staatsaufträge, Friedensgebot, also aus Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz und europäische Integration. Und das Friedensgebot ist unantastbar. Und die Gummivorschriften in dem EU-Recht, bei Krisen oder bei Menschenrechtsverletzungen irgendwo einzumarschieren, Artikel 43 Absatz 1 EU-Vertrag und 42 Absatz 5 EU-Vertrag und auch im NATO, in der NATO-Strategie für die Krisen, steht vom Rang deutlich drunter. Wir dürfen also wegen des Friedensgebotes, weil wir nicht dürfen zur Erhöhung der Weltkriegsgefahr und von uns auch nur Frieden ausgehen darf, dürfen wir da nicht eintreten. Und was noch wichtig ist, historische Auslegung. Der James F. Burns, der damalige Außenminister der USA, hat gesagt, dass Deutschland kein Vasall mehr sein braucht, wenn es die Grundsätze des Friedens, der guten nachbarlichen Beziehung, der Menschlichkeit befolgt und dass wir auch wieder zu Wohlstand bekommen, wenn wir vom Wege des Friedens nicht abweichen, menschliche Freiheit achten. Und dann, wir dürften wieder Mitglied der UNO werden, wenn wir uns vom Militarismus befreien und wenn, Zitat, das deutsche Volk seine großen Kräfte und Fähigkeiten den Werken des Friedens zuwendet und wenn es die Gelegenheit, sich der Achtung und Freundschaft friedliebender Völker würdig zu erweisen, eines Tages einen ehrenvollen Platz der Mitglieder der Vereinten Nationen einzunehmen, nutzt. Und dass das nicht nur seine Rede war, sondern im Parlamentarischen Rat historische Auslegung auch so gewollt war, sieht man in der Rede Dr. Seebohm im Plenum des Parlamentarischen Rats am 8.5.1949. Und da sagt er, Zitat, sie schließt ferner die bedeutungsvolle Aufgabe ein, bei den Völkern der Welt gegen uns entstandene Abneigung zu überwinden und das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen, das die Grundlage dafür bildet, dass Frieden und Gerechtigkeit wieder in der Welt herrschen können. Deshalb ist es unumgänglich, dass sich das deutsche Volk in diesem Grundgesetz ein durch keine Gewalt zu erschütterndes Bekenntnis zum Recht als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft und zur Freiheit und Würde des Menschen ablegt und so weiter. Also von keine Macht zu erschüttern, das heißt von der Ewigkeitsgarantie unantastbar geschützt, da darf man gar nicht eingreifen. Und er wollte nie wieder Weltkrieg und er wollte, dass vom deutschen Boden nichts mehr ausgeht, was das wahrscheinlicher macht. Und er sagt, er spricht ja von den Völkern der Welt, also alle Völker, auch den Russen, dass alle Völker uns vertrauen können. Und zwar wie weit vertrauen können, dass wir so friedlich sind, wie es im Grundgesetz gewollt ist. Und zwar inklusive unantastbarem Friedensgebot mit dieser historischen Auslegung. James F. Burns und Seebohm sind die wichtigsten Reden. Und wenn einer sagt, wir sollten deutsche Truppen dahin liefern oder deutsche Waffen hinliefern, die russisches Territorium erreichen können. Nein, das Friedensgebot steht im Weg, auch wenn die Ukraine sich da verteidigt. Wir dürfen das nicht. Wir müssen denen helfen, aus der Kriegslogik rauszukommen, den Russen und den Ukrainern. Noch eine wichtige Sache, das fasst mich ganz kurz. Man versucht, Zensur zu machen nach dem Beispiel der Ukraine. NATO und EU haben einen öffentlich-rechtlichen Think Tank gegründet, der heißt Hybrid, COE, und die haben ein Papier rausgebracht, Januar 2024, How Ukraine Fights Russian Disinformation, Beehive versus Mammoth. Und da sind Thesen 6 und 10. These 10 sagt, man müsse sich bei der Bekämpfung hybrider Bedrohungen, damit sind gemeint unliebsame Meinungen, die russische Narrative wiedergeben, also schwerpunktmäßig insgesamt unliebsame Meinung, müsse man vorgehen wie die Ukraine. Und als Beispiel bei der Textzufall Nummer 6 steht auch Dinge wie, dass man solche Meinungen, wenn sie noch so wahr sind, bestrafen muss. Und da sind auch so Überlegungen wie wirtschaftliche Existenzen zu zerstören für unliebsame Meinungen. Ich finde es wichtig, dieses Papier rechtzeitig zu skandalisieren, bevor sich NATO und die EU bei ihren Zensurbemühungen das zum Beispiel nehmen und die Stimme des Friedens leiser wird. Also noch kurz zurück, ganz kurz Zusammenfassung. Wir müssen Abstand für Atomraketen haben, dass Moskau und andere nicht überraschen wird. Artikel 1 Absatz 2 immer entgegenhalten. Das würde als Deutscher, wenn Deutschland Truppen dahin soll, oder deutsche Waffen Richtung Russland gerichtet werden sollen. 1 Absatz 2 verbunden mit der Würde jedes Deutschen. Und dieses Papier, wo Sie Zensur wollen, rechtzeitig dem entgegenwirken, damit die Stimme des Friedens laut bleibt und lauter wird. Danke für die Zeit. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Reusing und Frau Hassel-Reusing. Das ist echt gut. Ich bin froh, dass wir auch dass ich trotz der zeitlichen Limitierung oder Begrenztheit hier den Debattenraum, den öffentlichen, nochmal eröffnet habe, weil ich glaube, das sind nochmal wichtige Anregungen. Ja, ich würde jetzt vielleicht nochmal den nächsten Gast bitten, Gary Meyer. Und auch bitte wirklich kurz.
Natürlich. Ich bin einer der kleinen Zwerge. Ich komme am schönen Bodensee. Das ist eine Region, die, wenn Frieden von der Welt irgendwo herausgeben muss, dann muss es im Herzen von Europa sein. Vielen Menschen ist nicht klar, dass der Bodensee absolut das Herz von Europa ist, weil es ist definitiv die Mitte. Und wir haben 6 Länder am See. Und ich repräsentiere hier die 6 Länder, stellvertretend für die, die aber alle als Länder, aber vor allem als Menschen an den See kommen, um für den Frieden dazustehen. Und das tun wir schon seit 2020 mit der Friedensgruppe Bodensee. Und die Friedensgruppe ist auch an einem der schlimmsten Orte in der ganzen Welt. Wer meine Vita liest, der weiß, ich habe die ganze Welt mehrfach bereist. Konstanz ist eine ganz üble Stadt. Die Nähe zum Vatikan, die Nähe zur Schweizer Grenze, das sind nur kleine Beispiele. Und wir haben die größte Rüstungsdichte am Bodensee. Und wenn wir die Welt verändern wollen, dann brauchen wir einen tollen Ort und tolle Menschen. Wir brauchen euch alle, wir brauchen uns. Und dieser Ort ist diesmal keine Stadt, was künstlich gemacht ist, sondern das ist eine Naturgeschichte und das ist ein See. Und wenn wir weiterkommen wollen in dem Frieden, dann müssen wir mit dem Frieden, mit der Taube in der Mitte, außen ist der Bodensee und mit uns Menschen. Und deswegen lade ich euch alle ein, die anderen Zwerge, weil wir sind wirklich alles kleine Zwerge. Wenn ich höre, dass 30 Jahre lang in Richtung Frieden was gemacht wurde, dass es eine Friedenskette gab von Stuttgart bis nach Ulm und die ging einfach nicht weiter und es ist alles im Wasser versunken und in Luft aufgelöst, dann möchte ich jetzt euch alle und Initiativen und Menschen zusammenbringen an einen Ort und nicht an eine Veranstaltung von irgendjemand, sondern an einen See. Das ist mein Anliegen. Wir haben die größte Rüstungsdichte und abschließend das Demonstrationsrecht für Rüstungsbetriebe in der Schweiz wurde durch nicht die Firma MOBAG, Motorenwerke AG, Schweiz aufgelöst, sondern wir haben demonstriert für General Dynamics. Das ist der viertgrößte Rüstungshersteller. Das ist meine Nachbarstadt. Die Stadt ist geteilt durch Kreuzlingen, Konstanz. Und wir haben auch Diehl Defence in 5 Minuten Luftlinie von hier weg. Das sind die Leute, die die Taurus-Systeme bauen. Und die HIMARS und alle anderen auch. Und deswegen kommt alle an diesen See, macht hier, veranstaltet selber in der Selbsteigeninitiative, Selbstverantwortung irgendwelche Sachen. Und ich bin für euch da, weil ich den Ort kenne und werde nur ein Puzzle zusammenstellen mit vielen Menschen. Und mein Traum und meine Vision, und wer weiß, dass ich Weltrekorde aufgestellt habe mit Extremreisen, das heißt, ich kann nur zum Ziel kommen, wenn ich es durchziehe. In 100 Jahren, ich bin nicht mehr da, werden 150.000 Menschen um den Bodensee herumstehen. Und dann werden sie zu einem Zeitpunkt sich darüber äußern, was sie wollen. Und das ist auch ein Debattenraum, aber draußen in der Natur. Und ich glaube, das kann uns Kraft, Frieden und eine gute Zukunft geben. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank für die vielen Gesichter, die ich auch 2020 schon am Bodensee bei der Friedenskette gesehen habe.
Vielen Dank. Ja, dann machen wir mal schnell weiter mit dem Thorsten aus Lübeck.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich einen kleinen Beitrag hier leisten konnte zur Demokratisierung dieser Versammlung, in dem doch noch Wortmeldungen berücksichtigt wurden. Das ist mein einziges Anliegen, oder anders gesagt, in den letzten Jahren bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass Frieden und Demokratie unmittelbar miteinander zusammenhängen. Und ich finde, wir sollten uns hier in Demokratie üben, indem wir hier mit einer Rednerliste arbeiten, mit einer Redezeitbegrenzung von 3 Minuten. Das gibt es schon jeden Dienstag, auch auf Zoom. Wer daran Interesse hat, ich würde ganz gern die Telefonnummer in die Kamera halten. Befürchte nur, dass die Kamera wieder abgeschaltet wird, als ich das in die Kamera gehalten habe. Ich denke, Demokratie bedeutet Gleichheitsgrundsatz. Jeder sollte das gleiche Recht zur freien Rede halten. Darf ich die Telefonnummer in die Kamera halten?
Na klar. Also ich muss auch sagen, wir haben hier keine Kamera abgeschaltet, als was in die Kamera gehalten wurde oder so. Das ist dann einfach ein Zufallsdings, weil es steht auf jeden Fall überhaupt nicht in unserem Interesse, hier irgendjemanden auszuschließen. Aber natürlich ist klar, wenn man einen großen Zoom hat, hat man natürlich auch nur einen gewissen zeitlichen Umfang. Ja.
Na gut, okay. Danke, Frau Fischer. Dann nehme ich das natürlich zurück. Es könnte ein technisches Problem auf meiner Seite gewesen sein. Ich sage, der Eindruck entstand bei mir, dass meine Kamera abgeschaltet wurde.
Nein, ganz sicher nicht. Also ich glaube auch die Äußerung, die da...
Zur Redefreiheit gehört auch, dass man sich nicht gegenseitig unterbricht. Ich möchte zur Demokratisierung dieser Veranstaltung beitragen. Vielen Dank.
Ja, das ist auch geglückt, wobei es war nie angedacht, dass es nicht demokratisch ablaufen soll. Aber wie gesagt, es gibt auch objektive zeitliche Restriktionen, ist ja klar. Sonst müsste man sagen, wir haben eben von Anfang an ein Zeitlimit von eben 5 Stunden oder 10 Stunden oder was auch immer, wenn jeder zu Wort kommen soll.
Wir haben kein Zeitlimit bei unserer Veranstaltung.
Liebe Viviane, darf ich dir mal beispringen? Eigentlich, ich glaube, was den Leuten hier nicht klar geworden ist, ist, dass eigentlich eine Rednerliste war von Leuten, die vortragen und die anderen nur Zuschauer sein sollten. Und dann hinterher in einem Vernetzungsroom die anderen zu Worte kommen könnten. Also die Leute, die aufgerufen worden sind, das waren die, die als Redner speziell eingeladen waren. Und das ist jetzt genau das, was leider Gottes jetzt hier ein bisschen komisch angekommen ist, weil ich glaube, wir haben es einfach nicht klar gesagt zu Eingang. Das hätten wir tun müssen.
Dann würde ich ein Zoom machen, das übertragen wird, wo nur begrenzt Leute, nämlich die 10, 20 Leute, die gesprochen haben, Teil der Zoom-Konferenz sind. Das ist ja ganz einfach.
Das war nicht der Sinn der Übung.
Es war als Versammlung hier bezeichnet. Auf die Versammlung.
Nee, es war eine Online-Kundgebung. Aber es ist jetzt auch egal. Wir haben es jetzt, glaube ich, soweit erfasst. Und ich finde auch die Sachen, was Sie auf dem Zettel in die Kamera gehalten haben, ist natürlich völlig unproblematisch. Und es ist ja nicht, man hätte jetzt vielleicht irgendeine Beleidigung, hätte man abgeschaltet. Aber irgendwie ansonsten kann ich überhaupt gar keine Veranlassung erkennen, dass da irgendwas abgeschaltet worden wäre. Also ich halte es für ein völlig technisches Thema. Gut, also ganz herzlichen Dank. Und wir haben jetzt auch als Letzten noch einen Gast aus Frankreich, der noch eine Botschaft uns übermitteln würde. Und ich denke, das ist dann auch nochmal der Blick über die Grenze, quasi unsere letzte Amtshandlung für heute. Und dann würde ich wirklich darum bitten, dass Sie alle noch im Zoom bleiben und sich weiter unterhalten. Und vielleicht entstehen da noch spannende weitere Aspekte draus. Okay, also dann begrüße ich jetzt Noël Lapierre. Bonjour.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich bin ein Koordinator deutsch-französisch, spreche Traduktion deutsch.
Ja, hallo. Ich werde das sagen, was er sagen wollte. Er ist ein Vorsitzender einer politischen Friedensbewegung, ist Koordinator der MPAI-7. Ja, tatsächlich ist das korrumpiert durch Korruption, Geldwäsche, Kriege, Lügen, Heuchelei, Gleichgültigkeit, Machtmissbrauch, Bosheit, Isolation, Prekarität, Zerstörung der Familie, der Natur, Krankheiten, Angst, Unsicherheit, immer schneller, immer mehr, künstliche Intelligenz, Hungersnot, Dekadenz, Armut, Misstrauen, Verachtung, Spaltung und darauf können wir antworten. Zu Gewalt mit Gewalt, zu Hass mit Hass, zu Zerstörung mit Zerstörung, zu Gleichgültigkeit mit Gleichgültigkeit, zu Furcht mit Furcht. Aber es zeigt auch unsere Schwächen, unseren Mangel an Vertrauen in uns selbst und in andere. Wenn wir gezwungen sind, dorthin zu gelangen, also lassen wir andere Menschen Risiken eingehen, weil sie unsere Forderungen, unsere Ängste, unsere Unzufriedenheit nicht hören wollen. Und alles ist fair. Daher kann es in solchen Situationen natürlich utopisch erscheinen, in diesen Momenten des Schmerzes über Frieden zu sprechen. Aber ohne Utopie gäbe es nichts auf dieser Erde, denn auf ihr herrscht Frieden. Ruhe, dass wir das richtige Urteilsvermögen und die richtige Geisteshaltung haben können, um eine Erneuerung in Richtung einer neuen Ära herbeizuführen. Und die zweite Möglichkeit besteht darin, von unseren herrschenden Eliten nicht länger das zu erwarten, was wir selbst schaffen können. Es geht darum, die Welt zu erschaffen, die wir alle anstreben. Eine Welt in unserem neuen Bild. Es geht darum, zu erkennen, dass es für unsere Seelen an der Zeit ist, sich daran zu erinnern, woher sie kommen. Und sie die Richtung unseres Lebens bestimmen zu lassen. Für ein kollektives Bewusstsein des Erwachens. Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch. Gleichgewicht in unseren Ressourcen. Gleichgewicht in unserem Konsum und unserer Ausbeutung. Gleichgewicht in unserem Leben, um endlich Glück zu finden, in uns selbst und um uns herum, auch wenn wir geliebte Menschen verlieren. Wenn wir also dort sind, wird alles einfacher und flüssiger. Unser gemeinsames Ziel, es geht darum, eine heilige Vereinigung in uns selbst und um uns herum auf der ganzen Welt zu erreichen. Es geht darum, Brüderlichkeit zu erreichen, die Koalition aller politischen Bewegungen in Frankreich, Deutschland, Russland und anderswo, die sich in ihren Werten der Integrität, der Wahrheit, der Weisheit und des Friedens zum Wohl der Bevölkerungen wiedererkennen und so zum Leuchtturm für die Menschen werden und den Nationen und allen Bewohnern des europäischen Kontinents Frieden und Souveränität zurückbringen. Es hängt nur von uns ab, frei und vereint.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir das doch noch gehört haben. Und es ist gut, dass hier gekämpft worden ist oder viele Leute noch darauf bestanden haben, doch noch was zu sagen. Ich finde auch sehr faszinierend einen, also vielleicht ganz irrelevanten Aspekt, aber ist trotzdem irgendwie ganz spannend. Ein Bekannter hat mir neulich einen Link geschickt, und zwar zu der Geschichte oder einen Hinweis gegeben auf ein Märchen von Goethe, die grüne Schlange und die schöne Lilie. Kennen vielleicht gar nicht so viele, aber es ist spannend, es ist eine Transformation von quasi einer Gesellschaft, die sich in vielen problemhaften Zuständen von Erfrieren, von Tod, von Verformungen und sonstiges, also alles sehr symbolträchtig, befindet. Und dann wird durch die Liebe oder das Gute miteinander, wird diese Gesellschaft irgendwie in eine andere Struktur verbracht. Und interessanterweise muss dort in diesem Märchen aber dreimal gesagt werden, es ist an der Zeit. Zufälligerweise am heute ist tatsächlich dreimal der Passus, es ist an der Zeit gefallen. Ich sage es jetzt hier auch nochmal, vielleicht ist es ja auch, aller guten Dinge sind vier. Jedenfalls, ich glaube, dass es tatsächlich an der Zeit ist, dass sich Dinge ändern und dass wir eben auch in dieser Form miteinander sprechen, zeigt mir auch, dass also ganz viele Menschen und auch über die Grenzen hinaus, wie wir gerade auch nochmal in Frankreich gesehen haben, eben Menschen sich das nicht mehr bieten lassen wollen und eben selbstbestimmt auch über ihre, über Leben und Tod natürlich bestimmen wollen und auch in Bezug auf das, was in anderen Regionen passiert und eben auch inwieweit sie in Furcht leben wollen, nämlich nicht, sondern eben in Freiheit und Selbstbestimmung. Und dazu gehört natürlich auch, dass man das in einem eben plötzlich nicht irgendwelche Bomben um den Kopf fallen, um die man nicht gebeten hat. Ja, in diesem Sinne, also ich freue mich, dass wir heute doch das ganze Thema von so vielen Seiten beleuchtet haben und ich habe sehr viele Anregungen daraus gezogen. Ich denke, viele andere auch. Ich möchte alle einladen, die jetzt eben hier zuschauen, noch in den Zoom zu kommen, sodass sie auch mitdiskutieren können und eben wünsche auch den Zoom-Teilnehmern, dass vielleicht noch viele fruchtbare Ideen da zustande kommen. Es gibt eine, die Stefanie Mahl wird das moderieren im Zoom, dass da noch weiter diskutiert werden kann. Und wir werden natürlich auch gucken, dass wir dann die Verbindung, wer immer seine E-Mail-Adresse oder seine Kontakt dalassen möchte, soll das gerne tun. Sie können auch schreiben an iVetoWall, wo wir ja die Webseite inzwischen auch aufgesetzt haben. Und die kann aus meiner Sicht auch eine Anlaufstelle sein für eben solche Themen. Aber aus meiner Sicht soll das keine eine übergeordnete Entität werden. Und ich würde eben wirklich sagen, der tanzenden Zwerge oder der ganz vielen, vielen Davids, die sich da zusammentun. Wer weiß, wenn wir da mal gezielt in das Auge des Goliaths vielleicht auch einfach nur mit einem Lichtstrahl gehen. Wer weiß, was sich dann so tut.
Viviane, ja. Darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Ich glaube, diese Idee ist so gut, dass man sie nicht nur einmal jetzt so ausprobieren sollte, sondern ich glaube, es wäre gut, wenn wir hier irgendwie versuchen würden, das zu wiederholen oder da einen gewissen Rhythmus reinzubringen, sodass sich das noch mehr rumspricht. Da müssen wir natürlich eine Form finden, dass die Teilnehmer nicht frustriert werden. Das heißt, da müssten wir eine Form finden, wie diejenigen, die Beiträge dann liefern, dass die dann auch innerhalb von 3 Minuten diese Beiträge dann vortragen können, aber dass das alles mehr geplant vorgeht. Ich fand das jetzt sehr, sehr schön, sehr erfrischend und fand es auch gut, dass wir es einfach versucht haben. Aber lass uns mal drüber reden, wie man das macht, dass keiner frustriert wird, dass alle wichtigen Themen angesprochen werden und dass sich das Ganze verstetigt. Das kann ja auch Ableger geben. Es können ja andere Leute das nachmachen. Das ist ja nur eine Idee jetzt und das kann sich ja multiplizieren. Das müssen wir ja nicht alles machen. Also vielen Dank für die Idee.
Ja, sehr, sehr gern. Ich weiß nicht, Angela, wo du hier bist. Angela, vielleicht möchtest du noch einen letzten Satz noch sagen.
Also vielen Dank für die Einladung und ja, mir geht auch das Herz auf bei, ich habe dich so verstanden, dezentral, Pluralität. Also es ist gut, wenn wir viele sind und wenn wir individuell verschiedene Netzwerke einfach aufblühen lassen und die wiederum vernetzen. So.
Ja, ich möchte noch kurz eine Anmerkung, weißt du, zu dem, Wolfgang, was du gerade sagtest. Ich glaube, das ist auf der einen Seite richtig, dass vielleicht jetzt alle auch immer zu Wort. Ich finde jetzt auch, dass die Sachen genau jetzt auch in diesem Moment gesagt wurden, wo ja auch diese Kriegsgefahr sich da so ein bisschen hochschaukelt. Deshalb war es mir auch ein großes Anliegen, jetzt einfach loszulegen und eben nicht nochmal irgendwie 5 Wochen zu warten, bis wir vielleicht noch genauer abgestimmt hat, wer wie redet oder wie wir es genau machen, sondern es ist natürlich, soll ein Impuls sein, den natürlich andere auch aufgreifen können, ist ja wohl klar, auch international aufgreifen, würde mich freuen. Aber ich glaube, dass wir eben auch einfach vielleicht auch damit leben müssen, dass nicht immer alles zu dem Moment gesagt wird und man dann vielleicht auch es bis zum letzten Moment ausdiskutieren kann, sondern gibt es eben, wie du sagst, gibt es eine Wiederholung und dann können wir auch wieder sammeln und dann können da wieder 20, 30 Leute sprechen oder so. Und es muss ja nicht dann in dem Moment bis extenso das alles ausgediskutiert werden, wobei ich mich trotzdem sehr freue, dass wir eben jetzt die letzten Beiträge auch nochmal gehört haben, weil die waren auch wirklich nochmal toll. Ja, ganz herzlichen Dank allen, die hier mitdiskutiert haben, die sich Gedanken gemacht haben, die zugeschaut haben und ich denke, der Weg ist aus meiner Sicht total wichtig, dass wir hier zeigen, dass wir den Krieg nicht wollen, sondern den Frieden wollen und dass uns das alles ein ganz großes Anliegen ist und zwar nicht nur für uns persönlich und für Deutschland, sondern für die ganze Welt und dass uns das wirklich bekümmert, wenn irgendwo ein Blutvergießen passiert. Das muss aufhören. Ja, in diesem Sinne vielen Dank und dann wir sehen uns.
Und dann übernehme ich jetzt ab hier. Genau. Und würde ich bitten, Viviane, schalte doch jetzt den Chat ein. Dann können Leute, die
ihre... Der Chat wird jetzt eingeschaltet. Ich kann das selber nicht machen. Das müsste jetzt von der Regie gemacht werden. Wir gehen jetzt offline, also aus dem Stream raus und dann seid ihr weiter im Zoom.
Und ich möchte gern den Zoom moderieren. Ich muss aber gleich sagen, ich habe ein Handicap. Meine Maus ist kaputt. Das heißt, ich kann nicht für Ordnung sorgen, wenn es Chaos gibt. Seien Sie bitte diszipliniert. Ich kann einfach aber ansagen, der Reihe nach, wen ich sehe, wer die Hand gehoben hat. Und damit können wir dann schon die Ordnung reinbekommen, denke ich.
Alles so, klar. Dann, das könnt ihr ja dann vielleicht noch organisatorisch oder ihr vernetzt euch und jemand anders mit einer Maus hilft dir auch noch. Das wäre, glaube ich, auch noch eine gute,
Gute Stimmt, Herr Tagen. Genau. Danke, Vivian.
Alles
Danke
klar. Für dann bis dahin. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 208. Sitzung und sie heißt Diplomatieoffensive. Wir haben ja gerade einen längeren Zoom gemacht, der eigentlich jetzt quasi die Vorbereitung von dieser Sitzung ist oder ein Vorgeschmack nochmal auf diese Sitzung gegeben hat. Ja, wo es darum geht, also wir wollten das eben auch nicht unter dem Label vom Corona-Ausschuss machen, weil es einfach auch eine losgelöste Sache ist und auch mit Corona ja nur wirklich sehr peripher was zu tun hat. Also allenfalls im Sinne, dass wir natürlich hier eine gesellschaftliche Problemzone irgendwie größerer Natur, nämlich der möglicherweise drohende nächste Krieg, Weltkrieg, dritte Weltkrieg, dass wir das damit eben zu tun haben könnten. Und wir hatten jetzt eben eine längere Sitzung, wo auch viele verschiedene Aspekte zu dem Thema zur Sprache gekommen sind. Und das lief jetzt unter I Veto War. Also ich lege mein Veto gegen den Krieg ein. Da gibt es auch Webseiten, die man sich jetzt anschauen kann. Aber es ist nicht jetzt mit dem Corona-Ausschuss verbunden. Gleichwohl wollten wir jetzt die Gelegenheit nochmal ergreifen, was dort angesprochen wurde, eben nochmal hier ein bisschen ausführlicher zu vertiefen, weil wir dort eben nur 5 bis 10 Minuten circa pro jetzt teilnehmendem Redner hatten ungefähr. Und ich freue mich, also vorhin hat Wolfgang Effenberger da eben schon mal doch eine wichtige Äußerung getätigt und er ist bereit, jetzt mit uns hier nochmal etwas in die Tiefe zu gehen. Er ist ja ein sehr erfahrener Beobachter, was sich da so in den vielen Jahren, man muss wirklich schon sagen Jahrzehnten, abspielt in Richtung Kriegstreiberei oder eben interessengeleitete, vielleicht auch Steuerung von dann kriegerischen Auseinandersetzungen, die teilweise auch wie aus dem Boden gestampft erscheinen, aber eben doch einem dahinterliegenden Plan folgen. Und da hat er sich sehr vertieft und ich freue mich, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, mit ihm das auch nochmal etwas zu vertiefen bei uns hier mit etwas mehr Gelassenheit. Ich weiß, dass da trotzdem eine zeitliche Limitierung besteht, aber ja, insofern sollten wir auch direkt medias in res gehen. Vielen Dank.
Liebe Frau Fischer, ich habe gerade mich entschlossen, da komme ich halt zu meinem Konzert etwas verspätet. Also eine Viertelstunde, ja, komme ich halt dann später. Kein Problem.
Toll, das freut mich. Ja, also vielleicht ganz kurz, nur mal, also minimal nochmal zum, also eigentlich haben wir den Hintergrund ja schon jetzt besprochen, auch den beruflichen Hintergrund sowieso. Ich würde da sagen, dann gehen wir einfach nochmal in die Konstellation, was wir da zu erwarten haben oder wie die Dinge zueinander geführt haben, dass wir überhaupt in eine solche Situation gekommen sind. Wir waren jetzt in der Sitzung, da zeichnet sich ja ab, dass das doch eben ein Plan, es folgt einem Plan und der soll wahrscheinlich auch nicht so schnell verlassen werden.
Ja, ich darf da vielleicht noch die Frage ergänzen, weil es ist ja, wir sehen ja diese ganzen Notfälle und diese Dinge, wo die immer als Emergency dargestellt werden, Klima und die Kriege, die plötzlich alle angezettelt werden und da war Corona vorher und die Bevölkerung kommt von einer Angst in die andere. Und die Interessen, die dahinter stehen, die muss man verstehen, glaube ich. Man muss irgendwie, da ist ja der Verdacht bei vielen, dass das irgendwie alles künstlich ist. Und von daher wäre es unheimlich wichtig, dass viele Menschen verstehen, wie kann man sowas machen? Wie kriegen die Leute das so inszeniert, dass das so läuft? Und ja, vielleicht können Sie da noch
was sagen. Ja, also ich habe mich ja wirklich damit beschäftigt, weil die Frage mich immer umgetrieben hat, wer sind da die Drahtzieher? Weil die Menschen an sich, und zwar weltweit, verachten Kriege. Also bis auf ein paar Abenteurer, ein paar Söldner, aber das ist ja weit unter 1% der Bevölkerung. Also sie möchten mit auf gar keinen Preis Kriege, weil bei allen Kriegen leidet natürlich die Bevölkerung. Entweder muss sie Leib und Leben einsetzen oder wird vertrieben oder noch. Also es ist eine Katastrophe, es ist ein Elend. Das kann man gar nicht nachzeichnen für uns, die wir sowas noch nicht direkt mitgemacht haben. Aber ich denke, ich kann es mir einigermaßen vorstellen, weil, wie gesagt, meine Eltern mir ja einiges da von der Vertreibung und mein Vater den gesamten Ostfeldzug mitgemacht haben, also und schwer verletzt als Krüppel überlebt hat. Also, und mein Großvater war dann schon noch im Mai 38 im KZ Sachsenhausen, also kenne ich die verschiedenen Seiten. Und da ist für mich immer klar gewesen, derartiger Totalitarismus muss verhindert werden, um jeden Preis. So, das einmal das, egal wo er herkommt. Egal, wo er herkommt.
Herr Effberger, ganz kurz, wenn Sie sich vielleicht ein ganz klein bisschen weiter nach oben setzen könnten, weil man hier sieht, Sie waren am unteren Rand von dem Bildschirm und das ist natürlich ein bisschen schade für die Optik.
Ja, okay, geht so?
Ja, so ist wunderbar.
Ja, wunderbar. Also, ja, und deswegen habe ich mich damit beschäftigt und ich hatte auch in meinem Leben immer, wie gesagt, bin ich auf diese Zusammenhänge geführt worden. Das war wirklich bei der Bundeswehr mit diesem außergewöhnlichen Dienstposten, den ich hatte, der mir diese Einblicke verschafft hat. Dann habe ich ja auch was Verrücktes gemacht. Oder nochmal, dann habe ich im August, 28. August 68, beim Einmarsch der Sowjets in Prag, da habe ich den Kompaniechef vertreten und habe in der nächtlichen Befehlsausgabe den Befehl bekommen, die Kompanie auf Kriegstüchtigkeit vorzubereiten, also Einsatzfähigkeit. Und wir haben sogar einen Karton bekommen mit den Feldpostkarten. Das war im August 68 und da war ich gerade 22 Jahre alt. Also das geht dann schon in die Kleider, denke ich einmal, weil man dann eigentlich, oder ich wusste, das wird jetzt wirklich ernst. Aber was ich jetzt erlebe, und ich kann das wirklich als langjähriger Soldat wirklich beurteilen, das übersteigt alles, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Also ein Manöver, wie wir es jetzt im Moment hatten, also es ist ja, glaube ich, vor einer Woche beendet, über 3 Monate, über 90.000 Soldaten, und zwar Angriff direkt auf Russland wird simuliert. Zu meiner Zeit waren alle großen Heeresmanöver, wurde ein fiktives Feindland angenommen. Es wurde nie die Osten angenommen als Marschrichtung, sondern, und jetzt ist das ganz offensichtlich gewesen. Diese 3 Monate Manöver, direkter Angriff auf Russland vom Norden, vom Süden und von der Mitte aus gegen die Suwalki-Lücke. Also, sowas habe ich noch nie erlebt und auch in dieser Dimension noch gar nicht. Also, das sollte eigentlich jeden, der sich damit beschäftigt, einfach wachrütteln. Müsste es eigentlich. So, also die Zeichen stehen auf Sturm und ja, wie gesagt, aber es ist kein Wahnsinn, wie manche vermuten, obwohl der Krieg ohnehin Wahnsinn ist, aber die kleine Elite, Herr Wodak, das ist eine ganz kleine Elite und ich habe mich damit beschäftigt und diese kleine Elite hat auch einen Namen. Sie kommt meiner Ansicht nach aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Es sind diese Familiendynastien, die im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 65 zu unendlichem Reichtum gekommen sind. Da haben wir unter anderem die Morgans natürlich, wir haben die Rockefeller, die Duponts. Die Duponts tauchen jetzt auf beim Aufkauf der Schwarzecker Böden in der Ukraine beispielsweise. Also diese Familien haben auch die FED gegründet, um überhaupt den Ersten Weltkrieg möglich zu machen. Also das steht in einer Kontinuität, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Und da spielen natürlich noch andere Dinge rein, Thinktanks, ob das jetzt in London das Tavistock-Institut ist und dergleichen mehr. Da geht die Eugenik mit rein. Da geht also so vieles mit rein, die das flankierend betreiben. Aber das ist der Weg, denn das ist eine ganz kleine Elite, britisch wie auch amerikanisch. So, und das
haben Sie Literatur, dass man das nachlesen kann, diese Geschichte? Gibt es das irgendwo schön verständlich dargestellt in einem
Buch? Ich denke schon, das habe ich in meinem letzten Buch gemacht.
Ach, haben Sie selber, ja.
Ja, okay. Die unterschätzte Macht, wie heißt es, von Geopolitik zur Biopolitik, Plutokraten transformieren die Welt.
Okay.
Das ist, was passiert. Also da habe ich mir wirklich viel Mühe gegeben. Ich habe das versucht, so akribisch nachzuarbeiten. Und das, was wir heute haben, wo wir sehen, die Entscheidung im US-Kongress, die werden da zwar gefällt, und zwar immer mehrheitlich, also innenpolitisch weniger, aber außenpolitisch immer um die 400 gegen 20 Stimmen ungefähr, wenn es um Krieg und Frieden geht. Also, und das liegt daran, so hat es mir mal der Präsidentschaftskandidat Bob Barr erzählt, 2007 am Kongress Mut zur Ethik. Es liegt daran, weil die multinationalen Konzerne finanzieren den Wahlkampf der Abgeordneten. Und die machen das im Doppelpakt. Jeder Konzern 2 oder 4 oder immer im Doppelpakt. Die Hälfte der Republikaner, die Hälfte Demokraten. Und deswegen sind die Abstimmungen auch immer gleich. Also so hat der mir das erzählt und ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln. Also, und die Ergebnisse, die wir jetzt auch haben, bestätigen das ja eigentlich. Also, diese Kriegspläne, die da auch gemacht werden, die gehen in immer eine Richtung. Es geht um die Zerstörung, einmal das, was ja hier heute auch schon angeklungen ist und was der George Friedman gesagt hat, eine Teilung, ja, eine tiefgreifende Teilung zwischen Deutschland und Russland. Und das haben wir 1919 gehabt mit Pilsudski, mit seinem Intermarium. Und das Gleiche haben wir heute, Neuauflage vom Intermarium, bloß dass es jetzt eine Drei-Meeres-Initiative ist. Da ist ja jetzt auch die Adria hinzugekommen. Aber es hat sich von der Ausrichtung von 1919 bis jetzt nichts geändert, gar nichts geändert. So, es ist die gleiche Zielsetzung und das erklärt auch Versailles zum Beispiel. Rein geopolitisch. Und ich will jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Aber man muss es wissen, das ist stringent, es zieht sich durch. Und wenn ich jetzt noch mal ein Zitat vorlesen darf, ich mache das sehr gerne, gebe ich zu, weil ich da unglaublich viel Arbeit hatte mit meiner Lebensgefährtin, die auch Dolmetscherin ist. Wir haben das so oft angehört, damit wir auch ja keinen Fehler drin haben. Weil der amerikanische Drei-Sterne-General Keith Kellogg, der ist kaum verständlich. Also wir haben das jedes Wort immer wieder, bis wir eine saubere Übersetzung hatten. Das war die Senatsanhörung zum Ukraine-Krieg am 28. Februar 2023. Und da befragte Senator Rick Scott den Drei-Sterne-General Keith Kellogg. Ich zitiere, aber warum hat Deutschland nicht seinen Teil zur tödlichen Hilfe beigetragen gegen Russland? Ich glaube, so der General, Deutschland spielt in Europa im Moment keine Rolle mehr. Klar, das hat Polen übernommen. Und da sehen wir auch mit den Reisen, mit den Auftritten von Biden in Warschau, das wird Hollywood-mäßig inszeniert und drei Tage oder zwei Tage später darf sich dann Olaf Scholz zum Rapport im Weißen Haus melden. So, also, und es geht weiter. Anschließend schwärmte der General dem Senator vor. Und das ist weltweit anzuhören, dieses Video. Weltweit steht das zur Verfügung. Zitiere wieder, wenn man einen strategischen Gegner besiegen kann und dabei keine US-Truppen einsetzt, ist man auf dem Gipfel der Professionalität. Kann ich nur zustimmen. So, denn wenn man die Ukrainer siegen lässt, ist ein strategischer Gegner vom Tisch und wir können uns auf das konzentrieren, was wir gegen unseren Hauptgegner tun sollten. Und das ist im Moment China. Vor der Weltöffentlichkeit, im US-Senat. Und dann, und jetzt weiter, wenn wir dabei scheitern, müssen wir vielleicht einen weiteren europäischen Krieg führen? Das wäre dann das dritte Mal. Nun, die USA scheitern gerade in der Ukraine. Also wird dieser dritte europäische Krieg nicht auszuschließen sein. Also das ist wieder nur ein Beispiel und ich habe einige gesammelt und deswegen ist das Bild für mich so klar und so deutlich. Es geht, strebt diesem Höhepunkt zu, auf diesen Höhepunkt zu. Und was wir machen können, ja, die Bevölkerung, ich sehe es aber, ich kann nur von meiner Familie schließen und meinem Freundeskreis. Also die Massen schlafen, die wollen nichts davon hören. Die wollen nicht gestört werden, die wollen ihren nächsten Urlaub planen. Die wollen davon gar nichts hören. Aber ich denke, oh, Akku ist nicht. Ich muss eben einen Moment ganz schnell.
Ja, es ist ja beängstigend. Den Titel des Buches sollten wir nachher nochmal.
Warte, jetzt muss ich nochmal gucken. Einen Moment. Wo geht denn das jetzt hier? Einen Moment. Ich habe nicht mit zwei Computern arbeiten müssen heute. Diese Technik, das macht mich auch ganz rampfig. Jetzt sehe ich das nicht. So. Jetzt geht's wieder. So, jetzt habe ich mich auch umsetzen müssen. Ja, diese Kamera. So, also. Das ist der Punkt. Wie gesagt, es ist eine ganz kleine Elite, die teilweise unterschiedlich motiviert ist. Teilweise hängt das zusammen mit dem amerikanischen und auch dem britischen Puritanismus, bei den Amerikanern eventuell auch mit dem Calvinismus, dass jemand, der von Gott so verwöhnt worden ist, dass ihm so viel Milliarden in die Taschen gespült worden ist. Wenn er gläubig ist, sagt er so, Gott hat mich als Werkzeug ersehen. Ja, das ist, sonst würde er mich nicht so beschenken. Und ich bin sein Werkzeug. Und dann überlegt dieser Amerikaner, dieser calvinistische Amerikaner, der mehrfache Milliardär, kann er Gott gefällig sein? Und dann schlüpft er in die Rolle von Gott und sagt, Gott möchte, dass Böse von der Welt getilgt wird. Und dann schaut er, wo ist das Böse? Also ich habe jetzt ein bisschen vereinfacht. Aber ich kann es mir sonst nicht anders vorstellen. Ich kann mir das Ganze nicht anders vorstellen. Also man muss an sowas glauben, auch was man hier macht auf der Welt, und sagen, es ist alles im Wille Gottes. Also werden nicht alle so sein, aber ich glaube, einige bestimmt, ja.
Und naja, man hat ja auch manchmal dieses, also jetzt ja auch in dem kriegerischen Bereich, aber auch sonst, wir haben ja diesen, wie hieß der noch von der EU, der gesagt hat, da, dass man erstmal den kleinen Fuß da in die Tür streckt und wenn dann die Leute nicht protestieren, dann geht man immer weiter.
Genau, das war der Juncker.
Ja,
der
Juncker. Genau, Junkers.
Ja, genau. Wir versuchen, ja, und dann gehen wir immer weiter.
Und so ist es ja im Kriegerischen letztlich auch. Man merkt, es werden immer wieder auch so Sachen in den Raum gestellt, wo man dann vielleicht doch nicht in die Richtung geht, aber dann hat man schon mal den Boden bereitet, um dann sich später auch da wieder in die Richtung zu bewegen.
Ja.
Frameshifting heißt es.
Ja. Und wie gesagt, diese Ziele sind klar in dem letzten Strategiepapier, wie gesagt, von 2014. Und Biden hat das am 27. Oktober 2022 nochmal bestätigt. Es geht darum, tatsächlich einen Kampf jetzt um die unipolare Welt gegen die multipolare Welt. Und zwar überschrieben UN in a Complex World 2020-2040. Also so ist das angedacht, angeplant. Ob es dazu kommt, das ist eine andere Geschichte. Da sind wir bei Clausewitz, der sagt, sobald der Krieg beginnt, beginnen auch die Friktionen. Und wir sehen jetzt, wenn wir in Jemen, die Houthis, die also den Suezkanal sperren für israelische Schiffe. Also ich habe November gesagt oder geschrieben, wenn die Houthis noch im Mai in der Lage sind, den Suezkanal zu sperren, dann wird sich die Welt drehen, weil das ist ein Signal an den Rest der Welt, an die 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die nicht zu der goldenen Milliarde gehören. Das war ja auch Borrell, der vor einem Jahr gesagt hat, wir sind die goldene Milliarde. Und da kam von den anderen 7 Milliarden gleich, ja, warum seid ihr die goldene Milliarde? Weil ihr das bei uns geklaut habt.
Woher habt ihr das Gold?
Also wie dumm muss man denn da sein? Und diese 7 Milliarden, wobei die meisten der 7 Milliarden, ja, aus ihrer Geschichte, Stammesgeschichte, Familiengeschichte, ja, alle was mit Kolonialmächten zu tun hatten. Alle haben darunter gelitten seit Kolumbus. Viele, sagen wir mal, in der neueren Zeit, viele durch die Amerikaner. Das wollen die nicht mehr. Sie wollen eine multipolare Welt. Und zwar, in denen alle respektiert werden. Und wo es nicht darum geht, wie die Amerikaner jetzt in ihrem neuesten Strategiepapier, wir wollen, was hat er noch gesagt, einen dauerhaften Vorteil. Überall für uns einen dauerhaften Vorteil. Damit kann ich keinen Frieden schaffen. Geht nicht.
Das ist wichtig. Kennen Sie denn in den Ländern, die jetzt da nicht mitmachen wollen, kennen Sie da Leute, die man mal ansprechen könnte, die man mal interviewen könnte, die da profiliert sind? Das wäre schön, wenn wir da mal jemand hätten, der direkt, der da im Widerstand, auch in der, wir haben es ja gemerkt, auch in der WHO waren ja viele, die da nicht mitmachen wollen.
Da bin ich so international leider nicht. Was ich jetzt gemacht
habe. Muss ja nicht jetzt sein, aber das glaube ich, das wäre wichtig für uns, mal Leute zu
sprechen. Was ich machen konnte, ich bin also im letzten Jahr, im September, über Königsberg nach Jekaterinburg geflogen und war da eine Woche in Jekaterinburg. Habe da auch mit Unternehmern da sprechen können, aber nur ein ganz kleiner Kreis, so die mit Deutschland verbunden waren. Und hatte dann auch ein Abendessen mit dem deutschen Generalkonsul in Jekaterinburg. Und der war sichtlich erschüttert, was hier abläuft. Er hat gesagt, er hat im Juni schon über 20 Mitarbeiter entlassen müssen. Jetzt hat er inzwischen die Möbel verkauft und sagt, am 30. September schließt er zu. Und dann geht er als Generalkonsul nach Manila. Und alles, was wir aufgebaut haben in den letzten 30 Jahren hier, ist weg. Und man wird nochmal 30 Jahre bauen. oder mindestens 20 Jahre, um annähernd wieder auf den Stand zu kommen, den wir heute hatten. Also es wird alles abgewickelt, was an deutscher Zusammenarbeit da ist mit der russischen Industrie. Und da passiert aber das, diese Menschen, die ich da getroffen habe, die haben für eine deutsche Schwermaschinenbaufirma gearbeitet. Und da war mein Cousin Doktoringenieur und hat die betreut in Jekaterinburg. Und er ist jetzt in Rente und deswegen konnten wir da hinfahren, sonst hätte die Firma ihn gar nicht fahren lassen. Die Firma hat alle Kontakte abgebrochen und eine, werde ich nie vergessen, eine Russin, Schenja, schätze Anfang 40, Mitte 40, zum Teil auch in Deutschland studiert, liebt die deutsche Kultur und die sagt, was seid ihr für Menschen, ihr Deutschen? Weil ich will den Krieg doch auch nicht. Ich will ihn nicht. Aber was habe ich dann mit diesem Krieg zu tun? Ich habe für diese Firma gearbeitet. Ich habe solche Erfolge gehabt. Ich habe solche Kontakte knüpfen können für diese Firma. Und wir haben gemeinsam Urlaub gemacht. Wir haben uns gegenseitig besucht. Und jetzt bekomme ich nicht mal mehr Geburtstagswünsche. Was seid ihr für Menschen? Und ich spüre jetzt, und jetzt war ich Ende April wieder in Königsberg, ich merke, wie das umkippt. Es kippt richtig um. Und da muss ich sagen, das ist so gewollt. Und ich bin wieder Verschwörungstheoretiker oder Ideologe, wie auch immer. Der Erfolg ist der, dass die Deutschen wieder die bösen Deutschen sind, die 1941 Russland überfallen haben. Und wie konnte man den Leopardpanzer dahin schicken, der die gleiche Silhouette hat wie der Tigerpanzer von 43 Kurskorbogen? Wie dumm muss man denn da sein? Wie dumm? Und dann noch die Luftwaffengeneralität, die hier diese Terrorangriffe mit Taurus auf die Krimbrücke durchfantasiert hat. Und das geht durch die Welt. Das geht durch die Welt. Und dann frage ich mich, wem hat es genutzt? Es hat den Amerikanern genutzt, weil bei den Russen, da ist der Amerikaner nicht der Feind. Und der Briten auch nicht. Nur wir.
Nicht nur die Pipeline gesprengt, sondern die sprengen auch mental, die sprengen auch alles, was uns
sonst. Alles, was uns noch irgendwie davon. Genau, das ist der Punkt.
In Wahlkreis 1 bin ich ja der Bundestagskandidat gewesen, die ganze Zeit. Das war der Wahlkreis von Egon Bahr. Und ich habe das verfolgt, wie seine Politik, wie er sich eingesetzt hat, um mit Russland wieder normale Verhältnisse zu haben. Und das, was Willy Brandt dann auch gemacht hat und was in der Folge geschehen ist, selbst bei Gerhard Schröder. Ich war ja einmal, er war mal zu Gast im Schleswiger Schloss, wo Putin und Gerhard Schröder sich über die Pipeline Gedanken gemacht haben, wie das wohl laufen wird. Und hab die erlebt und ich habe mich so gefreut, dass es diese Verbindung gibt zwischen Deutschland und Russland, ja, und dass das sich alles normalisierte, ja. Und dass man, ich war ein paar Mal auch in Russland, dass man da hinfahren konnte und dass es immer freundschaftlicher wurde. Ja. Das war so ein schönes Erlebnis. Ich habe dann Russland auch im Europarat gesehen. Die waren ja Mitglied im Europarat, der 47 Staaten.
Ja.
Und man hat sie rausgeschmissen wegen des Ukraine-Kriegs.
Ja. Ja.
Da hätte man ganz andere Leute rausschmeißen müssen.
Ja,
es ist einfach, es ist entsetzlich, das zu sehen, was für einen Einfluss diese bösen Menschen haben, die einfach uns teilen und Freundschaften auseinanderreißen und Frieden einfach aus egoistischen Gründen zerstören. Das ist fürchterlich.
Herr Dr. Wodak, ich war 2017 zur 100-Jahresfeier der Revolution mit einer Gruppe Anthroposophen in Petersburg. Und da haben wir einen Kongress gemacht. Ich habe da zwei so geopolitische Vorträge gehalten, eine Arbeitsgruppe geleitet, Deutsche und Russen. Und es war so, in der Runde habe ich also meine Betroffenheit gesagt, wie kann ich als deutscher Soldat, kann mir nicht vorstellen, wie man da als Soldat so eine Stadt belagern kann und in diese Stadt hineinschießen kann mit einem, und mit dem Ziel, sie zu verhungern. Und das hat die Wehrmacht gemacht. Das hat die Wehrmacht gemacht. Sind da, glaube bis ein paar Tage sind es 3 Jahre gewesen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und Putins Familie kommt aus Leningrad. Und dass er so positiv zu Deutschland ist, wundert mich eigentlich. Mit dieser Familiengeschichte kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Aber hat er gemacht. Und wie gesagt, und dann habe ich meine Betroffenheit, ich war wirklich erschüttert, weil Petersburg ist eine traumhaft schöne Stadt.
Wunderschöne Stadt, ich war auch. Und, 50 Jahre Duma haben wir gefeiert.
Ja, eine wunderschöne Stadt. Ja. Und ich bin Baumensch auch und ich liebe die alten Bauten auch und vor allem, wenn es Ingenieurbauten sind und so weiter und dann das gesamte Ensemble und wie auch immer. Und da habe ich mich richtig geschämt und ich war ganz traurig. Und dann nimmt mich so eine 40, 50-jährige Russin, nimmt mich in den Arm und drückt mich und sagt, du Wolfgang, du kannst doch gar nichts dafür. Du bist doch dafür nicht verantwortlich. Also, lache wieder. Nicht? Ja. Und damals haben die schon gesagt, diese gebildeten Russen, die auch also Deutsch konnten und dann auch die deutschen Nachrichten, 2017, eure Nachrichten gefallen uns nicht mehr. Da wird schon gegen Russland gehetzt. Das war 2017. Und da ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Aber wer hören wollte, konnte hören. Es wurde, die Vorbereitungen liefen ja schon nicht mit.
Ja. Hat sich was geändert, ja.
Hat sich vielleicht was geändert. Und da die Menschen, es gibt, wir dürfen, und das mit der Volksdiplomatie, das ist wirklich, finde ich, ganz wichtig. Wir müssen zu den Menschen, wir müssen den Kontakt zu den Menschen haben. Und dann war ich in Jekaterin im großen Militärmuseum, riesengroßes Areal. Und da ist ein Russe, so 60 Jahre alt, denke ich mal, der hat ein T-Shirt, schwarz-rot-gold, und dann war da wohl Erfurt drauf und ein Panzer, Mordschützenpanzerdivision oder sowas. Also der war in der DDR stationiert mal.
Ja.
Man merkt, dass ich Deutscher bin, kommt er an. Also Eva, das hat er gesagt. Russisch, also guten Tag, Kamerad und dann noch, ne? Wiedersehen, Kamerad und so weiter. Also es war einfach herzig, ja. Und nein, ich finde, und da waren wir auch eingeladen bei Familien, wir haben gemeinsam, waren wir in der Sauna. Es war so positiv im September letzten Jahres noch, aber jetzt war ich eingeladen, hatte große Hoffnung, ich dachte, ich kann da anknüpfen vom letzten September und war eingeladen zur Kant-Konferenz zum ewigen Frieden. Sollte zum 300. Geburtstag stattfinden. Und also deutsch-russisch natürlich, wie auch immer. Ich wurde gebeten, einen Vortrag vorzubereiten, was ich gemacht habe. Und dann ist 2 Tage vorher, hat der Gouverneur von Kaliningrad das verboten. 2 Tage vorher. Und wir haben auch, und auch alle Feierlichkeiten wurden verboten. Nicht mal der lutherische Bischof Russlands, also des europäischen Russlands, durfte eine Feier veranstalten, nicht mal der. Also, und dieser Kaliningrader Gouverneur, der ist vielleicht Mitte, Ende 30, so ein Typ wie die Baerbock oder sowas ähnliches.
Ja.
Und da sieht man auch, und Putin hat das Kant ja ausgerufen. Nicht? Und dann weiß man, da stimmt irgendwas nicht. Der macht, was er will, quasi. Und der hat auch, wie gesagt, Kant wäre ein böser Geist, von ihm geht eine stringente Linie führen zum Ersten Weltkrieg und jetzt zum Ukraine-Krieg. Hat er da, ja, vor Wissenschaftlern, hat er einen quasi hochwissenschaftlichen Vortrag gehalten, der wurde mir zugespielt, dass ich den papiermäßig wenigstens hatte. Ich war nur erschüttert.
Aber wie kommt das? Wie kann das passieren?
Das, was er hat, es war die Betrachtung der deutschen Philosophie aus der Brille von John Dewey und Bertrand Russell, also der Propaganda im Ersten Weltkrieg, der amerikanischen und der britischen Propaganda. Genau das Gleiche. Das hat er hochgekocht. Und so weiter. Ja, also, und da muss ich sagen, da hat sich jetzt aber in dem halben Jahr viel getan und das geht alles zu unseren Lasten.
Ich habe noch mal eine Frage, die jetzt mehr so in die strategische Überlegung geht. Von wegen in der Nähe, jetzt in der russischen Nähe oder in der Nähe von Moskau Raketen zu stationieren. Wie ist das denn von der russischen Seite? Ich erinnere mich ja an die Zeit, als die Raketen nach Kuba gebracht werden sollten.
Ja.
Und es kann denn, wenn da tatsächlich von US was Feindliches unternommen wird gegen Russland, haben die Möglichkeiten, dann auch in Amerika Schaden zuzufügen?
Ja, natürlich.
Denn das ist ja dann Sonst, ja. Bisher ist es ja immer so gewesen, wenn da irgendwo Krieg war, dann waren die immer in Frieden ganz weit weg und Europa wurde zerstört. Ja. Also sind die diesmal unter Druck, dass auch bei ihnen was passiert?
Diese Absprachen hat es ja immer gegeben, vor allem im Kalten Krieg, bis auf die Pershing 2. Die haben diese Balance außer Kraft gesetzt, 82. Und da haben die Russen, die waren da wirklich stark gefährdet. Und sie haben eigentlich nichts gemacht, die waren da vielleicht schon zu schwach, 82, ich weiß es nicht. Dann kam ja auch Gorbatschow, der die weiße Fahne gehisst hat. Deswegen ist es nicht zu dem Äußersten gekommen. Aber das liegt an der Entwicklung von Gorbatschow. Und ich weiß von Willy Wimmer, der war 88, wollte der mit dem Verteidigungsausschuss der CDU, CSU ins Weiße Haus, um da ein Briefing zu machen. Der wurde dann aber mit seinen Leuten nach Langley gekarrt und in Langley wurde denen eröffnet, wurde gefragt, ja, also, was glauben Sie, wer die Tagesordnung für das Zentralkomitee schreibt? Haben gesagt, ja, macht Gorbatschow. Gesagt, nein, machen schon lange wir hier in Langley. Wir geben das unserem Präsidenten und der schickt es in Kreml. Also, und dann haben die auch gesagt, vergesst alles, was ihr über den Kalten Krieg gewusst habt. Die Russen waren für uns nie eine Bedrohung. Das wurde natürlich nur gespielt, damit unser militärisch-industrieller Komplex was zu tun hatte, mehr oder weniger. Aber unsere Chefs, die sind hin und haben mit denen gemeinsam Urlaub auch gemacht. Also Willy Wimmer war völlig überrascht. Sie haben gesagt, also bei Russland ging es immer nur um den Schutz von Mütterchen in Russland und sonst nichts. Also kann ich nur wiedergeben.
Ne? Ich würde gerne noch mal wissen, muss man denn davon ausgehen, diese Aktionen, die jetzt von deutscher Seite so laufen, ja, also von der Regierungsseite, die wirken ja teilweise so ungeschickt, also geradezu tölpelhaft, um jetzt mal nur eine harmlose Variante irgendwie anzunehmen. Wie kann man denn nicht erkennen, eben jetzt, was angesprochen wurde, die Form dieses Panzers oder was weiß ich, oder überhaupt da sich in bestimmter Weise zu verhalten oder zu sagen, jetzt sind wir in den Krieg eingetreten mit Russland oder was auch immer. Also, dass man solche Sachen macht und so wenig nicht, wie will man sagen, auf die Sicherheitsempfindungen oder Bedürfnisse, die ja auch durchaus gerechtfertigt sind von einem Land, so einzugehen. Muss man denn davon ausgehen, also ich meine, jetzt könnte man ja die Dilettantismus-These, passiert das jetzt einfach so aus der Lameng oder gibt es da tatsächlich jemand, der sich diese Strategie, wie provozieren wir am geschicktesten mit plausible deniability, dass es immer noch irgendein Ausrutscher gewesen sein kann oder sowas?
Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es ist was anderes noch. Es ist einmal, wie gesagt, der Calvinismus zum Teil und zum anderen Teil ist es der amerikanische Exzeptionalismus. Und das hat ja Obama beim Besuch der Militärakademie West Point vor den Offizieranwärtern gesagt, Amerika steht über jedem Gesetz in dieser Welt, über jeden. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Sie müssen sich an nichts halten. Und hinzu kommt ja natürlich auch die doppelte Moral, die Bigotterie, die Doppelstandards, dass sich der Westen viel mehr, ja, das alles anders beleuchtet, als man das beim Gegner sieht. Also wenn die USA einmal in sich gehen würden und sagen, was sind unsere Sicherheitsinteressen? Unsere Sicherheitsinteressen sind 10.000 Meilen im Westen und im Osten tangiert, wenn da irgendwas ist, und da greifen wir ein. Und hier akzeptieren wir nicht mal die Sicherheitsinteressen von 500 Meilen. Also das geht einfach nicht. Und das wird die Welt auch so weit nicht mehr hinnehmen. Bin ich überzeugt. Und ja, es wird jetzt wirklich
tatsächlich jetzt viele, viele neue Waffen, die nicht so die große Atombombe sind, die alles kaputt macht, sondern die anders eingesetzt werden wird. Wie sieht es da aus, wenn da was passiert? Was ist da am wahrscheinlichsten? Welche Waffen würden da denn erstmal benutzt werden?
Also ich denke, wie das im Kalten Krieg, ich kann da nur, das ist meine Erfahrung, da waren ja die taktischen Nuklearwaffen da, und da ging's, und ich kann da jede Atomwaffe einsetzen mit den unterschiedlichsten Wirkungen, mit den Wirkungskomponenten, je nachdem, was ich haben will. Also, wenn ich einfach nur eine Atombombe zünden will, zum Erschrecken oder Verschrecken der Bevölkerung, dass sie jetzt wirklich Angst bekommt, jetzt sind wir im Atomkrieg, dann werden die Leute ja nicht mehr klar denken können. Also da könnte man eine Atombombe zünden und eine hohe Luft. Da gibt es nur den elektromagnetischen Impuls, den wir spüren. Das heißt, die Elektronik fällt aus, mehr nicht und sonst nichts. Gut, Radioaktivität entsteht ja nur in der ersten Minute, der Detonation durch die neutroneninduzierte Gamma-Aktivität. So, und was in der ersten Minute verstrahlt wird, das bleibt. Und das wird dann als Partikelchen weitergetragen und dann ist nichts mehr. Wenn ich jetzt natürlich eine Bodendetonation habe, dass ich einen riesen Krater reiße, und dann wird dieser Krater, dass der gesamte Erdreich dieses Kraters ist in der ersten Minute radioaktiv verstrahlt. Und das geht dann von in die Luft hoch und fällt dann wieder runter, je nach Windrichtung und Windgeschwindigkeit, wie auch immer. Und das ist dann verstrahlt, sodass dann in einem schmalen Streifen die Leute sterben, aber 5 Kilometer nördlich, südlich oder abseits dieser Keule nicht. Also, wenn ich das will, aber das ist ja, das Wetter ändert sich, der Wind dreht sich, wie auch immer, habe ich nicht so im Griff, könnte auf die eigenen Leute fallen, wie auch immer. Also, ich denke, was hier gemacht werden könnte, einmal Angst zu erzeugen, Angst, damit die Menschen willfährig werden, richtig willfährig, und sie werden es. Also, wenn die erste Zündung da ist und dann eine hohe Luft, die sonst nichts, bis auf den EMP, elektromagnetischer Impuls, und da kann ich, wenn ich weiß, dass der kommt, kann ich mich schützen entsprechend, dass die Geräte nicht ausfallen, bei den anderen schon. Ich denke, mehr kann ich, also der andere geht dann wirklich in den Wahnsinn, also wenn ich mehr mache, finde ich mal. Aber das würde ja schon ausreichen, aber ich denke, es geht einfach nur, die Ziele zu erreichen, und auf der anderen Seite, das habe ich mir damals auch als junger Hauptmann überlegt, wenn es zu diesem Atomkrieg kommt und die Sowjetunion tatsächlich vormarschieren sollte bis zum Rhein, was ja nicht auszuschließen war, was werden da die verbündeten Amerikaner machen? Und da war ich mir überzeugt, sie werden dafür sorgen, dass den Sowjets damals keine wichtigen Industrieanlagen in die Hände fallen, die sie benutzen können, sondern die würden verbrannte Erde hinterlassen. Also auf dem Rückzug. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber wissen Sie, Herr Dr. Wodak, ich weiß es von der untersten Ebene. Bei mir, ich war wirklich auf der alleruntersten Ebene bei diesem Einsatz. Und dann bin ich befreundet mit Willy Wimmer, dem ehemaligen Staatssekretär im Verteidigungsministerium und dem ehemaligen Vizepräsidenten der OSZE-Vollversammlung. Der hat bei einer Übung als übender Verteidigungsminister, war der im Bunker in der Eifel, das war 88. Und nach dem siebten Tag haben ihm die Amerikaner einen Befehl auf den Tisch gelegt, er solle jetzt Potsdam und Dresden atomar angreifen. Das weiß ich von ihm persönlich. Und dann hat er gesagt, bitte, ich möchte entlassen werden aus dem Bunker. Und dann ist er nach Bonn gefahren zu Kanzler Kohl und dem Kanzler Kohl, ne, so, das wäre von ihm verlangt. Und Helmut Kohl war auch perplex, um das vorsichtig zu umschreiben, und hat gesagt so, wir beenden sofort diese Übung. Wir werden Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland wird an der Übung nicht mehr teilnehmen. Und da war natürlich Helmut Kohl für die Amerikaner untauglich. Deswegen musste man beim Krieg gegen Jugoslawien natürlich auch diese rot-grüne Koalition da entsprechend lancieren. Hat ja auch geklappt. Aber mit Helmut Kohl wäre das nicht möglich gewesen. Und von Willy Wimmer weiß ich, dass es wird nie wieder in der Geschichte passieren, dass noch einmal deutsche Kampfbomber über Belgrad fliegen. Und das war dann ja der Fall. Also mit Kohl wäre das nicht möglich gewesen. Also, und so bin ich dem Schicksal dankbar, wissen Sie, dass ich Willy Wimmer kennengelernt habe auf dem Kirchentag 2010 und so andere. Und dann, dann bin ich ja noch 1977, ich war ja 12 Jahre dabei, in meiner Position, hoher Sicherheitsgrad, den ich da hatte, hätte nie in den Osten fahren dürfen, nie. Aber ich habe nicht mehr geglaubt. Und so, ich will mich, da kam gerade die Nachrüstung, 77, ich will mich selbst überzeugen. Und bin dann nach Moskau und damit der transsibirischen Eisenbahn bis nach Irkutsk. Gut, da habe ich mich einer Studiosus-Reisegruppe angeschlossen und von da aus mit dem Flugzeug nach Bratsk und dann wieder nach Moskau. Habe mir so ein Tele besorgt und habe die gesamte Strecke an der Transsib, da die Industrieanlagen und die Infrastrukturanlagen fotografiert. Muss ich sagen, die alte Infrastruktur, die Brückenbauten, die 100 Jahre alt waren, die waren perfekt in Ordnung. Aber die Industrieanlagen, alle Marode wie später Bitterfeld, genauso. Also da waren große Rangierbahnhöfe, da standen beladene Güterwaggons und aus den Radnamen wuchs meterhoch das Unkraut. Da habe ich gesagt, die können keinen Krieg führen. Die können keinen Krieg führen. Und dann bin ich aber in Irkutsk zum Flughafen. Am Abend haben wir mit einer russischen Gruppe ordentlich Wodka getrunken. Nein, Champagner, Sowjetskoje getrunken. Und da hatte ich bestimmt noch über eine Promille Restalkohol. Sonst hätte ich bestimmt das nicht überstanden. Und da bin ich da, verstecke mich da in diesem klassizistischen Gebäude hinter einem Sturm und fotografiere das Vorfeld. Das sind bei mir Transportmaschinen, Propeller, aber ganz neu. Ne? Und dann kam so 50 Bäuerinnen mit Körben, das Beste aus dem Garten, sage ich mal, sind in diese Maschinen und die sind dann nach Moskau geflogen. Ich sage, wenn so die Versorgung aussieht, da wundert mich eigentlich aber auch nichts. Ne? Und dann waren die weg und dann sehe ich im Vorfeld einen Bunker nach dem anderen und vor jedem Bunker eine nagelneue MiG. Und da habe ich gesagt, die Industrie ist kaputt, aber die Luftwaffe ist das Beste, was hier in Europa vielleicht zu finden ist. Also, wenn wir sie weiterreizen und es zum Krieg kommt, dann können sie zwar nicht keinen langen Bodenkrieg führen, aber sie können hier alles in Schutt und Asche legen.
Und wer war da in Russland Chef? Wer war da, in welcher Zeit war das?
Das war 1977. Wer hat das? Gromyko? Weiß ich nicht mehr. Kosygin? Muss ich nochmal nachgucken. Aber jetzt passiert Folgendes. Ich fotografiere das und bin ganz, sage, jetzt habe ich was. Ich wollte damit doch gegen die Nachrüstung auftreten. Ich sage, verantwortungslos. Dann höre ich Stiefel auf meiner Höhe, macht der Wendung, kommt hin, macht den Stor auf. Ein sowjetischer Luftwaffenhauptmann, mein Alter, braune Augen, schaut mich an, spitzer Mund. Und bevor der überhaupt so machen konnte, was er gemacht hat, habe ich schon meine Hände so. Ich wusste, unter 2 Jahren Sibirien geht das gar nicht ab, weil das glaubt mir doch keiner, dass ich mir das selber gegeben habe, oder? Und, ja, und dann sagt er nur, einpacken. Also bedeutet hin, so nach unserem Spionagefilm, da wurde ja immer der Film aus der Kamera gerissen. Nein, nur bedeutet einpacken, einpacken. Und dann habe ich das aber nie mehr ausgepackt. Also, und habe das aber vorgetragen. Ich hatte dann Anfang 4 Monate später, 5 Monate später, eine Einladung zur Schule Innere Führung. Eine Woche Argumente für die Nachrüstung zu fabrizieren. Und da habe ich das vorgetragen und habe mich auch bezichtigt, dass ich hier einen Dienst dagegen gemacht habe. Ich, entgegen meines Status, bin in die Sowjetunion gefahren. Aber da ist nichts passiert. Ich war ganz enttäuscht eigentlich. Ja, die wollten das wohl nicht an die große Glocke bringen, weil das Ergebnis war ja nicht so hilfreich für die Nachrüstung. Naja.
Also ich habe so jemanden kennengelernt, der so elektronische Bauteile herstellt und der dann Geschäfte gemacht hat mit Russland in den 70er Jahren. Ja. Hochkomplexe Sachen. Und der ist dann in die Schweiz ausgewandert und hat das schon da gemacht. Mhm. Und ist dauernd von der Schweiz nach Russland gefahren und hat da riesige Geschäfte gemacht. Mhm. Also war da sehr beliebt und das war ein deutscher Unternehmer, ne? Und der es dann über die Schweiz gemacht hat. Mhm. Solche Sachen. Er hat mich später auch nochmal angerufen und hat gesagt, ob ich nicht Schröder mal sagen könnte, dass es in der Ukraine unheimlich viel Erdgas gibt und dass, wenn er Kontakt haben wollte, dann könnte er das vermitteln. Also das sind so Leute, die dann private Kontakte haben und die dann ihren Vorteil suchen.
Ja.
Die dann, ja. Das ist eine Welt, die ist so voller unterschiedlicher Interessen und so viele, da vermischen sich private Interessen und offizielle Ziele, die dann verfolgt werden, dass das sehr unübersichtlich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es in den USA aber auch sowas gibt. Mhm. Da ist natürlich auch, da sind die privaten Interessen auch nicht einheitlich.
Na, überhaupt nicht. Nein, das ist ein ganzes Bild. Es gibt verschiedene Folien. Ja, und ich bin auch mal der Meinung, dass bei diesen US-Oligarchen oder Plutokraten, wie sie nennen wollen, dass ein Ziel da ist, dass sie gemeinsam ihre Machtbasis erhalten. Mit sich. Also, das ist gemeinsam. Aber dann wird argwöhnisch aufgepasst, dass keiner sich über den anderen erheben kann. Ja. Das ist so wie mit den
sieben Märkte auch nicht kaputt.
Genau, mit den sieben Kurfürsten damals im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Da war das ja auch nicht viel anders. Also so ungefähr wird das sein. Und der eine möchte, alle haben das gleiche Ziel letztendlich, aber der eine möchte diesen Weg machen, der andere den und wie auch immer. Aber letztendlich, wie sagt Churchill, egal was passiert, und wenn sie Umwege gehen müssen, aber die Amerikaner kommen immer zum Ziel. Churchill. Und sollte man vielleicht nicht aus den Augen verlieren. Die versuchen
es nicht. Ich glaube nicht, dass es die Amerikaner sind, sondern dass es eben Leute sind, die.
Es ist dieser.
Wie man Geschäft
ja, nein, es
mit allen Mitteln, ohne jede Skrupel.
Es ist diese Geldmacht.
Naja.
Diese Geldmacht. Deswegen meine ich, ich sage mal, das will ich nicht mal extra betonen, aber ich meine immer, wenn ich davon spreche, von denen, meine ich genau diese Geldmacht, die ich da skizziert habe.
In diesem Bericht, den ich da für den Europarat gemacht habe, über die zivilen privaten Militärfirmen, der ziemlich ausführlichen Bericht mit dem Rolf Üsseler zusammen, der das Buch Krieg als Dienstleistung geschrieben hat, den hatte ich angestellt bei mir im Büro und der ist Spezialist für diese Firmen gewesen. Der kannte auch, der wusste auch, dass das immer mehr in Richtung Intelligence geht. Also Lockheed hat ja mal Maschinen gebaut, aber nachher war es eine der größten Konzerne, die dann so auch Intelligence-Dienstleistungen ablieferten. Und er hat immer über diese Verquickung zwischen privatem Sektor und Militär, der dann darin gipfelte, dass die US-Offiziere für 2 Jahre Urlaub kriegten und bei diesen privaten Firmen mitarbeiten durften, wo sie ein Vielfaches von dem verdienten, was sie als US-Soldaten bekamen. Das heißt, das, auch personell wurde das durchmischt. Und daher, glaube ich, ist das gar nicht mehr zu trennen. Diese privaten Interessen haben das Militär besetzt und inzwischen wedelt der Schwanz mit dem Hund da. Das ist also etwas, was ich
weiß. Das glaube ich nicht, Herr Wundack. Nein, nein. Also das Militär, soweit ich es kenne, hat keinen Einfluss. Es hat keinen Einfluss. Also nehmen wir mal den deutschen 4-Sterne-General Naumann, der also ganz hochgeschossen war, der relativ jung General geworden ist und das, ein politischer General und so weiter. Das ist er dann geworden und da war Ende 40. Also, und da war der 12, 14 Jahre war der im Amt. Aber zunächst als Brigadegeneral kann er nichts machen, als 2-Sterne-General auch noch nicht. Es geht los, 3-Sterne-General, 4-Sterne-General. So, das sind da vielleicht 6 Jahre, die ihm da bleiben. 6 Jahre. Da hat er Möglichkeiten. Aber dann geht er, wie beim Naumann, dann darf er nochmal an der Hochschule für Politik ein bisschen ein paar Vorlesungen geben und dann lebt er in seinem Reihenhaus und ist total verunsichert beziehungsweise mit der Welt, weil ihn keiner mehr fragt. Ja. Beim Kujat ist das anders. Aber die anderen, ja, der ist anders. Aber die anderen alle, da ist nichts da. Da ist nichts da. Und nein, das ist auch in Amerika so. Das Militär zeitweise, nein, das wird benutzt. Und man kann ja auch, wenn ein General nicht mitspielt, dann wird er einfach in Pension geschickt. Also das geht ganz schnell.
Ich glaube, dass das, was Catherine Austin-Fitz ja auch mal berichtet hat, dass dieser Zugriff auf die militärischen Ressourcen das Wichtigste ist.
Das ist ja natürlich, ja.
Das heißt, dass man über den Militärhaushalt alle möglichen Dinge finanzieren lassen kann.
Genau. Und man kann im Militär unglaublich eingreifen, indem ich sage, ich habe hier einen führenden General, der nicht so führt, wie ich mir das vorstelle, dann wird er ersetzt durch seinen Nachfolger. Und ich bin unter ihm 3 Nachfolger und dann kann ich mir den passenden aussuchen. Also das geht ganz schnell. Also und deswegen ist das immer stromlinienförmig. Also das sind so Ausnahmen wie der Kujat, das sind wirkliche Ausnahmen. Oder der, der Schulze Ronhoff. Das ist ja auch so eine Ausnahme. Aber viel, viel mehr haben wir nicht. Und wenn wir denken, die Bundeswehr hat aktuell immer so 250 Generäle gehabt, das über die ganzen Jahre, das sind ja, da kommen ja einige Tausend zusammen letztendlich. Aber was haben sie hinterlassen? Wer ist in der Öffentlichkeit bekannt? Wer hat mal was gesagt? Wer hat sich getraut, was zu sagen? Da haben wir doch, da reicht eine Hand. Und das ist das, was traurig macht.
Ja, also, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da haben Sie recht, dass man die Militärs eben laufbahnmäßig auch völlig in der Hand hat.
Vollkommen in der Hand. Vollkommen.
Dass man sie ausschalten. Aber wer hat sie in der Hand? Die Politiker auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Wenn ich mir die angucke, wer da bei uns Verteidigungsminister ist zum Beispiel, die haben doch nichts in der Hand.
Ja, ich denke.
Die kriegen doch ihre Befehle wieder von woanders.
Also ich denke schon.
Denken Sie nur an Frau von der Leyen.
Dass hier schon natürlich unsere Freunde ein starkes Mitspracherecht haben. Ich denke, schon der Oberst in der Bundeswehr, da werden unsere Verbündeten schon mit an die Personalpapiere reinschauen und sagen, ja, der ja oder der nicht. Und beim General sowieso. Also die suchen wir nicht alleine aus, mit Sicherheit nicht.
Ich habe noch eine Frage, mit den gentechnischen Spritzen, die zu Corona dann in Anfang 21 verteilt wurden. Das ist ja von der Bundeswehr gemacht worden. Die ganze Logistik ist von der Bundeswehr gemacht worden. Und da ist mir aufgefallen, dass das überall im ganzen NATO-Raum gleichzeitig passierte. Und ich habe immer gesucht nach Unterlagen, die das beweisen, dass in der NATO diese ganze Sache, die Verteilung und die Logistik zentral gesteuert wurde und vorbereitet wurde. Dass das Zeug in den USA in Auftrag gegeben wurde, dass dann Pfizer den Auftrag kriegte und dass sie den Verträge gemacht haben, damit das Ganze finanziert wird. Das ist alles transparenter. Aber wie haben Sie das geschafft? Die haben ja die sämtliche Ärzteschaft haben Sie umschifft dadurch. Ja. Dass sie die Logistik in den Militärbereich verlegt haben. Das war ja, Countermeasures waren das ja.
Ja.
Und im Mai 22 kam dann der Breuer in Paul-Ehrlich-Institut, da gibt es einen Bericht aus dem Paul-Ehrlich-Institut,
ja.
und übergab dann die ganze Logistik und Versorgung mit diesem Zeug, vergab er dann dem Paul-Ehrlich-Institut. Vorher hat das die Bundeswehr gemacht. Aber gibt's da irgendwo, kann man da irgendwo was finden?
Ja, fast genau. Also auch die Verquickung mit dem General Breuer und dem Kanzleramt und dergleichen mehr. Also was da abgelaufen ist und auch das Paul-Ehrlicher-Institut. Ich habe vor, hochinteressant, sagt Ihnen der Name Tom Lausen was?
Ja, natürlich. Ich habe neulich eine Veranstaltung mit ihm zusammen gemacht.
Ja, großartig. Also sein Anschreiben an das von der Bundesregierung an das Paul-Ehrlicher-Institut zur Datenerhebung von Krankheiten, bis heute nicht. Also während der ganzen Gründe, bis heute, er hat das nachverfolgt und ich hatte beim Podium, ja, das ist 10 Tage her, mit ihm auch, und da ging es um künstliche Intelligenz und das haben wir vorgeführt, mehr oder weniger, mit Fragen und so weiter, also das auf den Punkt gebracht, mehr oder weniger, und da konnte er tatsächlich auch nachweisen, dass die KI lügt. Aber er sagt, ich kann mit der hervorragend arbeiten, aber ich muss das Ergebnis, ich muss die Wahrheit kennen. Dann kann ich entsprechend fragen. Dann kommen auch entsprechende Antworten. Wenn die merken, ich kenne die Antwort nicht, dann kommt Mainstream.
Also da gibt es einen auch schönen Ausspruch vom Chef des Technikfolgeabschätzungsbüros des Deutschen Bundestages, der über die KI. Die KI, die gibt nur das raus, was diejenigen, die sie programmiert und eingerichtet haben, gesehen haben oder sehen wollen.
Ja, genau.
Das sind Leute aus dem Geheimdienst.
Ja.
Und das sind Leute aus der Wirtschaft oder aus den Finanzen,
ja, die das auch
programmieren und die dann den Ton angeben. Was anderes kann da gar nicht rauskommen.
Ja, genau. Und er hat gefragt dann auch, was ist, wenn Sie trainiert werden und Sie stellen fest, der Trainer verfolgt nicht die Ziele von Agenda 2030.
Ja.
Er sagte, da brechen wir sofort ab.
Ja. 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 Wahnsinn. Aber ich meine, das wirkt ja dann schon wie eine ganz schön verknöcherte Angelegenheit. Ich habe mal noch eine Frage, also wie stört man dieses Geschehen denn am besten? Also ich meine, eine Sache würde mich davor noch interessieren, wo sind wir im Zeitplan? Also ist das jetzt, da hat ja auch Ulrich Mies darauf hingewiesen, dass die, ich meine, dass er das doch war jetzt in der was wir gerade hatten, wo er gesagt hat, das sollte eigentlich bis dann und dann, oder weiß ich nicht, hatten Sie das gesagt, aber war das... sollte bis dann und dann erledigt sein, ist nicht erledigt worden, schleppt sich jetzt hin, was man da eigentlich erreichen wollte, Eingemeindung von Finnland und Schweden oder was auch immer. Mhm. Aber sind die, also wo sind wir in diesem Zeitplan, wo es richtig zuschnappen soll? Und die zweite Sache ist, was stört dieses ganze Geschehen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Was könnte also stören?
Zeitplan, ich denke, 2040, der Zeitplan, wir haben jetzt 2024, sieht durchaus für die Planer, sage ich jetzt mal so, durchaus beachtlich gut aus, finde ich. Und es wird weitergehen. Sie werden sich Zeit lassen, weil der Krieg hier in Europa ist für diese Leute, die diesen Krieg planen, noch nicht so sinnvoll, weil noch ist Geld hier in Europa. Und dieses Geld kann noch, wie gesagt, mit dem Staubsauger herausgeholt haben aus Deutschland und Rest Europa und über Kiew wieder in die Taschen des militärisch-industriellen Komplexes fließen. Also solange noch so viel Geld hier möglich ist herauszuholen, wird hier nicht viel passieren, denke ich. Also das Geld ist ausschlaggebend und im Zeitplan passt ja auch. Es sei denn, das weiß ich natürlich nicht, es passiert was Unvorhergesehenes, dass die USA, wir denken, die restliche Welt ist mit der Enddollarisierung sehr weit gediegen. Nicht, und Geld spielt immer eine Rolle, sage ich. Wenn jetzt hier das mit den Finanzen problematisch werden würde und aus Europa nicht so viel und so schnell herausgeholt werden kann, jetzt ist vorbei, dann könnte das auch früher sein. Also da muss ich sagen, über diese Feinabstimmung kann ich mich jetzt so nicht äußern. Ich denke, das geht behutsam weiter. Es geht behutsam weiter. Es geht darum, Russland zu schwächen. Und das geschieht ja auch permanent. Zwar nicht in dem Umfang, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Aber es geht so weiter. Und die Ukraine stellt die Menschen, die da dann auf den Gefechtsfeldern verbluten. Russen natürlich genauso. Also für mich, ich habe Empathie für jeden jungen Menschen, der da auf dem Schlachtfeld da jetzt sein Leben lässt. Das sind ja junge Menschen, die ihre ganze Zukunft vor sich haben. Und ich leide da mit dem Ukrainer wie mit dem Russen. Und letztendlich könnten das ja Brüder sein, wie auch immer. Das macht die Sache ja noch dramatischer, meiner Ansicht nach. Also, und ich verstehe nicht, wenn ich hier Talkshows sehe und da kommt dann die Meldung, am Wochenende 1000 Russen gefallen. Und dann geht ein Glanz über die Gesichter. Also sowas kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist tragisch, ja, mit Sicherheit. Und es geht wirklich beide. Die Russen verbluten da und die Ukrainer verbluten da für völlig fremde Interessen. Es sind nicht die Interessen Russlands, es sind nicht die Interessen der Ukraine. Und es sind schon lange nicht europäische Interessen. Nicht? Das sind die Interessen von einer kleinen Elite in den USA und sonst nicht.
Ja, ich zucke immer zusammen, wenn ich das Wort Elite höre.
Ja, wie wir es nennen. Ja, ich meine, ja.
Eine Clique, vielleicht lieber eine Clique.
Herr Wodan, Geldelite. Clique ist einfach, das ist die Geldelite meiner Ansicht nach. Oder wir nennen es, was sie sind, Oligarchen oder Plutokraten. Plutokraten trifft es eigentlich noch besser.
Plutokraten ist ein guter Ausdruck.
Ja, Plutokraten trifft es eigentlich recht gut. Also wenn wir uns darauf einigen können und die machen das, ja. Ja.
Und was ist aber jetzt was wäre Sand im Getriebe von die ganze Geschichte?
Ja, wie jetzt, habe ich jetzt nicht verstanden.
Was wäre denn jetzt der massivste Sand, den man da in das Getriebe werfen könnte?
Der massivste.
Naja, oder sagen wir mal, wie könnten wir, also Volksdiplomatie, am besten Sand in das Getriebe, weil das ist ja wie ein Uhrwerk, das läuft ja ab.
Es wird weiterlaufen. Für mich gibt es eigentlich nur ein probates Mittel. Ein erprobtes Mittel. 1920 erfolgreich erprobt. Das war der Generalstreik beim Kapp-Putsch. Mhm. Und wenn jetzt hier die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen, alle Räder stehen still, sich hier nichts mehr bewegt, dann wird es auch keine Fahrzeuge mehr auf der Autobahn geben. Dann ist Schluss. Also, der Generalstreik. Und vielleicht könnte man die Menschen dazu bewegen, sie müssen nämlich nichts machen. Sie brauchen nur zu Hause bleiben. Und spazieren gehen oder weiß ich was.
Wir können ja einen neuen Erreger erfinden, den man nur dadurch dem entkommen kann, wenn man zu Hause bleibt.
Ja, genau. Das
ist bundesweit gleichzeitig.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine probate Idee. Also, wenn wir uns dazu hören, Generalstreik, da geht gar nichts mehr.
Ja. Und, wir müssen nur noch einen Namen für den Erreger finden.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, ja, da könnte man sich drauf
einigen. Außerdem hätte ich noch eine Idee. Wir haben ja diese Widerstände in Südamerika und in Afrika, zumindest in großen Teilen Afrikas. Man kann ja einen Hilferuf an diese Länder aus Deutschland abschicken.
Ja. Ja, vielleicht könnte uns auch Nigeria helfen. Die sind ja schon sehr erfolgreich gewesen jetzt. Wie man den Kolonialen. Ja,
die Tatsache, dass wir die Afrikaner um Hilfe bitten,
ja, das wird schon noch passieren. Ja, das wird schon noch passieren, ja. Ja. Und wenn wir nach Mali schauen oder Niger, das hätten wir doch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, dass die sich so durchsetzen.
Ja.
Ja? Haben sie aber. Sie haben sich durchgesetzt. Und die Houthis setzen sich durch. Und da muss ich schon sagen, das ist mit Sicherheit ein Impuls für die restliche Welt, die noch immer unter der Knute sind und sich nicht richtig trauen. Die werden langsam auch neugierig, sage ich mal, und freiheitsdurstig. Also die werden sich nicht, die Amerikaner, gerade mit der Entdollarisierung oder der Reservewährung, wird ja alles abgebaut. Es wird alles abgebaut. Und das ist, wenn der Hebel verschwindet, ohne diesen Petrodollar können die USA nicht 1000 Milliarden für ihr Militär jedes Jahr ausgeben. Das zahlt die restliche Welt letztendlich. Das geht nicht mehr. Also das ist der Weg, das Geld. Ne? Das Geld ist der Weg, wo wir da einschränken können.
Das machen wir eine gemeinsame Währung mit Afrika.
Beispielsweise, ja. Ja, oder was natürlich auch für uns der absolute, gut, auch wenn wir in Sendung sind, aber ich denke schon, wenn wir sagen, wir gehen aus der NATO raus, schließen uns den BRIC-Staaten an,
ja,
beispielsweise, wir machen hier nicht mehr mit.
Ja.
Und das wäre natürlich ein Impuls,
denke
ich mal. Würde der Welt mit Sicherheit gut zu Gesicht stehen, denke ich mal, wenn hier einer aus diesem Bereich der alten Kolonialherren ausbricht.
Am besten zwei oder drei europäische Staaten gleichzeitig.
Ja, und sich mit denen solidarisiert, das wäre schon mal was, ja?
Ja. Wobei es ja doch so ist, ich meine, wir kommen ja an das Regierungshandeln jetzt in der Form nicht ran. Also nicht, dass wir jetzt direkt sagen können, okay, wir treten jetzt aus der NATO aus. Also wenn jetzt irgendwie das ganze Parlament verändert wäre, dann wäre das vielleicht möglich. Aber so ist es ja irgendwie im Moment nicht. Und es ist ja auch die Frage, ob man zum Beispiel, wenn man so einen, wie will man sagen, einen Kriegszustand jetzt vielleicht auch einfach herbeiführen möchte. Da könnte ja auch sein, dass man sagt, okay, da an dem Parlament darf jetzt im Moment nichts geändert werden, um eben zum Beispiel genau solche Dinge zu verhindern. Ja, das ist eine andere Ausrichtung oder eine versöhnlichere Ausrichtung geben könnte. Also da fragt sich halt, ob man eben diese, sagen wir mal, von unten die Handreichung oder die Forderung oder irgend auch eine, wie will man sagen, satirische oder sonst wie weitreichende Aktion, die man machen könnte als Geste, als Volks- oder als Bevölkerungsgestus, ja, ob der eben auch sehr stören könnte, weil plötzlich eben diese Frage in den Raum geworfen wird, dass die Sache eben mit dem Krieg nicht alternativlos ist, sondern eben es vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Also was könnte man sich da vorstellen, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass es eben sehr stört. Also deshalb ja auch die Idee zu einer Diplomatie-Offensive, die natürlich jetzt nicht einfach eine blanke Forderung an die Oberen sein soll, weil da wird sich gar nichts tun. Das ist ja klar.
Da wird sie nicht
tun, ja. Also wir müssen im Prinzip dieses Angebot machen, dass wir als Bevölkerung eben gesprächsbereit sind, natürlich idealerweise viele, damit es halt eine gewisse...
Die Lösung für solche Fragen, die liegt eben nicht da, wo sich das Verfahren hat, sondern die liegt möglicherweise außerhalb. Deshalb dieser Einwurf, warum nehmen wir nicht Kontakt mit Afrikanern auf oder warum machen wir es nicht, warum setzen wir nicht ganz andere Ideen einfach da hinein, um diesen Frame, in dem wir gefangen sind, dieses Ost-West immer noch und um das zu sprengen und um einfach um mehr Möglichkeiten aufzuzeigen, die man hat.
Wissen Sie, was mein Traum ja ist, und ich habe 2013 habe ich in Rio de Janeiro in der juristischen Fakultät einen Vortrag gehalten, und zwar über den Sicherheitsrat, die Reform des Sicherheitsrates. Das war im deutsch-brasilianischen Jahr, und da war eine Richterdelegation, Juristendelegation ist da nach an die juristische Fakultät, und der deutsch-brasilianische Anwalt, der kannte meine Arbeit, und der hat dann gefragt, ob ich da zu diesem G4-Reformantrag von 2004, und zwar Deutschland, Brasilien, Indien und Japan zur Reform des Sicherheitsrates sprechen würde. Aktueller Stand. Und da habe ich gesagt, ja gut, das kann ich machen. Ich habe also alle vier Außenminister angeschrieben, hatte auch Antworten bekommen. Ein Verein, der war vom Gudi Westerwelle, mit dem Ergebnis war klar, nichts ist passiert. Gar nichts. Also nichts. Und dann habe ich mich vorbereitet und bin dann zum Schluss gekommen, dieses System UN ist nicht zu reparieren. Es muss durch ein neues System ersetzt werden. Und dann habe ich das auch ausgeführt, weil Völkerbund schon von den Siegern konzipiert mit dem Denken des Krieges, mit dem Denken der Kriegsziele des Krieges. Und damit ist es so ein Völkerbund zum Scheitern verurteilt, vom Anfang an. So. Und die UN war ja nichts anderes. Die Siegerstaaten, die Verlierer waren mit der Feindstaatenklausel behaftet, bis heute noch. Im Prinzip 50 Staaten damals nur, mit der gleichen Absicht, schreiben Sieger Geschichte, Sicherheitsrat, die 5 Vetomächte, die Siegermächte natürlich und so weiter. Aber der Krieg ist jetzt 80 Jahre oder 79 Jahre her. Wir haben jetzt nicht mehr 50 Staaten oder 51 damals. Wir sind 193, letztens war schon 194. So. Und da bin ich, da auf die Idee gekommen und habe gesagt, wir müssen eine neue Völkergemeinschaft kreieren, die demokratischer ist, die mit dem Krieg nichts zu tun hat, die mit dem Willen zum Frieden entstehen wird. Und ich glaube, das wäre der Weg, den wir machen, dass wir eine Reform der UN, des Völkerbundes haben wollen, eine Reform. Und da könnte man die restliche Welt, ich denke, das ist der Weg. Da könnte man die restliche Welt gewinnen und sagen, ja, wir wollen das auch. Und da machen wir uns Gedanken. Also das wäre, glaube ich, eine Plattform, wo man die Welt zusammenbringen könnte und sagen, wie könnte das aussehen? Und zwar im Frieden. Und ich hatte da einen Tag vorher im Gewerkschaftshaus in Rio, da habe ich eine Verhandlung beigewohnt, da hat ein Häuptling aus dem Amazonas mit Pfeil und Bogen, so vielleicht Mitte 30, bronzene Haut, der war Jurist. Da habe ich auch gestaunt. Und dann haben Dolmetscher und haben gesagt, ich halte am nächsten Tag da den Vortrag in der juristischen Fakultät, ob er nicht kommen würde. Und er hat dazu gehört. Und ich habe da gefordert auch, dass in dieser neuen Völkergemeinschaft mehr Demokratie sowieso und dass auch Ethnien einen Platz bekommen müssen. Ob das die Inuit sind, ob das jetzt die Amazonas-Indianer sind, wer auch immer, die müssen Platz und Stimme haben. So. Und es ist ein bisschen ramponiert, da war noch so eine Holzkugel, die ist inzwischen schon mehr abgefallen und das war schön eine Spirale gedreht, die hat sich jetzt auch schon ein bisschen verändert, weil ich es immer trage, aber da hat mir dieser Häuptling das umgehängt. Und deswegen glaube ich, das ist der Weg, da können wir mit dem, also da werden die mitmachen, da werden, wie gesagt, die Indianerstämme da am Amazonas mitmachen.
Das finde ich eine gute Idee, aber wie machen wir das in Friesland mit den Friesen?
Ja, die kriegen auch, genauso. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also wer Wert drauf legt, finde ich, ja, wenn schützenswert ist, warum nicht?
Die haben ja den Spruch, labor don't a slave.
Ja, genau.
Das ist ja selbstbewusst.
Ja, natürlich. Weil wir haben auch Erfahrungen gemacht, da, 30. Krieg oder später. Also ich denke, das wäre vielleicht dieser Weg zu einer neuen Völkergemeinschaft, die wirklich den Namen Völkergemeinschaft oder Menschenfamilie, wir haben heute von der Menschenfamilie auch gesprochen, also wenn wir das verbinden können, Völkergemeinschaft und Menschenfamilie, das als Ziel da. Und da könnte man mit Sicherheit in der gesamten Welt Menschen erreichen. Ja. Weil die wissen alle, da die Vollversammlung der UN, da wird auch nur gesprochen, es passiert nichts.
Ja, die Abstimmung. Müssen wir erstmal die Amerikaner rausschmeißen, dann fangen wir in Europa an, sowas zu machen.
Ja, genau.
Dann sprechen wir uns Europa gegenseitig. Es ist ja nie ein Krieg, ist ja nie ausgegangen von der Bevölkerung.
Ja, genau.
Der ist ja immer von irgendwelchen reichen Leuten ausgegangen, die noch mehr wollten.
Wenn wir das machen mit dieser Menschheitsfamilie jetzt mal oder Völkergemeinschaft weltweit und sagen, wir wollen jetzt gemeinsam eine Gemeinschaft bilden, in der, wie gesagt, alle auf gleicher Augenhöhe sind, Mitspracherecht haben, wo keiner überfordert wird Und dann meine ich, und dass Verstöße gegen die UN-Charta, nicht gegen Gewalt, dass das sanktioniert ist von allen. Ich meine, das geht nicht anders in der Welt. Ich denke schon, da muss man Möglichkeiten haben, um irgendwelche
Regeln durchzusetzen.
Regeln durchzusetzen, das geht nicht anders. Aber das muss in der Gemeinschaft gemacht werden und nicht wie wir hier im Sicherheitsrat. Das funktioniert überhaupt nicht. Hat ja noch nie funktioniert, wenn wir sehen, die vielen Kriege, die es insgesamt gegeben hat.
Ja, dann sind da ja noch diese anderen Organisationen wie Weltbank und wie WTO.
Ja,
und
das muss auch alles. Das muss auch alles.
Ja, es ist ja die gleiche.
Das sind alles nur Herrschaftsinstrumente. Und da muss geguckt werden, dass wir da was machen, was wirklich den Menschen diente. Und wo auch geholfen werden kann. Also das wäre mein Traum, den ich noch habe. Also, ja, nochmal.
Wie viele Jahre geben Sie uns?
Ach, und ich meine, ich werde das dann von oben aus beobachten. Also, ich bin im letzten, also angesichts meiner Restlaufzeit, die ja immer überschaubarer wird mit jedem Tag, da muss ich sagen, bin im letzten Sonntag 78 geworden. Und ja, solange ich darf, mache ich hier noch mit.
Ja, geht mir genauso.
Okay. Ja, aber ich denke, die Idee mit dem, das hätte was, ja. Und wie gesagt, dieser Indianerhäuptling wäre sofort dabei gewesen.
Schön.
Der hat das gut gefunden, weil ich das da vertreten habe. Und er hat dann auch einen Tanz aufgeführt mit seinen Getreuen. War wirklich schön, ja.
Sprach der Englisch?
Nee, ich habe einen Dolmetscher da gebraucht.
Ah ja.
Ja, aber es ging.
Aber Spanisch sprach er auch nicht.
Ja, sprach schon, ja, natürlich halt auch schon, ja. Klar, ja. Ja. War ein großes Erlebnis für mich, muss ich schon sagen. Und seitdem trage ich das auch mit mir herum und versuche da anzuregen, aber es ist schwierig. Jetzt zum ersten Mal habe ich jetzt mal Zuhörerin, eine. Ja.
Schön. Ja.
Also ich, aber das, da könnte man, glaube ich, ja, es wäre ein Ansatz, ein notwendiger Ansatz. Sonst geht das ewig weiter. Es geht ewig weiter.
Ja. Also mir fallen da jetzt viele Dinge ein, die man da machen könnte. Das ist spannend. Ich glaube, wir müssen uns Dinge ausdenken, die neu sind.
Müssen wir, unbedingt. Ja, wir müssen aussehen. Das Übliche müssen wir verlassen, bringt uns nicht weiter. Ja. Es bringt uns nicht weiter.
Nein, es bringt überhaupt nichts. Also jetzt wieder irgendwie eine Forderung an Baerbock zu erheben oder irgendwelche sonstigen Sachen, das kann man alles vergessen, weil das eine zementierte... auch eine zementierte Narrative ist.
Das geht nicht. Nein, wir müssen wirklich neue Wege beschreiten. Und ich denke, dieser Ersatz für die UN, das wäre schon ein wichtiger Schritt. Und ich bin da gerade sich die multipolare Welt sammelt, könnte man da offene Türen einstoßen.
Wenn man jetzt diese Gelegenheit nutzt, dass die Menschen sehr unzufrieden sind, viele Menschen sehr, sehr unzufrieden sind mit der Politik.
Ja.
Und wenn man sich nicht fangen lässt in diesem Streit, welche Partei ist besser, dann könnte man auch das versuchen zu initiieren, dass die Menschen da, wo sie wohnen, in ihrem Wahlkreis, dass sie rausfinden, die meistens wissen ja gar nicht, wer ihr Bundestagsabgeordneter ist, sie kennen noch nicht mal die Namen. Dass sie mal rausfinden, wo sind die, wo ist ihr Büro, wo wohnen die? Und dass sie denen ganz deutlich machen, dass sie auf sie aufpassen. Das heißt, dass sie wissen wollen, wie er entscheidet oder sie entscheidet und weshalb. Und dass sie den offenen Fersen bleiben, sodass die ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn sie sich irgendwo verkaufen. Also wenn sie irgendwo ihre Wähler verraten.
Ja.
Also ich denke, diese Anstrengung von den Menschen, die ja die Macht anvertraut haben an ihre Vertreter, die haben sie abgegeben. Die machen die Regeln für sie.
Ja.
Und die lässt man aber einfach machen. Und wir kümmern uns nicht um die. Und wenn wir tatsächlich, stellen Sie sich das mal vor, wir würden jetzt überfraktionell, überparteilich, wir würden uns nicht in diesen Streit zwischen, der ist ja konstruiert, der Streit zwischen den Parteien. Der ist ja absurd.
Das ist Theater.
Ja.
Eindeutig.
Wenn wir sagen, vergiss die Parteien, wir gucken, welche Leute sind da und was machen die und wie stimmen die ab. Mhm. Und dann rücken wir ihn auf den Pelz, aber gemeinsam.
Mhm.
Also, dass wir das nicht als irgendwie Parteileute machen, sondern wirklich als Bürger, die da wohnen und die sich vertreten lassen wollen.
Dr. Wodak, als wir in der Schule da Sozialkunde behandelt haben, also Parteiensystem und das und so weiter, und da hörte ich auch den Namen Partei, da habe ich den Lehrer gefragt, ja, Partei, kommt das aus dem lateinischen Pars, Teil?
Teil?
Ja. Ja, das ist jede Partei ein Teil. Und dann haben gesagt, nichts für mich. Wenn ich mich mit einem Problem beschäftige, dann möchte ich das aber um 360 Grad machen. Nicht, ja. Nicht ein Teil behandeln, sondern das Ganze. Also habe ich mir damals schon gesagt,
also seien Sie vorsichtig mit den 360 Grad. Das
ja, und seitdem bin ich euch, ich konnte nicht, nein, ich kann nicht. Ich fliege aus jeder Partei raus, weil ich parteiübergreifend denke. Es geht ja.
Mir geht es so ähnlich.
Aber ich meine, zum Beispiel, jetzt haben wir ja das Problem, dass eben die Abgeordneten da überhaupt nicht irgendwie, überhaupt nicht an, oder die meisten jedenfalls nicht erkennbar an irgendeiner Diplomatie interessiert sind. Aber ich meine, man könnte sich ja auch vorstellen, dass jetzt Interessierte, Abgeordnete oder sonstige Entscheidungsträger zum Beispiel auch mal auch auf unkonventionelle Dinge kämen und zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt sich vor den Kreml setzen und einen Hungerstreik machen oder eben an anderer Stelle, also sagen wir mal wirklich was Unkonventionelles machen, wo man darauf hindeutet oder hinweist, dass man wirklich Frieden will. Also es wäre ja, wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel Deutschland, theoretisch, wenn man an Diplomatie interessiert wäre, schickt jetzt nicht nur eine Depesche nach Russland oder zur NATO oder in die Ukraine oder wo immer wir jetzt einen Konflikt haben, sondern die Leute sitzen dann da, 700 Mann, irgendwie und meditieren vorm Kreml. Also ich möchte jetzt nicht, also ich meine einfach nur mal, es wären ja solche Maßnahmen auch, wenn man es wirklich meinen würde, wäre ja sowas auch zum Beispiel möglich und das würde auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ich meine, sowas passiert natürlich nicht, aber ich meine, warum, wenn man es wirklich meinen würde, könnte man so etwas doch eigentlich auch mal machen.
Ja, aber Frau Fischer.
Ich weiß, dass Sie es nicht meinen.
Ich habe erzählt, dass ich da eingeladen war zum Cannes-Kongress zum ewigen Frieden. Das wurde ja alles untersagt. Und dann sind wir eine kleine Gruppe nur mit 6 Leuten, sind doch gefahren, weil ich dann auch gesagt habe, ich habe das jetzt alles vorbereitet. Ich möchte meine Rede halten. Und das habe ich gemacht. Ich habe diese Rede auf dem Campus der Universität, am Campus der Kant-Universität gehalten, vor dem Denkmal von Kant. Da habe ich die bei kaltem Wetter, bei Regenschnee treiben, man konnte die Blätter kaum halten, die waren dann auch schnell durchnässt, habe ich diese Rede gehalten und immer aufgepasst, dass nicht die Polizei kommt. Und wir haben es gefilmt, aufgenommen und ich glaube, es ist jetzt im Netz sogar, ja.
Schön, gute Idee.
Ja.
Es ist jedenfalls bestimmt auch wieder ein Wurf ins morphogenetische Feld, der sich vielleicht mit Wellen irgendwann zu etwas ausweiten wird. Aber ich glaube trotzdem, dass wir nochmal über unkonventionellere Möglichkeiten eben des Vorbringens dieser Themen auch einfach nochmal nachdenken müssen.
Ja, ich finde auch, wir können gar nicht so, wie soll ich sagen, so bisher verschlossene Wege andenken. Wir müssen wirklich was Neues wagen. Ja, das ist,
ja.
Ich denke, das ist notwendig. Jetzt ist es wirklich notwendig. Das andere ist alles ausgetreten, das führt zu nichts.
Tja, in diesem Sinne.
Jetzt ist die Zeit so verflogen. Frau Fischer, Sie strahlen. Ich wollte heute eigentlich bei uns im Kammerlander Hof, der ist 500 Jahre alt, da spielen heute, ich glaube, 12 Jugendliche, machen da Klavierkonzerte, haben sie extra aus Klagenfurt einen Flügel kommen lassen für 2.000 €, damit die so einen Abend bestreiten können. Finde ich einfach großartig, wollte ich auch unterstützen. Aber ich glaube, jetzt brauche ich da nicht mehr hinfahren. Aber das war jetzt auch so wichtig für mich.
Es ist gut, schön, dass wir uns hier unterhalten können.
Ja, und vor allem, ich habe Sie lachen sehen, das ist ja auch so.
gleichfalls.
Und ich finde auch, in der jetzigen Zeit ist Lachen die beste Medizin. Also das sollten wir so oft machen, wie es geht. Und Frau Fischer habe ich auch da ein Lächeln entdeckt bei ihr auf dem Gesicht. Ja, also erfolgreiche Sitzung. Ja.
Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir nochmal sprechen konnten. Das ist wirklich toll.
Ich habe zu
danken. Und ich glaube, wir werden ja jetzt alle nochmal weiterdenken zu diesem Thema diplomatische.
Frau Fischer hat ja meine Adresse. Also meine E-Mail-Adresse, Herr Dr. Wodak, wenn Sie der Frau Fischer die geben, die würde dann Sie mir schicken und ich könnte dir dann mein Buch schicken.
Oh, danke, das ist...
Können wir machen, oder?
Gutes Angebot, ja.
Mache ich doch gerne.
Per E-Mail so ein E-Book, also PDF.
Nein. Das,
ja, ich bin ja in Griechenland.
Ach so.
Ob das
in Griechenland natürlich nicht. Also, nein, Sie leben ganz auf Griechenland.
Nee, nicht, aber die meiste Zeit.
Ach, wirklich?
Da schnacken wir denn mal nicht hier jetzt Publikum drüber, sondern da reden wir dann mal.
Aber ich stelle den Kontakt her, dann können das ja noch ausklamüsert werden mit dem Buch.
Dann bitte ich den Kontakt.
Gerne, danke. Dann tauschen wir die Bücher.
Genau, so machen wir das.
Gut, okay. Ganz herzlichen Dank. Dann vielen Dank. Schön, dass wir da nochmal drüber sprechen konnten und das Ganze nochmal ein bisschen vertiefen und auch vielleicht noch ein paar neue Ansätze, wo man nochmal weiter drüber sinnieren kann, was wir so tun können.
Ja, und auch, wie gesagt, Sie, Frau Fischer, das, was Sie heute gewuppt haben hier, von 13 Uhr an bis jetzt, unermüdlich. Also das ist ja eine Mammutsitzung gewesen. Meine ganze Hochachtung für Ihre
Vielen Dank. Kann ich mich anschließen.
Es war mir ein Anliegen.
Mhm. Ich war erst skeptisch, was sie da wieder macht, aber ich fand es gut. Gut. Okay.
Ja, danke. Vielen Dank nochmal. Ja, ich glaube, dann sind wir von heute auch tatsächlich am Ende der Sitzung angekommen und wir können uns jetzt freuen auf einen ersprießlichen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Und ich denke, wir haben heute viele Aspekte nochmal beleuchtet und es ist mir wirklich ein Anliegen. Es hat jetzt ja nicht direkt was mit Corona zu tun, die ganze Angelegenheit, aber sie hat natürlich schon was auch damit zu tun, weil wir eben insofern, wenn wir uns jetzt hier mit anderen Dingen beschäftigen, eben die Aufarbeitung, die ja sehr stockend läuft, ja, und wo man ja auch nicht richtig zufassen möchte, da gibt es natürlich dann auch wieder irgendwelche Ausreden, warum man sich da überhaupt gar nicht drum kümmern kann, weil man ja so viel wichtigere Dinge zu tun hat mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Verheerungen, die hier dann am Ende einsetzen könnten. Also das müssen wir natürlich
Der französische Präsident, der hat doch gesagt, nous sommes en guerre. Als die Viren, und er meinte ja den Krieg gegen die Viren.
Ach so,
ja. Da herrscht ja inzwischen einigermaßen Frieden. Ja. Obwohl da schon welche stänkern wieder und schon neue Sachen anfangen wollen. Aber ich glaube, die kommen nicht so weit. Wir haben die ja schon ausgelacht mit den Affenpocken und wenn sie jetzt noch mit dem mit der Vogelgrippe bei Kühen kommen, ich glaube, da haben wir noch mehr Grund zu lachen.
Die Vogelgrippe bei den Kühen führt wahrscheinlich dazu, dass die irgendwann dann auch fliegen. Ja, dann kleben die alle an den Decken ihrer Stelle.
Ich sehe die Kuh förmlich vor mir mit Flügeln.
Okay. Ja, es wird immer doller, also man muss schon wirklich sagen. Ja. Na gut, also wir sind dann eben, also ja, für heute ans Ende der Sitzung gekommen. Sie wissen, wir können im Moment insbesondere unsere Arbeit nur fortsetzen, wenn wir auch Ihre finanzielle Unterstützung haben. Und ich hoffe, Sie bleiben uns weiter gewogen. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie tatsächlich auch uns jetzt zu dem ganzen Thema auch durchaus gerne Anregungen noch schicken wollen, in welche Richtung wir weiterdenken können. Vielleicht haben Sie ja irgendwelche Ideen, die auch ein bisschen um die Ecke gedacht sind, die vielleicht einen Lösungsweg oder zumindest weitere Schritte aufzeigen. Vielen Dank nochmal allen und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss und schönen Abend.
Tschüss.